Kommen wir zu Punkt 6 auf der Tagesordnung, der Sinn des Lebens. Also, Reini, du hattest dir da ein paar Gedanken gemacht.
Ja, stimmt. Ich habe in den letzten Wochen ein Team daran arbeiten lassen und was dabei herausgekommen ist, kann man auf zwei fundamentale Begriffe reduzieren. Erstens, die Menschen tragen nicht genug Hüte. Und zweitens, Materie ist Energie. Im Universum gibt es sehr viele Energiefelder, die wir auf normalen Wegen nicht wahrnehmen können. Einige dieser Energien haben eine spirituelle Quelle, die auf die Seele einer Person einwirkt. Jedoch existiert diese Seele nicht ab initio, wie das orthodoxe Christentum uns lehrt. Sie muss ins Sein gebracht werden, durch einen Prozess gleitender Selbstbeobachtung. Dies jedoch wird so gut wie nie erreicht, aufgrund der einzigartigen Fähigkeiten des Menschen, sich durch alltägliche Trivialitäten vom Geistigen ablenken zu lassen.
Was war das wohl mit den Hüten?
If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
Methodisch Inkorrekt, Folge 191 vom 14.05.2021, direkt von der Sinnfrage der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Philosoph des Vertrauens, Reinhard Remfort.
Bibo ergo sum.
Und ich bin der Sinnsuchende der Wissenschaft, Nicolas Wörl. Glück auf, deine solide Schulbildung gleich mal wieder durchblicken lassen.
Und wahrscheinlich ist es noch falsch. Also, Bibere ist trinken, das weiß ich noch. Und erste Person Singular ist ein O am Ende, das weiß ich auch noch. Daher Bibo ergo sum könnte passen.
Ja, du beeindruckst mich immer wieder. Das ist schon
ja, Wahnsinn, ne?
Diese Schulbildung, das Abitur.
Ich frage mich auch Latein hat mich so oft so viel weitergebracht. Das war so sinnvoll, dass ich das in der Schule hatte. Ich bin immer noch dankbar.
Aber ich muss sagen, so richtig weiter bin ich mit meinem Französisch auch nicht gekommen. Wobei ich wenigstens mal Croissants bestellen konnte in Frankreich.
Ja, immerhin. Was konnte ich machen? Ich konnte in Italien an irgendwelchen alten Tempeln rumstehen und sagen, ja, da steht Latein.
Aber du kannst mich auch beeindrucken, hier so im Intro. Das ist auch nicht schlecht.
Ja,
das
etwas.
Genau. Wie läuft's bei uns? Ich habe, ich war ja bei einer Podiumssitzung, ne? Nicht Podiumssitzung, sondern Podiumsdiskussion. Und da ging es unter anderem, also Zürcher Kamingespräche unter anderem war ich in der letzten Woche dann auch bei einem Blogger-Treffen und da ging es um die Frage, was ist guter Wissenschaftsjournalismus? Und das Schöne bei so Veranstaltungen ist ja, dass man sich dann selber mal Gedanken macht, mal wieder über verschiedene Themen. Und unter anderem kam bei einem dieser Veranstaltungen die Frage auf, ob auch Wissenschaftsjournalismus oder das, was wir hier machen, Wissenschaftskommunikation, ob wir in die Falle tappen können, dass wir immer sensationsgeiler werden. Also, dass wir so Schlagzeilen, wir beide jetzt machen ja keine Schlagzeilen in dem Sinn, aber sagen wir mal andere Podcasts oder Videos auf YouTube oder auch Journale, ne, ob die in die Falle tappen könnten, dass die immer reißerischere Schlagzeilen schreiben würden. So wie man das ja wahrscheinlich bei Politik und Sport schon beobachtet. Ne? Also da wäre jetzt auch, würde ich mal sagen, wäre der Effekt überschaubar, sagen wir mal jetzt. Wenn im Sport übertrieben wird, dann denke ich, naja gut, Sport ist eh nur Unterhaltung. Das ist ja egal. Also Geschäft natürlich auch und Unterhaltung, aber da ist es egal. Aber bei Wissenschaftskommunikation und Journalismus wäre das schon blöd, ne? Weil darunter leidet ja die Glaubwürdigkeit. Meinst du, das könnte passieren?
Ja. Ich würde als erstes uns davon tatsächlich nicht ausschließen. Weil wir lesen zwar Paper und so weiter, aber wenn ich jetzt auf Themensuche gehe, bin ich ja auch, ich nehme ja nicht das Nature Magazin oder die Science und blätter die durch und gucke mal, was denn da so drin ist, sondern ich fliege durchs Internet, gucke auf halt Blogs, die ich sonst auch lese oder ähnlichem, was so an interessanten Sachen passiert ist. Und
mehr so im Sinne, dass wir drauf reinfallen quasi, ne, und das dann verbreiten. Nicht so, dass wir wir, ja, genau, dass wir immer reißerischer werden. Also
ja, jetzt, unsere Titel sind ja eh immer überspitzt gewesen, ja, von Anfang an.
Ironisch, würde ich schon fast, ja, sagen. Genau. Also das war ja, ja nie versucht, dass wir da, also wir haben ja nie so einen Scheiß gemacht wie, wir haben vier wissenschaftlichen Themen und beim dritten glaubten wir selber nicht, was wir da lasen.
Ja, ja, ja.
Also so sind wir noch nicht drauf. Also ich würde sagen, über die 7, 8 Jahre, die wir jetzt machen, haben wir nicht irgendwie versucht, da irgendwie reißerischer zu werden und zu sagen, so in der nächsten Folge haben wir die totale Sensation. Die
nee, das glaube ich nicht.
Aber du meinst, wir könnten darauf reinfallen, ja.
Ja, und ich glaube, es ist in Journalismus ähnlich wie in der Wissenschaft selbst mit den Fördermitteln und so weiter. Du musst immer direkt sagen, wofür es gut ist und warum man das braucht und warum das eine tolle Entdeckung ist. Und ich glaube, das ist im Journalismus nicht viel anders. Also, aber ich frage mich, ob das mehr geworden ist oder vielleicht schon immer so war, dass du, wenn du irgendeine Entdeckung hast oder irgendwas, was Wissenschaftliches halt kommunizierst oder dazu was schreibst oder so, dass du immer direkt sagst, so, das wird in 20 Jahren die Welt revolutionieren.
Ja, aber würdest du das grundsätzlich als falsch erachten? Also Kontext geben? Also das würde ich schon sagen, ist einer meiner Grundpfeiler meiner Kommunikation, dass ich irgendwie versuche, den Leuten einen Kontext zu bieten. Also wofür ist das gut? Warum ist das vor, klar, allem für dein Leben gut? Also so wie du das jetzt gesagt hast, ist natürlich schwierig zu sagen, in 20 Jahren brauchen wir keine andere Energiequelle mehr als so. Das finde ich schon ein bisschen hart. Aber zu sagen, das könnte eine potenziell neue Energiequelle sein. Also Kontext im Allgemeinen finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
Nee, Kontext ist ja auch vollkommen okay und auch erwünscht, ne, dass man sagt, wofür ist das denn gut und was könnte das sein? Aber dass es vielleicht ein bisschen dahin tendiert, dass jede Entdeckung immer das ist, was die Revolution bringen wird.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, also natürlich weiß ich, was du meinst. Ich meine, wir haben ja selber schon auch das thematisiert, ne? Also wenn Pressestellen von Universitäten das Paper sich zur Hand nehmen und das dann aufplustern und genau so, wie du gerade sagst, ne, zu sagen, hier wurde gerade unsere Weltanschauung revolutioniert an unserer Uni. Die Tendenz sieht man ja schon, ne? Aber ich würde auch sagen, weil die Pressestelle einer Universität in gewisser Weise so ein Hybrid ist aus Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftspublicity. Ne? Also da geht es ja auch um Werbung einfach zu machen für die Uni. Da wäre ich genau, sowieso schon das immer vorsichtig, wenn Unis kommunizieren. Also von daher, da bin ich mir sicher, dass da die Tendenz in die Richtung geht.
Züricher Kamingespräche klingt übrigens ein bisschen elitär, finde ich.
Ja, ich saß da mit meinem Käsefondue und mit so einer Cohiba in meinem Ohrensessel und habe doziert.
Ja.
Stimmt, ne, habe ich auch gedacht. Aber war ganz locker. Also hatte nichts mit einem Kamingespräch zu tun, war nicht mal im Hintergrund. Meinst du, wir brauchen irgendeinen Mechanismus für Qualitätskontrolle in der Wissenschaftskommunikation? Und wenn ja, wer könnte das sein? Also ist ja auch schwierig, ne? Also,
ja.
Also gerade, weißt du, es kommen ja immer mehr Podcasts, kommen immer mehr Videokanäle, wenn du jetzt so überlegst, bei YouTube kann ja jeder, ich meine, wir freuen uns ja, wenn Leute Wissenschaft kommunizieren auf einem, sagen wir mal auf YouTube und gegenhalten, was Fakten betrifft, jetzt den Schwurblern, die ja auch ständig irgendwelche Kanäle aufmachen oder so. Aber vielleicht kommen wir auch irgendwann in die Situation, wo wir sagen müssen, irgendwie muss man auch kontrollieren, dass irgendwie Qualität gewährleistet wird. Oder brauchen wir so ein Gütesiegel, die nur die
Guten kriegen? Nee, ich glaube, sowas kannst du nicht. Also das kannst du nicht von oben vorgeben, irgendwie mit Gütesiegeln oder sonst was. Ich denke, dass du da darauf vertrauen musst oder irgendwie gucken musst, dass die etablierten Medien, sag ich mal, so etwas. Ja, schwierig. Ich finde es schwierig zu beurteilen, was denn ordentlich ist oder nicht, weil das ist ja kein neues Phänomen, dass Leute irgendwie jetzt plötzlich Videos veröffentlichen können und scheiß Wissenschaftskommunikation oder doofen Wissenschaftsjournalismus machen. Die Zeitschrift über Hitler, der in Argentinien irgendwie die Flugscheiben erfunden hat und die Aliens, die vor 2000 Jahren hier gelandet sind, die gab es ja auch schon vorm Internet.
Ja, die hat nur also keiner gelesen, ist, ne?
Ja, das würde ich so, da bin ich mir nicht so sicher.
Okay.
Also da,
ja,
da gibt es
ja
eine ganze Bandbreite an Zeitschriften zu so einem Scheiß auch. Und jetzt hast du es halt auch im Internet. Und da, also.
Aber du hast natürlich recht, ne? Wenn du sagst, was sind die Kriterien? Jetzt, man müsste ja zum Beispiel einen TikTok-Kanal, der als Zielgruppe 10-Jährige hat, müsste man ja völlig anders bewerten. Und auch, ja, da müsste man halt auch ein bisschen in Kauf nehmen, dass da reduziert wird, ne? Und abstrahiert wird und einfache Bilder gezeigt werden. Im Gegensatz zu einer Veröffentlichung, ja gut, YouTube wär irgendwo dazwischen, oder dann hast du vielleicht noch einen guten Blogartikel, wo du auch ein bisschen ins Detail gehen soll. Da legst du dann völlig andere Ansprüche an. Das heißt, man müsste erstmal diese Kriterien etablieren. Wo darf man wie verkürzen? Wo darf man wo mehr auf die Sensation abzielen, damit überhaupt Interesse mal von der Zielgruppe erzeugt wird.
Ja, und auch mal gucken, was so im Kontext ist, ne? Was da sonst noch so von diesem Medium propagiert und weitergegeben wird. Ne? Also wenn du irgendwie einen Artikel aus irgendeinem Buch, also du guckst dir irgendein Buch an, das veröffentlicht wird, oder irgendein Artikel oder ein Video, was auch immer es ist, und du siehst, das ist im Kopfverlag erschienen, ne? dann weißt du schon, okay, das ist Bullshit mit 90%iger Wahrscheinlichkeit. Ja, kannst du direkt skippen, ist für den Arsch. Wohingegen, wenn jetzt irgendwie ähnliches Buch von ich will jetzt nicht sagen, dass etablierte Verlage nicht auch Scheiße publizieren, naja, aber ne, wenn es dann irgendwie bei Springer Spektrum erschienen ist, also bei dem Wissenschaftsverlag, nicht Axel Springer, sondern ne, hier Springer Spektrum, dann weißt du eventuell, könnte, also ist immer noch kein Garant dafür, dass es was Ordentliches ist, ne? Kann immer noch Bullshit sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer als beim Kopfverlag.
Ja.
Und diese Art der Einordnung müsste man für alles. Also ich glaube, es ist schwer, das pauschal zu beantworten.
Ja, ja, ist schon schwierig, ne?
Ja.
Überhaupt sind so Bewertungskriterien halt immer schwierig. Ich beobachte so ein bisschen die Tendenz auch in der Wissenschaftskommunikation. Also ich bin ja gelegentlich bei den entsprechenden Konferenzen für Wissenschaftskommunikation, dass da halt gesagt wird, okay, das ist immer ein bisschen traurig, die Leute, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Wissenschaftskommunikation machen, die werden dafür nicht belohnt. Also du wirst zwar, wenn du jetzt bewertet wirst, wenn du eine Professur anstrebst, dann wird bewertet, wie viel du Drittmittel ran geschafft hast, wie viel du publiziert hast, möglicherweise die Qualität der Lehre, aber nie fragt einer, wie viel Wissenschaftskommunikation hast du denn gemacht? Und dann kommt eben auch immer die Diskussion, ja gut, aber wenn wir da irgendwie einrechnen, dann müsste man natürlich auch Kriterien haben dafür, was ist gute Wissenschaftskommunikation? Also ist das Reichweite, ist das Qualität der Reichweite? Da grautet mir vor. Also immer wenn ich das höre, ich verstehe, woher das kommt, aber ich finde die Vorstellung ganz schlimm, weil ich meine, welche Kriterien sollten das sein? Also es ist natürlich nett, dass wir viele Leute hier mit dem Podcast erreichen, aber es kann halt auch mal sehr, sehr wertvoll sein, wenn du eine einzige E-Mail beantwortest, wenn jemand kommt und eine Frage hat und er merkt, der oder die Wissenschaftlerin ist ansprechbar und ich kann mit meinen Sorgen und Nöten ihn oder sie anschreiben, dann ist das auch sehr wertvoll. Aber wie willst du das, wo sind da die Kriterien, ne? Wie willst du das? Also das finde ich irgendwie ganz komisch. Schwierig, ja.
Wollte nichts sagen.
Ein Gedanke, der mir dann auch noch kam, beziehungsweise nicht nur mir, sondern in dieser Diskussion, und das fand ich tatsächlich spannend, da hätte ich auch gerne nochmal deine Meinung zu. Wir als Gesellschaft gönnen uns ja politisch neutrale Medien, sage ich jetzt mal, durch die GEZ-Gebühren. Ne? Also du sagst einfach, die sind unabhängig, dadurch, dass wir den Geld zur Verfügung stellen als Gesellschaft und dafür wird dann gesorgt, dass da neutral berichtet wird. Wie gut das jetzt funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber müssten wir uns vielleicht als Gesellschaft auch öffentlich-rechtlich finanzierte Wissenschaftskommunikation gönnen? Weil ich meine, man sieht ja jetzt gerade so bei der Pandemie und so, wie wichtig das ist, dass man etwas unabhängig Richtiges gerne als Instanz hätte. Also und du siehst halt, die öffentlich-rechtlichen Medien decken das nicht ab, auch wenn das vermutlich auch ihre Aufgabe ist und sie das natürlich auch so ein bisschen machen mit Quarks jetzt oder so.
Ich wollte gerade sagen, zum Teil aber schon. Also MyLab ist ja auch öffentlich-rechtlich quasi. Also das ist ja auch Teil vom Funk.
Ja, okay, da hast du natürlich recht. Ich sehe halt nur so bei Zeitungen und so, also die sind natürlich jetzt zugegebenerweise nicht öffentlich-rechtlich, aber da sehe ich halt, wie Wissenschaftsressorts immer weiter klein gemacht werden. Es gibt immer weniger, die wissen, also die ein eigenes Wissenschaftsressort oder so haben. Und ich weiß gar nicht, ja, das ist eine gute Frage, ob ich beobachte, dass das im Öffentlich-Rechtlichen auch passiert, ob da immer weniger. Obwohl, das hast eigentlich genauso viel wahrscheinlich wie damals war es bei uns die Knopf-Hoff-Show, dafür hast du jetzt MyLab. Terra X gibt es immer noch, ja, ist wahrscheinlich immer noch genauso viel wie vor 30 Jahren. Ne? Nur irgendwie habe ich das Gefühl, dass es irgendwie wichtiger werden würde, dass wir da mehr fundierte Fakten haben.
Und ich könnte im Bereich des Öffentlich-Rechtlichsten vielleicht die Wissenschaftsredaktionen ein bisschen auf, also jetzt, wo man gemerkt hat, in solchen Situationen ist es wichtig, also auch politisch wichtig, dass man da vielleicht mal ein bisschen mehr Geld drauf wirft.
Bisschen weniger die Fußball-Weltmeisterschaften vielleicht, die ich ja auch gerne habe, aber trotzdem, vielleicht ist gesellschaftlich wichtiger doch, dass wir nicht die Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft haben, sondern vielleicht wäre es wichtiger, dass das Volk gebildet ist und wir lernen.
Das ist übrigens was ich bis heute nicht verstehe. Vielleicht mag mir das jemand mal rechtlich und sinnvoll erklären. Ich gucke mit meiner Frau eigentlich fast jeden Abend oder jeden zweiten Abend irgendwie, wenn wir Essen gekocht haben oder so, nebenbei die Tagesschau.
Mhm.
Ne? So die 20-Uhr-Tagesschau, einmal Nachrichten gucken und dann ist auch gut. Was mir immer wieder auffällt und was ich bis heute nicht verstehe, ist, warum bei der Sportberichterstattung, wenn ich es nicht live gucke, sondern das Internetangebot, die Mediathek gucke, da immer diese Einblendung kommt, aus rechtlichen Gründen dürfen wir diese Bilder nicht zeigen. Ernsthaft, wir sind an einem Punkt, also wir sind mit unserer Gesellschaft an einem Punkt angekommen, wo Sport so ausgeschlachtet wird, dass die öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen, ne, die einen informieren sollen, ne, und wenn das, also Sport ist anscheinend so wichtig für die meisten Leute, dass es dort irgendwie stattfinden muss, aber wenn es dort schon stattfinden muss, warum zur Hölle dürfen die Bilder nicht zeigen, aber die Tonspur, das ist doch bescheuert, mal ganz ehrlich, das ist doch komplett bescheuert.
Vor allem zumal die da ja eh nur irgendwie 30 Sekunden zeigen. Ja. Also so zeigst du halt ein Tor oder was. Also ich meine, da findet ja nichts anderes statt als Fußball.
Wie mächtig muss diese Verwerterlobby von dem Scheiß sein? Ich verstehe das. Also es ist nicht so, dass ich das sehen will. Das ist mir scheißegal.
Ja, ich bin ja schon völlig überrascht, dass du gelegentlich mal die Augen in Richtung Fernseher richtest in dem Moment, wo über Sport geredet wird. Da bin ich ja schon ganz froh. Aber ja, gute Frage.
Ich verstehe das nicht.
Ja,
also, mir ist klar, dass es rechtliche Gründe hat, weil das steht auch da, ne, irgendwelche verwertungsrechtlichen Gründe. Aber wie konnten die so viel Macht bekommen, dass sie verhindern, dass die Tagesschau, ne, also dass die Tagesschau 30 Sekunden zeigt, wie irgendein extrem hochbezahlter junger Mensch einen Ball in einen eckigen Kasten tritt, wirft oder mit dem Kopf stößt.
Und man muss ja noch dazu sagen, ne, glaubst du Sky oder wer auch immer gerade die Rechte hält, verkauft ein Abo weniger, weil sich jemand sagt, ach, das eine Tor sehe ich ja auch in der Tagesschau. Du siehst ja nicht alle, ne? Du siehst dann mal irgendein Tor, siehst du da. Und dann kaufe ich mir kein Sky-Abo, ich sehe es ja in der Tagesschau. Beziehungsweise, genau.
Zeigt die Sportschau das nicht auch?
Ja, aber wahrscheinlich dann nicht im nicht im Stream, ne? Ich weiß nicht, ich habe schon ewig nicht mehr geguckt, wahrscheinlich
so, ne?
Auch nur live, aber weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich dir jetzt nicht sagen, ob es.
Okay.
Weil für mich Sport nur live stattfindet. Also da irgendwas in Aufzeichnung zu gucken. Müsste das nicht eher Werbung sein für Sky oder wen auch immer, wer gerade rechter Inhaber ist, wenn du bei der Tagesschau irgendeine spannende Szene siehst, wo du so denkst, ach ja, ich könnte eigentlich auch mal wieder regelmäßig Fußball gucken. Das kann doch nur besser, also eher Werbung für dich sein als negativ. Also das kann ich mir irgendwie alles nicht vorstellen. Aber gut, sollen sie kaputt machen. Also sollen sie kaputt vermarkten. Irgendwann interessiert sich keine Sau mehr dafür.
Nee, ich finde Vermarktung und so ja auch nicht schlimm. Das sollen sie ja machen, ist ja alles gut. Also, ne, die sollen damit auch ihr Geld verdienen. Wobei wir über Top-Sportler im Bereich Fußball dann das nochmal eine ganz andere Geschichte ist, weil da ist das System, glaube ich, schon so, also, ne, so kaputt und so durch, dass die, also, ne, so Transfersummen oder so, oder was so ein Verein wert ist, oder das ist ja, also, da sind wir ja ganz, ganz nah an den Bürokraten, glaube ich, bei der Sinn des Lebens. Also es ist so absurd alles, dass
nennt
man das Kafkaesk.
Wobei, das sehe ich relativ entspannt, weil ich immer denke, das ist halt der Spruch, der Markt regelt das. Ne? Also der Fußballer sagt sich halt, ich erwirtschafte ja auch das Geld. Also die verkaufen so viele Trikots von mir. Die Leute haben ja wirklich den Wert sozusagen. Was natürlich absurd ist, du darfst es natürlich nicht mit deren sportlichen Leistung vergleichen. Ein Tour de France-Fahrer, der 3 Wochen durch Frankreich fährt und sich schindet und dann mit Hautabschürfung irgendwann ins Ziel kommt nach 3 Wochen, der kriegt vielleicht 1 Million oder ich weiß gar nicht, was die verdienen. Man kriegt halt einen Fußballer easy irgendwo. Ne? Das kannst du halt nicht mehr vergleichen. Und dann gibt es ja noch ganz andere Randsportarten. Also das ist natürlich wirklich albern, warum wir, also medial eigentlich nur Fußball stattfindet. Aber warum der einzelne Fußballer dann sagt, ist mir doch egal, natürlich verdiene ich das. Also so ein Ronaldo, der verkauft halt so dermaßen viele Tickets und Trikots und Merch. Der sagt, ich bin das wert. Das holt der Verein locker mit mir wieder rein. Aber naja.
Ja. Ja, ich verstehe es jedenfalls. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind auf das Thema.
Über öffentlich-rechtlich finanzierte Wissenschaftskommunikation, genau. Wir waren eigentlich durch damit, ja. Genau, und ich habe noch eine Podiumsdiskussion, die ich in dieser Woche noch mache, am Freitag, 21.05. um 14 Uhr. Da diskutiere ich zu Wissenschaft zwischen Glaube und Fakt. Ich weiß auch noch nicht genau, was mich da erwartet, aber ich wurde da auch noch gefragt. Ich hatte gerade Lust, die letzte Podiumsdiskussion, man hatte so einen Spaß gemacht. Ich habe mal den Link reingehämmert in die Shownotes. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch dann nochmal angucken. Das ist eine etwas größere Veranstaltung. Das Heidelberger Symposium vom 20. bis 22. Mai. Da sind schon sehr interessante Themen, muss ich sagen. Die haben das unter dem Motto gestellt, Unruhe bewahren. Das ist natürlich relativ frei, das Motto. Da kannst du natürlich viele drunter einordnen. Und so sieht das Programm auch aus. Also gibt es jemanden, Tilman Plehn, der spricht über dunkle Materie. Der kommt vom CERN, glaube ich. Ein schöner, spannender, also klingt zumindest spannender Vortrag über Tourette, Unruhe als Ressource, das finde ich irgendwie spannend. Über Kapitalismus wird gesprochen, ist die Zeit für einen Systemwechsel. Also sehr, sehr interessante Vorträge. Und da ist eben auch diese eine Podiumsdiskussion, wo ich dann teilnehmen darf. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, zwischen Glaube und Fakt heißt nicht, dass wir allzu sehr über Religion sprechen, weil da bin ich ja eher...
das ist immer schwierig, ne?
Ja, man will ja keinem was wegnehmen. Selbst wenn man selber jetzt nicht besonders religiös ist, will man ja keinem was wegnehmen. Ich finde es spannend, die kleine Marie hier bei mir zu Hause fängt an, so philosophische Fragen zu stellen. Ne? Wann hat die Welt angefangen? Oder gibt es Gott? Und das sind halt Fragen, wo du, also ich will eigentlich...
Nein, mein Kind.
Ja, genau. Ja, das will ich eigentlich nicht. Ne? Also jetzt so knallhart sagen, nein, das muss ja jeder auch so ein bisschen für sich finden. Also ich will da eigentlich jetzt nicht zu dominant und klar auftreten. Mache ich wahrscheinlich sowieso. Als Wissenschaftler hast du ja eine gewisse Weltsicht, die du dann über 20 Jahre vorlebst, da kriegst du das Bad eh. Deswegen, ich meine.
Du kannst ja sagen, kommt drauf an. Die beste Antwort. Papa, gibt es Gott? Kommt drauf an.
Naja. Ja, ist halt schwierig. Also brauchen wir nicht darüber diskutieren, wie die Welt entstanden ist. Da haben wir natürlich eine gewisse Vorstellung. Auf der anderen Seite sagt sie halt, sie hat mal gehört irgendwo, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und dann ist natürlich schon interessant, mal drüber zu sprechen mit so einem kleinen Kind. Was versteht sie denn unter Gott? Ne? Also so ein Urknall ist ja auch schon irgendwie quasi religiös, muss ich sagen. Das irgendwie so mit einem Schnipp irgendwie der Raum und Zeit auseinanderfliegt. Also
Ja. Das ist ja auch was viele Leute so trivial nicht verstehen oder nicht genug drüber nachdenken, könnte man besser sagen, dass sich ein wissenschaftliches Weltbild und religiös zu sein nicht ausschließen.
Ja, genau, ja.
Das muss sich nicht ausschließen. Du kannst ja trotzdem irgendwie denken, dass es halt die Naturgesetze sind, weil die Naturgesetze so sind, ne? Und dass wir halt uns auf der, dass die Erde im, ne, dass das Universum im Urknall entstanden ist und so weiter und so weiter. Aber trotzdem kannst du ja sagen, ja, aber warum ist das denn, ne? Also wo, wie, wer, wieso, ne?
Wer hat die Rädchen so eingestellt, dass die Maschine so läuft, ne?
Ja, oder hat jemand die Rädchen so eingestellt oder so, genau, ne? Ja. Und das schließt sich halt überhaupt nicht aus. Was sich ausschließt, ist so dieser, wie mein lieber Bruder immer sagte, der Religionslehrer, dieser kindliche Glaube von einem Rauschebad im Himmel, ne? Das schließt sich ein bisschen aus, ne? Also
das wird schwierig, ja.
Ja, oder auch diese Überinterpretation, dass der Mensch was Besonderes ist und Gott den Menschen nach seinem Vorbild, bla bla bla. Ne? Da wird's eng. Aber so an sich schließt sich Religiosität und wissenschaftliches Weltbild ja nicht aus. Ne? Also das, solange du nicht anfängst an Magie zu glauben und so ein Quatsch, das, ne? Nun ja. Weißt du, was wir fast vergessen haben?
Nee.
Wir sind auch unabhängig. Dank euch.
Stimmt.
Wir haben nämlich jede Menge Unterstützer und Unterstützerinnen. Unter anderem möchte ich einen nochmal vorlesen vom letzten Mal, und zwar 60p Pandemie Podcast Unterstützung, 1 Euro pro Folge. Hey, dann hey du, wer, bla bla bla. Den habe ich letztes Mal vorgelesen, könnt ihr nochmal nachschlagen. Allerdings ist mir ein Fehler unterlaufen, auf den ich per E-Mail nett hingewiesen wurde. Das war nicht Marc, sondern Frederik. Entschuldige.
Oh, okay.
Ich glaube, Marc war der Zweitname. Oder Frederik. Jetzt
kriegst du die nächste E-Mail.
Ja, jetzt gibt's wieder drauf. Ne? Aber den wollte ich nochmal. Ansonsten Jahresbeitrag mit allen Füßen fest auf dem Boden der Wissenschaft während der Pandemie. Danke von Bianca. Ich glaube, ich habe nicht alle Folgen gehört und manche einfach verschlafen von Vera. Because Science, Because Ruhrpott. Danke für die gute Unterhaltung von Sandra und Thomas. Nachdem ich den ersten Podcast mit Werbung hörte von Christian, jährlicher Beitrag gegen Wissensmangel von Gerald und zu guter Letzt für mehr Schwurbel in der Sendung von Philipp und noch viele, viele andere, die wir jetzt nicht genannt haben.
Vielen Dank.
So.
Genau. Und ihr unterstützt uns natürlich auch mit Kommentaren in den üblichen Plattformen oder wenn ihr über unsere Affiliate-Links etwas kauft.
Oder einfach anderen von uns erzählt.
Genau.
Werbung Ende.
Ja. So. Genau. Gut, wo sind wir im Sendungsplan?
Du warst beim Symposium, bei dem du zu Gast sein wirst.
Genau. Ja,
an der Stelle kann ich noch ein bisschen Werbung machen. Ich bin durch Zufall morgen bei den Ferngesprächen.
Oh, sehr gut. Welches Thema ist denn?
Das ist das Problem, ich weiß es gerade nicht. Es war irgendwas mit Physik und Relativitätstheorie. Nee, Zeitreisen. Ich glaube, es ging um Zeitreisen. Ich habe, also der Alexander hat mich gefragt und ich habe gesagt, ich bin nur dabei, wenn noch ein anderer Physiker da ist, der irgendwie mehr Theorie kann oder so. Weil Relativitätstheorie, da hört es ja auch schnell auf. Wenn also da glauben die Leute, ja, du bist doch Physiker. So, ja, aber kein Theoretiker. Ich habe das mal gemacht, aber nein.
Aber der Florian Aigner ist doch immer da. Und der ist eigentlich immer sehr gut aufgestellt. Also,
ja. Also ich fachsimpel gerne mit und erzähle gerne was, aber ich möchte da nicht als der Spezialist für die Relativitätstheorie stehen. Das ist immer schlecht. Ne? Gerne, wenn es um Diamanten geht oder so, aber nicht das.
Oh, das wird mir Spaß machen. Das Schöne ist ja, wir haben ja wenig Erfahrung mit Podcasts, wo 4 oder 5 Leute zugegen sind oder manchmal sogar 6. Das heißt, da kannst du immer ganz gemütlich immer nur dann was sagen, wenn du auch was zu sagen hast. Nicht so wie hier. Hier muss man ja ständig wach bleiben. Das kann ja jederzeit sein, dass du mal eine kurze Frage stellst, während du dozierst.
Oh, das heißt, ich kann essen. Ach nein, man sieht mich. Verdammt.
Ja, aber das ist ja auch. Ja gut, Essen ist... ist wahrscheinlich schwierig.
Ja.
Musst du so ein Greenscreen machen, wo du drauf bist, wo du so interessiert nickend guckst und dann kannst
genau,
du dahinter
so ein Video.
Dann, genau, ja.
Bis dann irgendwann der Kater vorbeiläuft und irgendwas umreißt und man auffällt.
Und zwar alle 15 Sekunden oder alle 30 Sekunden kommt er dann vorbei und reißt was um. Dann merkt man es. Genau.
Sind wir schon? Kurz Korrektur. Ich bin heute Abend bei den Ferngesprächen, weil das erscheint ja am Dienstag.
Ach so, ja, richtig. Ich wollte gerade schon sagen, müssen wir gleich irgendwann fertig sein hier?
Nein, nein.
Nee, stimmt, am Dienstag, ja. Gut. Haben wir sonst noch was? Sonst könntest du das auch später bringen, falls dir noch was einfällt, weil wir haben ein paar Kommentare bekommen, ein paar viele. Ja. Zum einen zum Beispiel hatte ich die Leistung von modernen Windkraftanlagen völlig falsch eingeschätzt und da haben wir sehr, sehr viele E-Mails zu bekommen und auch einen Audiokommentar und wir bedanken uns für alles. Ich hatte das, was ich angegeben hatte, aus dieser Studie, die wir zitiert hatten. Wir hatten ja diese Windkraftanlagen-Infraschallstudie vorgestellt, die ja fehlerhaft war da stand auch irgendeine Leistungsangabe von modernen Windkraftanlagen drin und die habe ich zitiert und dann habt ihr uns zum Glück korrigiert. Die Dinger sind extrem gewachsen in ihrer Leistungsfähigkeit, was erfreulich ist, was ich ehrlich gesagt auch nicht so sehr gedacht hätte. Also ich habe einfach die Zahl genommen, die da stand und es ist schon beeindruckend, wie viel besser die Dinger geworden sind. Zeigt aber auch, wie so Technologie im Einsatz noch reifen kann. Da hat Kai uns einen Audiokommentar geschickt, den ich gerne mal eben einspielen möchte.
Hallo ihr Lieben, ich höre gerade beim Abwasch MINKorrekt, Folge 190 und habe mich sehr gefreut, dass ihr das Thema vom BGR aufgegriffen habt bezüglich Windenergie und den jahrelangen falschen Schallannahmen, speziell Infraschall. Ich arbeite selber seit fast 10 Jahren in der Windenergiebranche in Nordrhein-Westfalen und habe zahlreiche Windenergieprojekte mitentwickelt. Und euch ist da leider am Ende der Diskussion ein kleiner Fehler unterlaufen bei der Einschätzung, wie leistungsfähig heute moderne Windenergieanlagen sind. Niklas, du sprachst von 500 Kilowatt und dass das ja dann ganz schön viele wären, die man bauen müsste, um diesen 8 Gigawatt jährlichen Ausbaukorridor zu schaffen. Es sind aber heute schon lange, lange nicht mehr 500 kW Nennleistung, sondern wir reden heute über 5 Megawatt Nennleistung, teilweise 6 Megawatt. Also die neueste Anlagengeneration fürs Binnenland mit 240, 250 Meter Gesamthöhe liegt locker bei 6,0 Megawatt, also 6000 kW. Das ist natürlich jetzt auch ein Unterschied um Faktor 10 und ich würde mich freuen, weil ihr ja gerade dieses Thema mit Schall glücklicherweise richtig gestellt habt, in eurem Podcast, wenn du auch diese Zahl, ist ja auch immerhin der Faktor 10, nochmal richtig und klarstellen könntest. Besten Dank dafür. In dem Sinne, weiter geht's mit der Energiewende.
Ja, das ist ein schöner Wunsch. Weiter geht's mit der Energiewende. Ja, vielen Dank erstmal dafür für die Korrektur und ich habe noch einen Fehler gemacht, nämlich im gleichen Thema. Da ging es um Schalldruck. Da hat Marc mich korrigiert. Ich lese mal aus der E-Mail vor. Ihr unterhaltet euch am Anfang über die fehlerhafte Lautstärkeangabe in der Publikation des BGR. Dann sage ich, 10 Dezibel bedeuten 10-mal so lautes Geräusch, was aber so nicht korrekt ist. Ihr vermischt da im Gespräch die Begrifflichkeiten Schalldruck und Lautstärke bzw. Lautheit. Jetzt kommen nämlich drei Definitionen, die bei der Akustik oder beim Schall wichtig sein könnten. Erstens, in dB wird in der Akustik ja erstmal nur der Schalldruckpegel angegeben. Plus 10 dB entsprechen dabei dann einer etwa 3,16-Vervielfachung, also 3,16-mal so großen Pegel, nämlich Wurzel aus 10. Also das ist der Schalldruckpegel. Und jetzt der zweite Punkt, nützlicher für Menschen, ist nämlich in der Regel die Lautheit oder Lautstärke als psychoakustische Größe, was bei 10 dB aber nur einer Verdoppelung der wahrgenommenen Lautstärke entspricht. Also da kommen so Sachen, das ist halt eine Frage, wie der Mensch diesen Schalldruck dann wahrnimmt.
Wahrnimmt.
Ne? Ja, genau. Mhm. Also da kommt die menschliche Komponente rein. Also das ist schon mal ein guter Punkt. 10 dB, also eher da reden wir eher über eine Verdoppelung. Und drittens, das ist auch noch wichtig, eine Verzehnfachung gibt es bei der Schallleistung. Also das, wovon ich eigentlich gesprochen habe, war die Schallleistung. Aber die spielt im normalen Gebrauch eigentlich keine Rolle. Die nutzt man, wenn es um die Bewertung mehrerer sich überlagernder Schallquellen geht. In dem Zusammenhang ist jetzt gar nicht so dumm, von Schallleistung zu sprechen, weil es ja mitunter darum gehen kann, dass dein Bauernhof umringt ist von Windrädern, oder du beurteilst, wie laut ist so ein Windpark beispielsweise. Dann würde die Schallleistung tatsächlich Sinn machen, aber nicht so, wie ich es dargestellt habe, von wegen zehnmal so lautes Geräusch ist halt wirklich ein bisschen irreführend. Aber was trotzdem natürlich bleibt, war dieser Vergleich, den ich gebracht habe, der Vergleich Kreissäge zu Gespräch, also dieser Unterschied von plus minus 36 dB, der da ja in der Studie war. Also von daher danke, dass ihr das nochmal korrigiert habt und physikalisch glatt gezogen habt. Ich hantiere so selten mit den Größen der Lautstärke, da ist mir ein Fehler unterlaufen.
Sowas denke ich, also ne, das kann schnell passieren. Ne, mir ist ja auch nichts aufgefallen, wenn man sich mit Größenordnungen, also mit Einheiten und Größenordnungen beschäftigt, die man sonst nicht hat, dann kann das schnell mal passieren. Sowas wird dir zum Beispiel nicht passieren, wenn es jetzt um kleine Größenordnungen geht.
Ja,
oder
richtig,
irgendwie um Strom oder irgendwie, weiß ich nicht, Ladungsträgerbeweglichkeiten oder so. Ne? Weil da ist man halt gewohnt, damit hantiert man mit Dezibel, Schalldruck und Lautstärke jetzt nicht unbedingt so oft in dem, was wir gemacht haben.
Ja. War natürlich besonders lustig und peinlich für mich, weil ich natürlich das Thema so angefangen hatte. Was habe ich nochmal gesagt? Unterstelle keine Absicht, wenn Blödheit reicht.
Ja.
Ja, passiert, ja. passiert. Genau, das war also eigentlich, glaube ich, zu den Korrekturen, die wir zur letzten Folge haben. Dann können wir jetzt zu den Themen dieser Woche kommen. Thema Nummer 1 habe ich genannt Antisterne.
Okay, bin gespannt. Thema Nummer 2 heißt The Mighty Morphin Power Pasta.
Keine Ahnung, in welche Richtung das gehen sollte. Hast du bei meinem Thema Antisterne, hast du da eine Ahnung? Bist du da irgendwo dran vorbeigekommen bei deiner Recherche zur Sendung?
Vorbeigeschraubt an Antimaterie.
Okay, na gut, gucken wir mal. Thema Nummer 3, Messenger als soziale Klebe.
Und Thema Nummer 4, zu viele Freunde.
Zu viele Freunde?
Ja.
Gibt's sowas?
Kommt auf die Sichtweise an.
Aber da muss ich schon wieder von Marie erzählen. Die hatte gestern eine Freundin ihr gesagt, dass sie jetzt nicht mehr ihre Freundin ist. Und das ist in ihrem Leben zum ersten Mal vorgekommen. Also die ist ja 5, ne? Da fängst du ja gerade so an, Freundschaften wirklich zu intensivieren, sage ich jetzt mal. Und das war jetzt das erste Mal, dass eine Freundschaft auch zu Ende gegangen ist. Und das war... Das war sehr
schlimm.
Ja, das war beeindruckend für sie, weil, also, da lernt man irgendwie sowas, ne? Dass Freundschaften zu Ende gehen können. Also, und dann kam sie zu mir und musste mir das erzählen und dann, ja, musste man irgendwie so sagen, Freundschaften können auch auseinandergehen. Also, am Ende bleiben wenige Freunde. Also ich konnte es natürlich jetzt hier, bei ihr konnte ich es natürlich so ein bisschen romantisch noch verzerren oder nee, warte mal, romantisch nicht, aber so pädagogisch aufwerten, nämlich sagen konnte, Familie bleibt aber immer, du brauchst nie Angst haben, dass ich weg bin oder Mama weg ist oder so, wir bleiben immer da und sind immer deine Freunde und dein Halt, das ist das Besondere an einer Familie, die kann nicht gehen. Das stimmt, ich weiß natürlich, jetzt sagen ganz viele, das stimmt nicht. Ich weiß, dass das auch in eine andere Richtung gehen kann, aber ich glaube, in dieser ersten Näherung kann man das in dem Fall von Marie so sagen. Aber das fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen, wie man sowas lernen muss, dieses soziale
Miteinander.
Wie man
sowas dann sieht, ne?
Ja. Also das ist mir sehr nah gegangen, muss ich sagen.
Ja, glaube ich. Vor allem, wenn die dann traurig ist.
Ja, genau, weil sie traurig ist. Und da muss man ja auch erstmal lernen, auf wen man sich verlassen kann und auf wen nicht, ne? Also ich finde dieses, also ist wirklich spannend. Also gerade in den frühen Jahren, so Schule und so, gibt es halt auch Leute, die sind dann irgendwann auch wieder weg, ne? Das war dann doch nicht so wichtig.
Ich weiß gar nicht, mit wem ich mich da letztens drüber unterhalten habe, aber so aus der Schulzeit habe ich kaum noch irgendwie Kontakt zu Menschen, wo ich damals dachte, so ja, das sind ganz dicke Freunde, ja. Und so ein paar sind noch geblieben, aber auch da ist der Kontakt eher sporadisch, wobei mir einfällt, dass ich eine alte Schulfreundin gestern eigentlich schon anrufen wollte und das heute immer noch nicht gemacht habe.
Ja, das habe ich, genau wie du sagst, ne? Da war so ein, ich hatte meinen besten Freund in der Grundschule. Das war nicht nur ein Freund, wir hatten einen Detektivclub und du weißt,
ja, mehr geht eigentlich nicht.
Dann
mehr.
Ist ernst. Ja. Und dann sind wir auf unterschiedliche weiterführende Schulen gegangen und damit war die Nummer gegessen. Ne? Und das heißt, wir reden hier über 4 Jahre. Das ist ja keine Zeit. Heutzutage zurückgeblickt. Und ich glaube, im ersten Schuljahr war der gar nicht da. Der ist irgendwie zugezogen. Also waren das höchstens 3 Jahre. Das heißt, das ist überhaupt keine Zeit. Ne? Also 3 Jahre sind ja so schnell jetzt als Erwachsener vorbei. Ja. Aber das war in meiner Kindheit alles einfach. Ja. Auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, man lernt dann auch als Erwachsener irgendwann, wann Menschen gekommen sind, um zu bleiben. Also du wirst ja mein Leben nicht mehr verlassen. Also wir sind ja Freunde, oder?
Nein, werde ich nicht. nee, genau. Das sind halt so Momente, ich meine, das sind jetzt auch mehr als 3 Jahre.
Ja, okay.
Und
ja,
wir
ja.
haben auch schon ein bisschen mehr durchgemacht, würde ich sagen.
Ja, trotzdem, aber gar nicht mal so sehr aufs... Ja, doch, wahrscheinlich schon. Das Durchmachen ist wahrscheinlich schon, das gemeinsame Erleben schweißt natürlich schon sehr zusammen. Und wenn du älter bist, erlebst du wahrscheinlich auch insgesamt intensivere Momente, als man als Kind mit jemandem erlebt. Aber ja, ist schon, ja. Also auf manche vertraut man dann schon. Also da wäre ich schon ein bisschen traurig, wenn du irgendwann abbaust.
Nee, hatte ich nicht vor.
Ja,
hatte ich
gut.
Nicht vor. Das, ich lebe ja hiervon zum Teil.
Ach so.
Nee.
Okay, du hattest auch noch ein Experiment vorbereitet, ne?
Genau, ein Experiment habe ich auch noch. Davon kann ich aber nur erzählen. Ich habe das gestern mal gemacht, um es auszuprobieren. Es hat aber keinen Mehrwert, wenn ich es jetzt gerade live im Podcast gleich mache, weil man hört und sieht nichts. Also doch, man würde was sehen. Deshalb wiederholen wir das nochmal in der nächsten optisch inkorrekt Folge, dann auch zu sehen. Ich werde aber erklären, worum es heute geht und das auch erklären.
Ich bin gespannt.
So wie sonst auch. Also sonst seht ihr ja auch nichts und hört nur.
Genau, okay, dann können wir eigentlich starten, oder? Mit Wissenschaft.
Ja. Können wir machen.
Dann fangen wir mal mit den Antisternen an. Das ist ein, da kommen wir eigentlich ein bisschen zu dem Thema zurück, über das wir gerade schon gesprochen haben, nämlich zum Anfang des Universums. Alles, was wir sehen oder das, was uns ausmacht oder unsere Welt ausmacht, dass es das gibt, also Sterne, Planeten und so, ist eigentlich ein Riesenglück. In gewisser Weise sogar ein Mysterium, weil ja alles mit dem Urknall anfing. Oder mit Gott, aber ist egal, wir bleiben mal bei der Urknalltheorie. Also es fing mit dem Urknall an. Und dann haben wir das Teilchenmodell und nach diesem Teilchenmodell hat sich nach dem Urknall, erstmal war nur Energie da und aus dieser Energie haben sich dann nachher Teilchen, also Materie gebildet. Aber eben nicht nur Materie, sondern auch Antimaterie. Und was heißt Antimaterie? Antimaterie ist Materie, die aus Antiteilchen besteht. Also Antiatome haben Atomhüllen aus Positronen, nicht Elektronen, wie bei uns. Und Atomkerne aus Antiprotonen und gegebenenfalls auch Antineutronen. Das heißt, wenn du so auf einem Antimaterie-Planeten lebst, dann läuft in deiner Steckdose, fließen da keine Elektronen, sondern Positronen. Aber ansonsten funktioniert alles gleich, würde ich mal so behaupten.
Das heißt, endlich stimmt die technische Stromrichtung, oder?
Genau, wir sind eigentlich die Antis, wir sind die Falschen. Genau, das ist ein guter Punkt. In dem Moment des Urknalls hat sich beides gebildet. Muss sich Antimaterie und Materie gebildet haben und eigentlich nach gängigen Modellen eigentlich auch einigermaßen in der gleichen Menge. dass wir jetzt, wenn wir in unsere Umwelt gucken, also hier auf der Erde sowieso, aber auch in unsere kosmische Umwelt und Nachbarschaft, dann sehen wir halt eine große Dominanz der Materie. Also wir sehen eigentlich nur Materie und keine Antimaterie. Und das ist tatsächlich eins der ganz großen ungelösten Rätsel der Physik oder der Menschheit, warum wir so eine Dominanz der Materie sehen gegenüber der Antimaterie. Denn eigentlich müssten sich beide Sachen in gleicher Menge entwickelt haben oder müsste beides gleich entstanden sein.
Und also die nihilieren sich auch, also die verschwinden, oder? Wenn
genau.
Antimaterie und Materie zusammentrifft und da kommt dann als Summe nur Energie raus.
Genau,
oder?
Ja, genau. Also das ist genau der Punkt, da wäre ich jetzt gleich noch drauf gekommen. Wenn das nämlich wirklich so wäre, ne, dass beides in gleichen Mengen entstanden wäre, dann hätten wir vermutlich sogar ein großes Problem. Denn dann hätten sich beide Materieformen ausgelöscht mittlerweile. Also genau wie du gesagt hast, Materie trifft auf Antimaterie und dann annihilieren die sich, zerstrahlen, das hast du gerade schon genau richtig gesagt, da wird dann reine Energie raus und die Materie ist dann weg. Was man dann sieht, was man dann beobachtet, ist Gammastrahlung und zwar mit einem sehr charakteristischen Spektrum. Das heißt, das ist jetzt nichts irgendwas Hypothetisches, sondern es ist tatsächlich auch etwas, was man wo man weiß, was dann passiert, wenn Materie auf Antimaterie trifft. Und man kann es sogar beobachten. Denn Antimaterie ist jetzt nicht nur ein abgefahrenes Fancy-Konzept, was man sich mal so überlegt hat, was ja irgendwie nett wäre, wenn Materie und Antimaterie gleichzeitig entsteht. Sondern es ist etwas, was nicht nur in der Theorie Bestand hat, sondern eben auch in der Praxis. Man kann es nämlich beobachten.
Es gibt und erzeugen, ne?
Und also, erzeugen, genau, ja.
Aber wie war das? Ich weiß, dass man Positronen und so weiter erzeugen kann. Ich weiß auch, dass man einfache Antiatome erzeugen kann, aber das ging nicht besonders weit, oder?
Was heißt
also
jetzt
so
weit?
Anti-Wasserstoff oder so ging noch, aber kein Anti-Eisen oder sowas, oder?
Ja, also, nee, das geht auf keinen Fall. Also ich meine auch, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgelesen, aber ich meine mich auch zu erinnern, dass die für eine ganz, ganz kurze Zeit mal einen Anti-Wasserstoff gebildet haben. Also ein Positron mit einem Antiproton. Aber ich weiß nicht, wie lange das Bestand hatte. Das ist auch jetzt schon wirklich, wie du sagst, ne, das ist dann wirklich künstlich hergestellt.
Ja.
Was du normalerweise beobachtest in der Natur, sind Antimaterieteilchen, die sich bei Blitzen zum Beispiel kurz bilden oder beim radioaktiven Zerfall kann man das wohl beobachten. In der Höhenstrahlung beobachtet man das, aber immer nur ganz, ganz kurz. Also eben genau aus dem Effekt, den du gerade gesagt hast. Man kann sich vorstellen, wenn sich irgendwo in einer höheren Atmosphäre ein Antiteilchen bildet durch Wechselwirkung mit der kosmischen Strahlung, dann trifft dieses Antiteilchen relativ bald auf ein Materieteilchen, also ein Antiteilchen trifft auf ein Materieteilchen und dann zerstrahlen die halt. Das heißt, du hast nur ganz, ganz wenig Zeit, die überhaupt zu beobachten. Und ich weiß, ja, haben wir gerade schon gesagt, ne, die Konsequenz wäre jetzt halt, wenn das Universum wirklich symmetrisch wäre, also wenn es am Anfang genauso viel Materie wie Antimaterie gegeben hätte, dann wären wir gar nicht mehr da, weil dann alles schon zerstrahlt wäre. Okay, damit wissen wir schon mal, theoretisch gibt es Antimaterie, scheinbar aber nicht so viel. Damit starten wir mal in dieses Paper, denn worauf das alles basiert, dieses Paper, ist eine Messung, die auf der Internationalen Raumstation durchgeführt wurde, auf der ISS. Da gab es nämlich einen Detektor, der konnte auch Antimaterie messen. Und dann wurden 2018 Messungen gemacht und da wurde Antimaterie festgestellt. Im Weltall sozusagen, aber in Nähe der Erde natürlich. Und da konnte auch die Menge festgestellt werden. Und da kam man auf das Ergebnis, dass etwa einer von 100 Millionen Heliumkerne in unserer galaktischen Nachbarschaft aus Antimaterie besteht. Also ein Heliumkern aus 100 Millionen ist Anti. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, wo kommt der her? Also der könnte natürlich irgendwie noch so aus der Urzeit kommen, aber dann wird erstaunlich, dass er nie irgendwann mal irgendwo gestoßen hat. Und dafür sind
Und sich aufgelöst hat, ne?
Genau, und sich aufgelöst hat, genau. Dann würde man halt Hintergrundstrahlung sehen, aber es wäre halt, also man würde nicht damit rechnen, dass es eben noch diesen Anti-Helium-Kern gibt. Deswegen bleibt die Frage, wo kommen die Dinger her? Deswegen haben Physikerinnen und Physiker mal die Hypothese geäußert, dass es in unserem Universum auch größere Ansammlungen aus Antimaterie geben könnte. Und zwar beispielsweise in Form von Antisternen. Und da muss ich sagen, war meine Neugierde wirklich geweckt, weil also die Vorstellung, dass du in den Nachthimmel guckst und du siehst da diese ganzen Sterne und dir sagt jetzt einer, ja, da sind aber auch welche drunter, das sind Antisterne, die bestehen komplett aus Antimaterie. Die Physik ist die gleiche, ne? Also die würden genau die gleichen Fusionen ablaufen, nur die würden aus Antimaterie bestehen, ist natürlich irgendwie schon eine sehr faszinierende Vorstellung.
Wie ist denn dann der Übergang? Weil da, wo Materie und Antimaterie zusammenstoßen, da ist ja dann die Hölle los. Also ist das dann dem Weltall geschuldet, dass wir dass der meiste Raum einfach nichts enthält?
Ja, genau. Also
und dass das dann geht?
Genau, also wenn du, sagen wir mal, du hättest jetzt so einen Antistern mitten in einer kosmischen Gaswolke aus Materie, dann könntest du davon ausgehen, dass das nicht lange Bestand haben würde, ne? Weil klar, man würde dann erwarten, dass der Stern früher oder später zerstrahlt. Oder man könnte sich auch überhaupt die Frage stellen, wie ist der überhaupt da hingekommen, ne? Weil der müsste da ja schon, also diese Ansammlung an Antimaterie hätte es da dann schon etwas länger geben müssen. Aber da kommen wir vielleicht sogar gleich nochmal drauf. Also jetzt haben wir eine Hypothese, ne? Wir sagen, möglicherweise gibt es da draußen Antisterne und von diesen Antisternen kommt das Antihelium, was wir hier mal gemessen haben, in einer Größenordnung, was zumindest nahe liegt, dass es da draußen irgendwelche Antimaterie-Quellen oder Ansammlungen gibt. Wie suchen wir jetzt danach? Was würdest du sagen? Also ich habe ja gerade gesagt, du siehst einen anderen Stern, kann Antimaterie sein, kann nicht Antimaterie sein. Ich habe es gerade schon gespoilert eigentlich.
Man guckt, ob aus der Richtung was kommt, also so an Antimaterie-Teilchen.
Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, das stimmt, da muss ich gerade mal überlegen. Boah, ich weiß gar nicht, ob das. Also da brauchst du natürlich einen guten Detektor, ne? Da müsstest du ja auch noch die Richtung der Antimaterie wie würdest du die Richtung eines Antimaterie-Teilchens bestimmen? Vielleicht gibt es Detektoren, weiß ich nicht. Aber es geht einfacher. Du guckst einfach mal, wo du viel Gammastrahlung siehst. Ne? Denn wir haben ja gerade gelernt, wenn Materie und Antimaterie aufeinander trifft, dann entsteht Gammastrahlung. Das heißt, wir müssen eigentlich nur erstmal gucken, wo sehen wir Gammastrahlung? Und zwar natürlich Gammastrahlung mit dem spezifischen Signatur, die man von dieser Annihilation erwarten würde.
Ja. Aber würde man die dann nicht in dem Bereich eher sehen, wo der Übergang ist?
Genau, ja, also schon, aber auf die Distanz. Also stellen wir uns vor, du hast einen Antistern und der liegt in unserer Normalmaterie, Universum oder Galaxie sogar. Dann siehst du natürlich genau da, wo Materie auf Antimaterie trifft. Und das wäre dann typischerweise eher so der Randbereich des Sterns. Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wo dieser Randbereich definiert ist, weil der strahlt natürlich und dann würden natürlich auch, damit meine ich nicht die unmittelbare Oberfläche des Sterns, aber da irgendwo in der Umgebung würde dann halt der Hintergrund des Universums, also das Universum ist ja nicht komplett leer, sondern da sind ja so vereinzelte Atome noch, da müssen wir nochmal gucken, wie viele, aber viel ist das ja nicht. Die treffen dann irgendwo in der Nähe des Sterns, des Antisterns aufeinander und zerstrahlen dann. Das heißt, man könnte schon sagen, irgendwo in der Nähe des Sterns, und wenn die Sterne weit weg sind, sind das ja nur Punkte. Das heißt, du guckst irgendwo in die Richtung und guckst, ob aus dieser Richtung der Stern, der Punkte, ob da Gammastrahlung herkommt. Und das haben sie getan. Sie haben sich Gammastrahlenquellen angeguckt. Und das konnten sie, weil es wohl Teleskope gibt, die darauf spezialisiert sind. Und sie haben die Ergebnisse publiziert in Constraints on the Anti-Star Fraction in the Solar System Neighborhood from a 10-Year Fermi Large Area Telescope Gamma Ray Source Catalog, veröffentlicht in Physics Review Day am 20. April 2021. Sie haben sich auf den vierten Katalog des NASA Gammastrahlenteleskops Fermi gestürzt, wo wohl 5787 Quellen erfasst sind. Und dann haben sie sich als erstes angeguckt, welche dieser Quellen sind punktförmig und welche dieser punktförmigen Gamma-Quellen passen nicht zu bisher bekannten Urhebern für Gammastrahler, nämlich beispielsweise Pulsare, da weiß man, dass da Gammastrahlen rauskommen. Man weiß, dass aktive Galaxiekerne Gammastrahlen aussenden. Die konnten sie dann erstmal alle ausschließen.
Die konnte man nicht anhand der Signatur schon ausschließen bei den Gammastrahlen?
Ja, ich glaube, das wäre einfach aufwendiger gewesen. Die haben sich erstmal, erstmal alles rausgekickt, wo sie wissen, okay, das ist ein Pulsar, das sind Galaxienkerne, da brauchen wir gar nicht erst zu gucken, weil da lernen wir nichts raus. Ja. Und das, was dann noch übrig geblieben ist, da haben sie genau sich angeguckt, ob die dieses typische Spektrum aufweisen, was du erwarten würdest, wenn Protonen und Antiprotonen aufeinandertreffen und annihilieren. Und als sie das gemacht haben, blieb von diesen 5787 Quellen blieben noch 14 übrig. 14 punktförmige Gammastrahlenquellen, die genau diese sehr typische Signatur zeigen und die zu keinem bekannten Objekt passen. Und da sagen sie, okay, das könnten jetzt wirklich Antisterne sein. Und dann haben sie sich angeguckt, wo liegen die denn am Himmel? Also liegen die alle zusammen, so in einem Cluster oder gibt es irgendein Muster? Aber das können sie nicht sehen. Also die sind völlig ohne nachvollziehbares Muster über den Himmel verteilt und die strahlen nur extrem schwach. Das sind jetzt unsere Kandidaten für möglicherweise Antisterne, die da draußen sind. Und was sie dann auch gemacht haben, ist, die haben jetzt 14 Kandidaten gemessen und dann ist es natürlich spannend, sich zu überlegen, wie viel gibt es denn dann wohl? Ne? Also wir haben jetzt mit diesem Teleskop, dieses Teleskop hat einen gewissen Ausschnitt gemessen, mit einer gewissen Auflösung. Und dann kannst du dann natürlich mal überlegen, welche Helligkeit siehst du denn überhaupt? Also wie hell müssen die Sterne sein, dass du die überhaupt siehst? In welchem Umkreis hast du gemessen? Und dann kannst du mal hochrechnen, was heißen denn diese 14 gemessenen, detektierten Antisterne überhaupt, wenn du jetzt wenn du jetzt so eine Aussage machen möchtest, wie hoch ist die Dichte an Antisternen in unserer Galaxie? Und dann kommst du zu dem Ergebnis, oder kommen die zu dem Ergebnis, dass sie sagen, einer von 1 jeder 400.000. Stern könnte ein Antistern sein. So.
Jeder wievielte?
400.000. Also auf 400.000 normale Sterne kommt ein Antistern. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn du bedenkst, wie viele Sterne so in unserer Milchstraße, also in unserer Galaxie es gibt, dann sieht man, da sind dann doch einige Antisterne. Also dafür hat mir das Konzept Antistern, ehrlich gesagt, vor 2 Tagen noch völlig unbekannt war, muss ich sagen, bin ich ziemlich begeistert von der Vorstellung, dass wir in einer Welt, in einer Galaxie leben, wo möglicherweise Antisterne sind.
Ich frage mich, warum es so wenige sind, weil das ja immer noch irgendwie so dieses Hälfte-Hälfte-Ding. Also ich hätte jetzt erwartet, dass es, also jetzt nicht die Hälfte ist, aber zumindest deutlich mehr. Oder?
Also die Frage wäre natürlich jetzt vielleicht sogar auch noch, ob es Galaxien gibt. Also jetzt reden wir ja erstmal von diesen Außenseitern in unserer Galaxie. Ne? Also die müssen sich da natürlich erstmal behaupten. Ne? Aber es könnte natürlich sein, dass du komplette Antistern, das ist jetzt übrigens eine völlige, ich improvisiere frei, weil das basiert jetzt auf keiner kosmologischen Paper. Möglicherweise rede ich jetzt völlig Schwachsinn. Aber möglicherweise gibt es ja komplette Galaxien, die aus Antimaterie bestehen. Aber man würde ja erwarten, dass sich eher so Cluster der Gleichheit bilden. Ne? Also, dass bei uns halt eher nur wenige Antisterne sich behaupten konnten. Für mich ist es eher ein Wunder, dass es die überhaupt gibt. Weil ich hätte gedacht, dass die schon längst zusammengestoßen sind mit Materie und sich aufgelöst haben. Denn wenn man sich vorstellt, wie sich so Sterne bilden, die bilden sich ja aus kosmischem Staub, aus Gasen, Gaswolken. Das heißt, die müssen sich erstmal als Antigaswolke finden und sich dann verdichten und daraus werden dann Sterne. Also ja, also in so einer feindlichen Umgebung finde ich das schon relativ erstaunlich.
Ja. Ja, aber also wie gesagt, ich finde es spannend, dass es, also ich frage mich immer noch, wie das mit der Verteilung aussieht. Also dann müssten die ja weiter weg sein, ne? Also dann ist die Frage, gibt es dann, also das ist jetzt in unserer Galaxie.
Ich bin noch nicht ganz fertig, weil das ist ein guter Punkt, den du gerade sagst. Die Frage ist, wie weit sind die weg von uns? Ne? Also wo sind die denn eigentlich in unserer Galaxie? Ne? Jetzt habe ich ja nur gesagt, jeder 400.000. Stern könnte in unserer Galaxie ein Antistern sein. Wo ist der denn? Es scheint so, das sind natürlich jetzt frühe Ergebnisse, dass unser Sonnensystem, unsere Sonne, eher in einem Gebiet liegt, wo es eher weniger Antimaterie-Sterne gibt. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Aber dann könnte man sich fragen, wo sind denn diese Antimaterie-Sterne? Und dann, das haben sie sich auch angeguckt. Und sie gehen davon aus, dass die mindestens einige Dutzend bis 1000 Lichtjahre von uns entfernt liegen. Und dass von diesen weit entfernten Sternen auch diese gemessenen Antiheliumkerne stammen, die auf der ISS gemessen wurden. Daraus resultiert halt auch, dass so relativ wenig davon noch misst, weil die auf dem Weg hierhin halt auch schon zerstrahlen. Und dann gibt es wiederum die Theorie, aber das sind jetzt wirklich alles frühe Theorien, die Astronomen schon etwas länger verfolgen, dass sie sich vorstellen könnten, dass diese Antisterne vor allem in einem eher dünner besiedelten Halo, das umgibt unsere Galaxie, so dieser Halo, und dass dort eher die Antisterne zu finden sind, also weiter weg von anderen Sternen. Das heißt, die Gefahr, dass wir jetzt irgendwie losfliegen und alle unsere Hoffnung auf einen Stern setzen und dann feststellen, wenn wir da ankommen, dass das ein Antistern ist, das ist eher unwahrscheinlich, weil die Teile wohl eher ein bisschen weiter weg sind von uns. Aber ich bin total begeistert, muss ich sagen, von diesem Konzept Antisterne. Also
ja, ich finde es auch spannend. Das ist ja dann im Grunde die gleiche Masse, wie wir sie so als Materie auch nochmal haben, ne? Könnte das diese dunkle Materie sein, die nicht strahlt oder?
Also ich glaube,
die strahlt ja. Wir sehen ja was, ne?
Ja, genau.
In einem anderen Spektrum. Nee, dumme Frage.
Und die wird immer noch die Ausnahme sein. Also du wirst jetzt nicht ins Weltall gucken und sagen, schau mal an, ist ja doch auf einmal die Hälfte, ist Antimaterie. Das ist immer noch die absolute Ausnahme. Aber ein bisschen was von der Antimaterie scheint sich eben doch behauptet zu haben seit Anbeginn der Zeit.
Aber dann in unserer Galaxie, also innerhalb der Milchstraße?
Oder in Außengebieten. Ja, also diese 14, über die wir jetzt gesprochen haben, sind tatsächlich in unserer Galaxie, ja.
Das finde ich krass, weil das gibt einem nochmal so ein anderes Gefühl, Gefühl ist wahrscheinlich auch noch falsch, für die Dimensionen, weil man stellt sich ja immer diese Kreisscheibe vor mit tausenden, Millionen von Sonnen, bla bla, aber da ist dann noch genug Platz, dass da quasi Antimaterie irgendwo hin kann, ohne mit der Materie zu interagieren.
Krass, ne?
Das ist schon krass.
Und dann auch die Vorstellung, dass wir irgendwann mal so eine Raumfahrernation sind oder auf andere treffen und die geben uns dann so eine Galaxienkarte und da sind halt so ein paar Sterne so durchgestrichen oder durchgekreuzt. Da fliegt man besser nicht hin. Das ist ein Antistern.
Mit so kleinen Totenköpfen.
Das ist ein Antistern, da braucht er gar nicht hin.
Ja,
oder vielleicht will man da hin, weil man die ganze Energie nutzen will, wenn man dann einen anderen Stern
das dann drauf wirft. Genau, geht da nicht hin. Okay.
Wir müssen zu diesem Stern, sie haben was zu verheimlichen. Aber das war wieder so ein Thema, wo ich so dachte, what a time to be alive. Also teilweise findet man so, also ich weiß nicht, das finde ich total faszinierend, Antisterne. Also das ist doch pure Science Fiction.
Aber ist das quasi eine gesicherte Erkenntnis, die wir so gemessen haben, oder ist das ein mögliches Erklärungsmodell für diese Signatur von Gammastrahlung, die wir da an der Stelle haben?
Ja, man kann sich wahrscheinlich überlegen, warum kommt die Gammastrahlung mit genau der Signatur von diesen punktförmigen Quellen. Ja, wenn du eine andere Theorie hast. Nee, also weil da heißt Beweis. Ne? Beweis
also ist Beweis ist ja immer schwierig, aber ja. Das ist die wahrscheinlichste
Erklärung. Also aus meiner Sicht jetzt ja. Ich habe nur das Paper allerdings gelesen. Ich bin möglicherweise gebiased, aber ich weiß jetzt nicht, ob es eine andere Fraktion an Kosmologinnen gibt, die sagen, das ist völliger Schwachsinn. Wahrscheinlich jetzt, wo ich so begeistert bin, in 2 Wochen kommt dann das Gegenpaper, wo dann steht, war doch was völlig anderes. Aber,
wie war das mit den reißerischen Titeln?
Ja, genau. Komm, ich habe nur Anti-Sterne. Ich habe mich schon zurückgehalten. Ich habe nicht gesagt, unendliche Energiequellen durch Antimaterie.
Durch Antisterne.
Ja, aber also ich war total geflasht mal wieder. Irgendwie verwischt. Also zunehmend will ich jetzt nicht sagen, aber die also Science Fiction und Wissenschaft kommen irgendwie so gefühlt immer näher. Das hier mit den Antisternen fand ich so, schon super. Und dann habe ich irgendwie gestern auch nochmal der letzte Probeflug von Elon Musks Spaceship, wo sind wir gerade, SN15 oder so gesehen, da siehst du dieses riesige Raumschiff, was so aus den Wolken fällt, das fällt ja auch wieder so runter, ne? Und dann kommt irgendwie kurz, hast du das schon mal landen sehen? Und dann kurz vor Ende.
Nee, aber wie heißt das Ding?
SN15, glaube ich. Ja, da müssen wir uns das bei Optisch Inkorrekt mal angucken. Guck mal nicht, ich suche mal das Video raus, was ich gestern gesehen habe, weil du findest manchmal auch diese Live-Aufnahmen von irgendwelchen Hobbyisten weit entfernt. Das sieht auch schon spannend aus. Aber gestern habe ich eins gesehen von, was SpaceX selber rausgegeben hat. Und dann siehst du halt, das fällt so bäuchlings die Rakete oder landet, muss man ja sagen. Das fällt durch die Atmosphäre, aber das will dann ja landen. Und es fällt halt so bäuchlings, also nicht mit der Spitze nach unten und auch nicht mit den Triebwerken nach unten, sondern längs quasi. Und kurz vom Boden zünden dann die Triebwerke wieder und die dreht dann die Rakete um 90 Grad und dann kommt die zum Stehen. Und dieses Video war so, die bricht so durch die Wolken durch, dann zündet dieses Triebwerk und du siehst so diesen Plasma Strom daraus blasen und dieser Triebwerk, ich sag's jetzt wahrscheinlich völlig falsch, die Raketentechniker unter euch können mich gerne korrigieren, du siehst dann eben dieser Plasmastrom, der aus diesen Raketentriebwerken kommt, der hat so Bäuche, so, wo die heller sind und weniger hell, das heißt, das sieht schon aus wie gemalt quasi, ne, und dann dreht die Rakete um und das so, sieht so dermaßen Science-Fiction aus, dass ich denke, ist das mein Leben? Will ich jetzt wirklich, wenn du mir das gerendert hättest oder wenn du mir das in irgendeinem Science-Fiction-Film gezeigt hättest, hätte ich gesagt, ja, sieht gut aus. Also haben sie gut gemacht, die Special Effects. Und das ist auf einmal unser Leben.
Das erinnert mich so ein bisschen an dieses uralte Meme mit dem kleinen Jungen, der vom Zahnarzt kommt. Is this real life? Wofür ist das Ding überhaupt da? Also das Spaceship, soll das so Versorgung oder?
Unter anderem das, womit er zum Mars will, aber als erstes zum Mond. Also dieses Ding soll bemannt zum Mars, zum Mond erstmal fliegen. Und das auch relativ bald. Und wenn ich sehe, was der für Sprünge macht, glaube ich, wir sind da nicht mehr so weit von entfernt. Und das wird unfassbar sein. Wir leben dermaßen in der Zukunft.
Das haben die in den 50ern auch gesagt.
Ja, aber seitdem haben wir das lange nicht mehr gesagt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses, mein Gott, was ist auf einmal technisch möglich, weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das beschleunigt alles noch immer so. Und wir hatten so eine Phase so, sage ich jetzt mal so 80er, 90er, 2000er. Jetzt schreiben uns wahrscheinlich ganz viele Leute, was da alles passiert ist und Computertechnik, alles klar, ja, da sind viele Sachen passiert, Internet, ich weiß, da wurde man neulich auch korrigiert, ist auch alles richtig, aber wenn ich mir jetzt mal so die letzten Jahre angucke, ne, also sowohl SpaceX, was die da alles abreißen, als auch Impfstoffe, die mal eben entwickelt werden, ne, mein Gott, what a time to be alive, also ja. Ist doch wirklich unfasslich.
Ich find's auch krass, aber ich glaube, dass das Ich, wie gesagt, ich glaube in den 60ern, 70ern, den Leuten ging es genauso.
Ja, da auf jeden Fall. Also, da die aus der kalten Hose mal eben zum Mond geflogen sind, das war wahrscheinlich nochmal abgefahrener. Ich meine, da musst du dir mal überlegen, da hatten die wenigsten Fernseher und da fliegen die auf einmal zum Mond. Also absolut irre. Die Hippies lagen in Woodstock zugedröhnt in der Wiese und gleichzeitig sagt die NASA oder die Vereinigten Staaten, wir fliegen jetzt zum Mond. Also absolut. Also das war auch eine magische Zeit, keine Frage. Und auch eine Phase, wo die Menschheit einen echten Technologiesprung gemacht hat. Eben guten wie zum Bösen. Ne? Also Atomwaffen waren ja nun damals auch ein Thema. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, so dieses, es geht vorwärts und zwar im positiven Sinne. Oder sehe ich das jetzt alles zu positiv?
Weiß ich nicht.
Geht es gerade vor die Hunde? Ich meine, wir haben natürlich auch die Schere in unserer Gesellschaft, dass Leute sich abkehren von der Technik und von der Wissenschaft. Vielleicht bin ich jetzt für heute einfach nur ein bisschen eichoptimistisch.
Ich glaube, diese technische Entwicklung, die hatte irgendwie jede Generation. Es ist nur, dass so große Ziele irgendwie wieder ins Auge, also in greifbarer Nähe rücken, sowas wie auf dem Mond landen. Das hat die Menschheit ja schon mal gemacht. Aber dann halt nicht mit dem Ziel, auf dem Mond zu landen, sondern weiter zu fliegen zum Mars. Ja, also ich weiß es nicht, aber ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir zu unseren Lebzeiten, auch wenn es für mich persönlich keinerlei Folgen hat, wenn wir es noch also erleben würden, wie der erste Mensch oder die ersten Menschen den Mars betreten.
Ja, werden
bitte
wir auf jeden Fall.
In 8K live gestreamt.
Na, das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Also wenn wir körperlich durchhalten, dann werden wir das noch sehen. Und das ist natürlich auch ein bedeutender Schritt. Ne? Also ich meine, klar, erste Landung auf dem Mond ist jetzt auch nicht schlecht, aber zu sagen, wir waren die Generation, die den zum ersten Mal auf einem anderen Planeten gelandet ist, ist auch schon richtig geil.
Ja, man könnte sich aber fragen, ob das dann auch was ist, was irgendwann so ein Haken dran, ne? Ja, wurde gemacht, aber keine direkten Folgen hat. Weil wenn man sich mal überlegt jetzt für die Mondlandung, ne? Natürlich hatte die technische Folgen ohne Ende und gesellschaftlich wahrscheinlich auch. Aber so jetzt direkt, so, ja, wir waren auf dem Mond.
Ich glaube, beim Mars ist es etwas anderes, weil du fliegst nicht zum Mars, um den kurz zu besuchen, sondern in dem Moment, wo du den Mars besuchst, kommst du, um zu bleiben, weil die Reise einfach zu weit ist. Also die erste Mannschaft fliegt natürlich wieder nach Hause, das ist schon klar, aber dann wird relativ bald werden Leute da bleiben und permanente Station aufbauen. Deswegen dieses Haken dran und das Wart lohnt nicht, wird es diesmal nicht geben, glaube ich.
Ich bin gespannt, was für ein Konstrukt dahin kommt. Ob es jetzt wirklich der Multimilliardär ist, der irgendwie zu viel Geld über hat.
Ja.
Und sagt, das machen wir jetzt. Oder ob es irgendeine Regierung ist. Aber es sieht gerade hart nach dem Multimilliardär
Konzerne
aus.
Ja, wir sind in dieser, auch das sind ja diese dystopischen Filmprognosen, dass es irgendwelche Multikonzerne wuppen. Die haben einfach mehr Geld. Also ich meine, das ist einfach, der Musk kann halt das Geld, was er hat, damit kann er halt machen, was er will, weil er sonst nichts anderes zu tun hat. Ne?
Ist vor allem in dem Punkt so ein absolutistischer Herrscher, ne, was das
genau
angeht.
Ja.
Der kann halt bei SpaceX durchlaufen und sagen, du bist raus.
Machen wir nicht. Wir machen das noch, ist egal, machen wir nochmal, probieren wir halt nochmal. Und unser Staat muss halt auch noch andere Dinge am Laufen halten. Ne? Also Rente und Militärausgaben oder was auch immer, wofür wir so Geld ausgeben.
Ja.
Und das muss er halt nicht. Also von daher glaube ich, das werden alles Firmen machen. Und wahrscheinlich sogar noch profitabel, wenn der erstmal da ist und dann anfangen kann, da zu schürfen oder Fernsehsendungen vom Mars zu vermarkten. Das ist so ein Selbstläufer.
Big Brother Mars.
Und wer rausfliegt, muss die Schleuse verlassen.
Ja, oder die spielen um den Rückflug.
Ja, genau, die haben nur zwei Plätze, genau. Ja. Glaubst du, da würden sie auch noch 10 Bekloppte melden für.
Ja, klar. Oder der Marsianer Real Life.
Den wollte ich immer mal wieder gucken mit meinem Sohn, weil ich glaube, der Film ist gar nicht so schlecht.
Nee, der Film ist tatsächlich, also der Film ist ganz gut. Das Buch ist aber, also nein, das Buch ist nicht besser in dem Sinne von, das Buch ist aber besser, sondern das Buch ist länger.
Detaillierter wahrscheinlich auch in den Sachen.
Genau, detaillierter und so. Aber der Film ist trotzdem gut. Ja. Gut. Ja, dann mach ich mal weiter, würde ich sagen. Ne?
Thema Nummer zwei mit einem sehr kryptischen Titel.
Nein, das ist sehr, sehr bezeichnend. Meine Themen sind heute vielleicht beide ein bisschen kurz, aber wir gucken mal. Thema Nummer zwei, Mighty Morphin Power Pasta.
Ich verstehe nichts.
Mighty Morphin Power Rangers kennst du doch, oder?
Nein.
Du kennst doch wohl die Power Ranger.
Power Ranger ist mir noch ein Begriff, aber
ja, das ist sehr abgekürzt. Eigentlich heißen die Mighty Morphin Power Ranger.
Die heißen ernsthaft Mighty Morphin Power Ranger?
Ja, davon gibt es noch viel, viel mehr. Das ist ein riesiges Franchise mit allem Möglichen. Also Oder waren die Mighty Morphin Power Rangers nur ein Teil der Power Rangers? Also die Power Rangers wurden irgendwann relativ unübersichtlich, sage ich mal. das waren die ersten tatsächlich. Mighty Morphin Power Rangers 1993. Später gab es noch Power Rangers Zeo, Turbo, In Space, Lost Galaxy, Lightspeed Rescue, Time Force und noch viel, 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 viel mehr. Die erscheinen übrigens immer noch. Aktuell sind es die Power Rangers Dino Fury.
Ach du Scheiße. Das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich war dann schon zu alt, 93, und für meinen Sohn war es nie interessant. Da erlebe ich ja nochmal manche Dinge, also beispielsweise die Pokémons sind auch an mir vorbeigegangen, aber durch meinen Sohn konnte ich die nochmal ein bisschen kennenlernen. Aber Power Rangers sind vorbeigegangen. Ich glaube, das funktioniert nicht.
Ja, das, ich weiß gar nicht, Pokémon sind an mir so nicht ganz vorbeigegangen. Ein bisschen habe ich die noch mitbekommen, aber ich glaube, einen Ticken jünger, dann hätte ich davon mehr noch mitbekommen. Also ich habe noch so den Anfang davon quasi mitbekommen. Ich hatte aber auch nie, ich hatte nie eins der Pokémon-Spiele. Mir sind Pokémon als erstes Mal durch die Fernsehserie begegnet damals. Naja, egal. Aber um die geht's ja auch gar nicht. Auch nicht um die Power Rangers, sondern es geht um die Mighty Morphin Power Pasta. Genau. Als Sportler nimmst du ja wahrscheinlich häufig größere Mengen Kohlenhydrate zu dir, oder?
Und das Liebste sind mir da tatsächlich Nudeln, weil davon kann man eigentlich immer, zu jedem Zeitpunkt kann man Nudeln essen und auch in größeren Mengen, wenn die Soße nicht zu intensiv ist. Ich kann Nudeln auch zum Frühstück essen, wenn es sein muss.
Ja, ich auch, und das ist das geht, glaube ich, vielen fetten Leuten so. Nudeln gehen immer und auch, wie du schon sagst, in großen Mengen.
Ja, genau, also die rutschen einfach super, ja.
Ja, und die schmecken halt auch immer gut, ne? Und die gibt es in so vielen Variationen, das ist einfach, naja, du hast da ja auch noch einen gewissen familiären Background und große Mengen Pasta wahrscheinlich irgendwo im Keller gebunkert.
Natürlich, ja.
Was sind deine Lieblingsnudeln? Ich sagte ja gerade schon, die kommen in so vielen Varianten. Spaghetti, Tagliatelle, Farfalle, Penne, Gnocchi.
Also ich würde mal so sagen, Spaghetti sind schon mit meine liebsten Nudeln. Die kommen ja allerdings auch in der halb italienischen Familie am häufigsten auf den Tisch. Und irgendwie mag ich auch, wie heißen denn diese klassischen Ringlis oder wie heißen die, diese Spirelli oder so? Die so, ich glaube, die heißen Spirelli.
Fusilli? Nee, die heißen Fusilli, oder?
Warte, ich muss mal gerade gucken. Während deine Sonka hustet.
Meine Frau hustet und hat mir nebenbei noch geschrieben, dass Gnocchi keine Nudeln sind. Wahrscheinlich hat sie damit recht.
Spindel, tatsächlich. Ja, du hast recht. Fusilli. Oh, Fusilli. Wie unangenehm. Also, ja, genau. Ja. Aber im Deutschen häufig
Spirelli. Wird deine
Spirelli.
Frau dich jetzt schlagen?
Nee, ich sehe gerade, in der Wikipedia steht Fusilli, im Deutschen häufig Spirelli oder Spiralnudeln genannt. Die mag ich auch, weil die natürlich astreine Soßenträger sind, ne?
Ja.
Da bleibt hier zwischen den einzelnen Lamellen bleibt einfach die Soße hängen wie nichts Gutes.
Ich bin ja ein Freund von so von den ganz leichten Soßen, so Käsesoße, also so Nudeln mit viel Käse und nur so, finde ich toll. Und da sind Penne großartig für.
Oh ja, ja.
Weil da bleibt das halt in der Nudel so haften. Aber wir können schon mal darauf einigen, Nudeln schmecken unterschiedlich je nach Form.
Ja, natürlich.
Also
klar.
Beziehungsweise eignen sich für verschiedene Gerichte je nach Form. Also die Textur im Mund, wie sie die Soße aufnehmen und so weiter und so weiter. Und Nudeln haben wir gerade schon gesagt, warum isst man die so gerne als Sportler, wenn man irgendwie Carbloading oder wie auch immer man es nennen möchte, betreibt? Die sind ein unglaublich guter Energielieferant und haben eine sehr gute Energiedichte. Also wir hatten bei unseren langen Fahrradtouren wenig Essen dabei, weil wir mal gesagt haben, wir sind irgendwo in Deutschland unterwegs, da müssen wir nicht so viel mitnehmen. Wir hatten aber immer eine Packung Spaghetti und ein Glas Pesto in irgendeiner der Taschen, weil das Packmaß ist einfach unschlagbar. Und es ist das beste Essen, wenn er abends irgendwie auf dem Campingplatz sitzt, dir nochmal Nudeln irgendwie in ein Töpfchen haust und da Pesto drüber, ist super. Wir hatten immer Spaghetti mit. Hast du eine Idee, warum gerade Spaghetti und keine anderen Nudeln?
Boah, das könnte in der Verpackung tatsächlich das kleinste Packmaß haben, oder? Die sind relativ dicht. Wenn ich mir ich meine, so Cannelloni, die sind ja im Wesentlichen Luft und hohl. Und Spaghetti, die kannst du schon gut dicht packen, ja.
Genau, so Fusilli und so halt auch. Ja, ne? Die, also allein schon, wenn man sich im Supermarkt mal umguckt, so Spaghetti sind immer, wenn man jetzt nicht gerade die von Barilla nimmt, sind die immer irgendwie dicht gepackt in irgendeiner Plastikhülle und gestapelt. Ne? Also selbst die von Barilla gehen noch halbwegs. Aber die sind immer eng gepackt, wohingegen jetzt die gleiche Menge Nudeln, also die gleiche Masse an Fusilli, Cannelloni, Penne, was auch immer, halt deutlich mehr Platz einnimmt. Ne, kein Wunder, weil dreidimensional geformt, viel Luft und so weiter. Und kannst du dir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich darüber Gedanken machen?
Über die Dichte, die Nudeldichte? Oder?
Ja, also wie viel Platz Nudeln in einer Verpackung einnehmen?
Oh, bitte
oder,
nicht, ernsthaft?
Oder, ja, doch. Klingt im ersten Moment auch total bescheuert. Aber ja, es gibt Menschen, die sich darüber, über das Packmaß von Nudeln Gedanken machen.
Oh, um Himmels Willen.
Und zwar jetzt im Vergleich Spaghetti zum Beispiel gegen Fusilli. Fusilli brauchen deutlich mehr Platz, weil so viel Luft. Ne?
Ja.
Dadurch, dass sie eine dreidimensionale Struktur haben. Jetzt haben wir hier ein paar Forscher, die sich von Möbelhäusern haben inspirieren lassen. Beispiel IKEA oder ähnliches. Die haben es ja auch geschafft, ihre Möbel so zu verpacken, dass sie möglichst flach und leicht stapelbar sind. Und erst wenn sie benutzt werden, also ne, wenn man sie aufbaut, ihre eigentliche Form erhalten.
Und die. Oh Gott.
Ja.
Die haben sich jetzt Nudeln erdacht, die erst beim Kochen dann aufgehen sozusagen.
Exakt, genau.
Das ist so wie diese chinesischen Nudelnester, die man auch kaufen kann. Ne? Die man, also das ist natürlich jetzt was völlig anderes, aber die auch ja relativ kompakt daherkommen. Die schmeißt du dann in Wasser und dann, echt, okay.
Ja, das ist, ich glaube, wenn man sich, also wir gehen das Paper so grob gleich mal durch, was die gemacht haben, ist am Ende so eine Mischung aus Science-Stunt, was wir können mit dem, was wir sonst so machen und vielleicht wirklich, also ich finde, das klingt ein bisschen sehr weit hergeholt, aber vielleicht irre ich mich da ja auch. Die haben das Ganze begründet damit, dass so dreidimensionale Nudeln im Sinne von Fusilli und ähnlichem halt sehr viel Platz in der Verpackung brauchen, dementsprechend auch, also weltweit sich das Ganze angeguckt, viel Lagerfläche und viel Volumen beim Transport, was auch wieder viel CO2 und so ausstößt. Ne? Also du kriegst sie einfach nicht dichter gepackt. Und die Masse macht es am Ende.
Ja, und ich glaube, Nudeln werden wirklich viel gegessen. Ne? Also das ist schon nicht dumm wahrscheinlich.
Ja, ich fand es trotzdem ein bisschen komisch, aber gucken wir mal. Die haben das Ganze auf jeden Fall, also die haben genau das gemacht, was du vermutest. Die haben Pasta erdachte, die sich erst später in ihre eigentliche Form begibt. Das Ganze haben sie veröffentlicht unter dem Titel Morphing Pasta and Beyond.
Sehr gut. Ich muss in meinem Leben unbedingt mal ein Paper schreiben, was auch einen coolen Titel hat. Ich vergesse das immer. Immer dann, wenn wir ein Paper schreiben, vergesse ich, mir einen coolen Titel auszudenken.
Oder ein Akronym oder so, ne? Dass man irgendwie den, ich fände es ja immer noch schön, wenn man ein Paper so setzen kann, das hat garantiert schon mal jemand gemacht, ich habe das bei Diplomarbeiten, glaube ich, schon mal gesehen, dass man, wenn man die erste Zeile, also die Buchstaben runterliest, da never gonna give you up steht.
Das gab es schon mal mit einem Paper.
Das gab es schon, ne? Mhm. Ja, okay. Morphing Pasta and Beyond ist gar nicht mal so niedrig veröffentlicht und zwar in Science Advanced ist das erschienen. Am 5.5. Forscher aus den USA und China. Und das Ganze ist passiert in Pittsburgh da sehen wir jetzt, wo die Forscher ursprünglich herkommen, am Morphing Matter Lab. Also die Forscher dort beschäftigen sich sowieso mit sich form, also sich selbst verformender Materie, jetzt Werkstoffe und ähnliches. Und hier haben sie ein System erdacht und als Modellsystem dafür, für das, was sie dort gemacht haben, halt Nudeln genommen. Und dann halt diese Erklärung, die ich gerade verkündet habe, also von wegen hier Platz bei Lagerung und so. Ich glaube ja eher, das ist so ein, ich weiß nicht, wie ernst das ist. Aber egal, was haben die gemacht? Die haben sich dem Packungsproblem von Pasta angenommen. Und wie du vermutet hast, Pasta entwickelt die erst beim Kochen ihre dreidimensionale Form annimmt und bis dahin einfach flach ist. Also flache Blätter beziehungsweise flache Stücke, flache, längliche irgendwas. Wie haben die das gemacht? Oder kann man diese Nudeln noch essen? Was ist das Besondere daran?
Also das ist im Prinzip wie so ein Memory-Metall oder so, ne? Also das ist erst flach und dann schmeißt du den in heißes Wasser oder so und dann verformt sie. Ja, irre,
So ein bisschen so, genau. Also mit sowas beschäftigen sie sich sonst. Bei so Memory-Metallen ist das ja so, dass die eine bestimmte Legierung haben, die halt auf eine gewisse Temperatur gebracht werden und man die später kalt verformen kann. Wenn man die wieder auf die Temperatur bringt, ordnet sich die Kristallstruktur wieder zurück. Ne? Mhm. Hier ist es ein bisschen anders. Und zwar geht es hier um Material, das, also Nudelteig ist ja ein Material, der, wenn er getrocknet ist, sehr fest ist, der dann aber im Wasser beim Kochen aufquillt und weich wird. Und genau das haben die sich hier als Mechanismus für die Formung dieser dreidimensionalen Objekte zunutze gemacht. Und zwar, indem sie gezielt an bestimmten Stellen Rillenmuster in die Nudel eingebracht haben. Mhm. Und zwar nicht, also beispielsweise nicht auf beiden Seiten, sondern nur an bestimmten Stellen oder auf einer Seite.
Da quillt er auf der einen Seite in die Rillen auf und auf der anderen hast du eine Druckspannung im Prinzip und dann verformt sich das, ne? Vermutlich.
Ja, ähnlich, es ist genau andersrum, aber der Effekt ist genau der. Auf der Seite, wo keine Rillen sind, quillt es mehr auf. Da, wo die Rillen sind, quillt dauert es länger, bis es durchgekocht ist auf der Seite.
Ah.
Die andere Seite, also die gegenüber der Rillen, die quillt auf, erzeugt dadurch eine Druckspannung und es wölbt sich in Richtung der Rillen, also so die Rillen liegen nachher innen dem Krümmungsradius.
Ja, so meinte ich das tatsächlich. Ja. Okay, ja.
Achso, genau. Also die Rillen liegen dann innen. Und das konnten die jetzt genau so designen. Also die haben variiert den Rillenabstand, Rillentiefe, Winkel der Flanken von den Rillen und so weiter. Das konnten die haben das Ganze auch mathematisch simuliert und so natürlich und dann auch wirklich Nudeln produziert und ausprobiert. In dem Paper, das ist Open Access, kann man sich ein paar Bilder angucken von der Simulation und der Nudel, die nachher rauskommen ist. Und es ist echt erstaunlich nah beieinander alles. Und die haben durch die Anzahl der Rillen, Tiefe, Winkel und so weiter verschiedene Arten von Nudeln erzeugt. Und zwar haben die es geschafft, dadurch Nudeln zu machen, die sich aufrollen, also so lange Blätter, die sich dann zu Röhren aufrollen, wenn man sie kocht. Welche, die so eine Muschelform einnehmen, welche, die sich zu Spiralen drehen. Also so ein längliches Blatt, das, wenn es gekocht wird, zu Spiralen drehen. Da habe ich auch erst gedacht, bis ich im Paper nachgelesen habe, wie da das Muster aussehen muss. Das ist gar nicht so kompliziert, wie man denken könnte. Es sind ganz normale Rillen, die aber einfach nur schräg sind. Weil wenn du schräge Rillen machst, hast du ja immer eine Krümmung, die sich ein Stückchen weiter dreht.
Ich hätte ehrlich gesagt nicht, also wenn du jetzt gesagt hättest, wir machen da Rillen rein, dann hätte ich gesagt, okay, dann wird sich der Stab oder die Grundform wird sich verformen, aber dass du dann wirklich Spiralen dadurch erzeugen kannst, das hätte ich ja nicht gedacht, dass das so, sind da Bilder in dem Paper?
In dem Paper sind Bilder, ja. Kannst du mal draufklicken.
Ja, muss man machen.
Ich meine, ich habe das verlinkt. Mal kurz gucken.
Oh ja, hier ist es.
Auf der Seite.
Mhm.
Ah. Ist schon spannend, ne? Also die haben da im Moment alles Mögliche an. Jetzt mal kurz gucken, dass bei mir die Bilder laden. genau, alles Mögliche gemacht und halt, wie gesagt, so Sachen, die sich in Röhrenformen, die sich irgendwie zu einem Viereck fast zusammenfalten. Also alle möglichen Formen von Nudeln. Und ich fand am beeindruckendsten tatsächlich die Spiralnudeln.
Mhm.
Also irgendwie sah irgendwie cool aus. Und das Interessante oder das Besondere daran ist, dass die Technik, mit der das funktioniert, die ist nicht auf Nudeln speziell angewiesen oder irgendwelche besonderen Sachen, die hinzugefügt werden, so wie Bimetalle, wo sich Sachen, also so Erinnerungsmetall oder so, sondern es geht im Grunde mit jedem Material, das so einen aufquillenden Effekt hat. Mhm. Also es ist so ein Grundprinzip. Und die haben es jetzt hier an Nudeln gemacht. Und man könnte Nudeln wirklich so produzieren, dann halt flach, dass die besser gepackt werden können und sich dann erst verformen beim Kochen, ohne dass man den Herstellungsprozess groß ändern müsste, sondern man muss wirklich nur die Form der Nudeln, also die Presse oder womit auch immer die Nudeln gerade erzeugt werden, halt entsprechend die Form davon abändern und könnte mit den gleichen Verfahren immer noch Nudeln produzieren, die allerdings flach sind und sich dann erst beim Kochen verformen. Selbst wenn es jetzt für den Transport und so keinerlei Folgen hätte, wenn es nur ein kleiner Effekt ist, fände ich jetzt, wenn ich bei Buitoni, Barilla oder sonst wo arbeiten würde, wenn ich davon höre oder das sehe, würde ich mir denken,
Special Edition, könnte, oder?
Ja, richtig. Es könnte was sein, was Kinder und ja, so abholt.
Ja. Ja,
ne, so,
das ist schon ganz cool.
Morphin, also und sei es jetzt mit tatsächlich mit einer Kooperation mit Bandai, mit den Mighty Morphin Power Ranger.
Morphin-Pasta. Ja, auf jeden Fall. Also das hat ein, ich meine, es gibt ja auch Buchstabensuppe oder Buchstabennudeln, ne? Also sowas finden Leute und Kinder ja auch witzig. Also dann finden die das auch witzig, wenn du. Ich gucke mir hier gerade das Origami an, was du da alle machen kannst. So kleine Kisten, die sich dann formen oder ja, die Spiralen sind natürlich auch irre. Das ist schon geil.
Das könnte so ein bisschen IG-Nobelpreismäßig sein, weil im ersten Moment ist das auch wieder was komplett bescheuert klingt. Aber der Mechanismus, den die da entwickelt haben, ist ja auch was nicht auf Nudeln beschränkt ist, sondern generell auf weiche, quellende Materialien. Und da gibt es, weiß nicht, in der Robotik, in der Medizintechnik garantiert jede Menge Anwendungen, wo dieses Prinzip der Strukturierung und des Aufquellens, um dann eine formgebende Struktur zu haben, findet, glaube ich, eine Menge Anwendungen oder potenzielle Anwendungen.
Ja, echt irre. Cool.
Ja. Fand ich ganz nett.
Ich auch. Jetzt
das
ich
war's dann aber auch schon.
Jetzt habe
ja,
ich schon
hab
auf Nudeln.
Ja, ich auch.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema eigentlich, weil wir haben noch etwas Besonderes für euch, nämlich ein Interview, was wir geführt haben. Und zwar ein Interview mit, man könnte sagen, etwas, was ihr kennt, nämlich wie ich früher mal gesagt habe, Firefox, dem Programm, dem Smartphone-Programm. Ich habe dann gelernt, das heißt Firefox. Wir wollten immer schon mal mit dem Team dahinter oder mit dem Macher dahinter sprechen. Und das ist uns jetzt endlich mal gelungen. Und deswegen hier erstmal der Rat natürlich, auf jedem Smartphone von jedem wissenschaftsinteressierten Menschen sollte Firefox installiert sein, weil wir damit die Sensoren eures Telefons auslesen könnt. Und wenn ihr es installiert habt, dann dürft ihr weiterhören. Dann kommt nämlich jetzt das Interview mit dem Macher von Firefox, Sebastian Starks. Viel Spaß damit. Wir haben wieder einen Gast bei uns in der Sendung und diesmal, ja, man kann fast sagen, einen Ehrengast, weil wir seine Software schon immer mal wieder benutzt haben und ihr auch übrigens, weil wir ja gemeinsam experimentiert haben. Ich erinnere nur an das legendäre Kühlschrank-Experiment, was wir alle gemacht haben. Wir begrüßen Sebastian Starks bei uns in der Sendung. Hallo Sebastian.
Ja, hallo Nikolas und hallo Reinhard.
Hi.
Möglicherweise sagt euch der Name jetzt nichts, das ist zu verzeihen, aber das, was er erschaffen hat, das sagt euch mit Sicherheit was. Er ist nämlich der Macher, möchte ich jetzt mal behaupten, und möglicherweise kannst du mich gleich korrigieren, der Macher hinter Firefox. Ich habe häufig in unserem Podcast von Firefox gesprochen und du hast uns gerade schon im Vorgespräch ein wenig korrigiert, weil FIFOX steht ja für Physical Phone Experiments, also ist die Abkürzung dafür, ist das richtig?
Genau, ja, also deswegen im Deutschen halt eher FÜFOX, weil Physik schreibt man ja mit Ü, wie man weiß, und im Englischen ist dann eher FIFOX. Aber wir sind auch jetzt niemandem böse, wenn es dann halt anders ausgesprochen wird. Also eigentlich der Name ist, wir sind eigentlich mit dem Namen ganz glücklich, weil es halt wirklich so ein eigenes Wort ist, aber für Audioformate ist das natürlich ein bisschen bescheiden, deswegen müssen wir es meistens dann buchstabieren und dann kriegen es Leute trotzdem falsch. Wir haben auch sehr viele Aufrufe unserer Seite von Leuten, die nach Viehbox suchen, also wie die Aha. Box. Das ist definitiv falsch.
Okay. Ja, ich glaube, also ich werde mir zumindest Mühe geben in Zukunft, etwas mehr an eurer Aussprache zu bleiben. Also, wir sind bei dieser wunderbaren Software, die ich auf meinem iPhone habe und die es auch für andere mobile Telefone gibt. Nähern wir uns der Software mal. Also für die es noch überhaupt nicht kennen, shame on you, aber es ist diese Software, womit man im Wesentlichen die Sensoren in eurem Smartphone auslesen kann und damit ganz wunderbare Experimente machen kann. Wann habt ihr angefangen, dieses Stück Software zu entwickeln?
Ja, das war ungefähr Mitte 2015, würde ich sagen. Also so ganz festlegen kann ich mich da gar nicht, weil das ist eigentlich erstmal so ein Nebenprojekt gewesen für die eigene Vorlesung. Also es ist während meiner Promotion hat im Grunde unser Institutsleiter gewechselt. Das heißt, unser jetziger Chefe, der Professor Stampfer, hat zwischendurch dann irgendwann angefangen und der hätte dann im Wintersemester 2016, 2017 das erste Mal die Experimentalphysik 1 Vorlesung gehalten. Das ist dann die große Einstiegsvorlesung für alle Physiker. Und der ist dann irgendwann, ich meine, es wäre Ostern 2015, eigentlich über seinen Bruder, der auch Didaktik macht, mal drauf gestoßen, dass es halt so Apps gibt, mit denen man die Sensoren auslesen kann, dass man experimentieren kann. Also da muss ich halt auch direkt offen sagen, wir sind nicht die Ersten, die was in der Art machen. Mhm. Ich glaube nur, wir sind die, die es besser machen. Aber das war halt dann einfach erstmal so, haben wir angefangen, uns da so ein bisschen anzugucken und ich wollte auch ein bisschen angeben und habe dann, weil ich halt vorher ein paar Apps schon mal geschrieben hatte, hatte ich einfach mal eine App gebastelt, die man im Grunde am Kopfhörerkabel das Handy pendeln lässt und dann zeigt einem das Handy an, wie lang das Kabel ist. Mm. Und oh, cool. Dann ist die Idee geboren gewesen, dass wir halt für die Vorlesung eine eigene App basteln. War wirklich nur für unsere Studis gedacht, wow. Als so ein Gimmick. Ja, also das war dann auch wirklich nur nebenher. Ne? Also das war halt, dann zu dem Zeitpunkt schon nach meiner Promotion und ich habe hauptsächlich dann mich um Software in Laboren und sowas gekümmert. Und ja, dann wurde es immer größer und immer mehr und irgendwann sind wir zum Schluss gekommen, dass es sich eigentlich lohnt, das zu veröffentlichen. Irgendjemand anders könnte es ja auch brauchen. Und wir haben es dann im September 2016 erst veröffentlicht, also pünktlich zu eben genau dieser Vorlesung. Und dann ist es sehr zügig durch die Decke gegangen. Also ich glaube, ihr habt es ja auch Ende 2016 schon erwähnt oder sowas.
Kann sein, ungefähr hinkommen.
Also ihr wart mit die Ersten. Ne?
Wow.
Und ja, das hätte ich damals nicht gedacht. Seitdem, jetzt arbeite ich Vollzeit da drauf und ja, das ist jetzt, würde ich mich schon in gewisser Weise als Didaktiker bezeichnen, also zumindest im Themengebiet, in dem ich mich bewege. Also es ist, bin jetzt nicht so stark in der empirischen Beforschung von der Didaktik, aber ich liefere halt dieses Werkzeug dazu.
Bist du denn der Einzige eigentlich, der da dran arbeitet oder habt ihr mittlerweile ein Team?
Also inzwischen haben wir auf jeden Fall ein Team, wobei was Softwareentwicklung angeht, bin ich eigentlich immer noch so ziemlich der Einzige. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie man es formuliert, aber der Einzige, der halt wirklich so dauerhaft da drauf ist. Also wir hatten anfangs mal, haben wir uns einen echt tollen Hiwi dazu genommen aus der Informatik, der das dann auf das iPhone portiert hat, weil ich habe es erstmal auf Android nur geschrieben. Der ist auch nachher nochmal für seine Bachelorarbeit wiedergekommen und hat dann nochmal den XML-Parser in iOS nochmal neu geschrieben. Wir hatten zwischendurch mal eine Matze, also eine mathematisch-technische Softwareentwicklerin da drauf, die im Rahmen ihrer Ausbildung bei uns im Rechenzentrum da ein bisschen dran gearbeitet hat. Und unser derzeitiger Doktorand, der Dominik, der beschäftigt sich viel mit unserer Bluetooth-Schnittstelle. Kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht, dass VFox das auch hat. Der programmiert dann relativ viel so im Arduino-Umfeld.
Ja, da muss ich gleich auch.
Parzeilencode.
Ja. Ja. Ja, da ist noch nicht so ganz lange dabei, oder? Dass man jetzt auch mit dem Arduino koppeln kann, oder ist mir das nur erst kürzlich begegnet?
Nein, also es ist also eigentlich die grundsätzliche Möglichkeit, diese Bluetooth-Schnittstelle, die ist jetzt, glaube ich, schon fast 2 Jahre drin.
Okay.
Also bin ich mir nicht ganz sicher, aber wir haben Ende letzten Jahres, September letzten Jahres, glaube ich, war es, haben wir dann eine richtige Arduino-Bibliothek veröffentlicht, die es viel einfacher macht. Also VFox hat eine ganz allgemeine Bluetooth-Low-Energy-Schnittstelle. Damit können wir einen Haufen Sensoren benutzen, die also die gar nicht für VFX angedacht waren. Also da gibt es dann, ja, zum Beispiel benutzt man oft von Texas Instruments einen Sensortech, nennt sich das. Ich weiß gar nicht, ob der noch zu kaufen gibt. Das ist eher so eine Entwicklerplattform. Die kann man wunderbar da einbinden und wir haben wirklich eine ganze Liste von Geräten, die wir damit auslesen können. Das Problem ist halt nur, dass es relativ anspruchsvoll ist. Die Schnittstelle ist so offen, dass man dafür bei uns im Code nichts ändern muss, aber um die zu benutzen, muss man schon ziemlich genau verstehen, wie Bluetooth funktioniert. Und dann haben wir halt irgendwann festgestellt, es nutzt keiner so richtig. Und dann haben wir halt, sind wir halt auf die Idee gekommen, okay, wir basteln jetzt wirklich eine offizielle Arduino-Bibliothek. Also das heißt offiziell, ne? Aber die kann man, wenn man Arduino programmiert, gibt es ja diese Arduino-IDE, ja. Da kann man die einfach unter den Bibliotheken raussuchen und man kann eigentlich erstmal zu bestehenden Projekten, wenn man denn ein Arduino oder was Arduino-kompatibles hat, was auch von der Bibliothek unterstützt wird, muss natürlich Bluetooth Low Energy unterstützen, kann man 3 Zeilen Code hinzufügen und dann seine Daten in VFox plotten. Das war so die Idee und das hat auch ganz gut hingehauen. Da hat jetzt vor kurzem haben einige französische Kollegen, die wir auch relativ gut kennen, jetzt da so ein Video auch gepostet, wo die dann mit einem, ich glaube, einem Arduino Nano Sense war es, glaube ich, eine ganze Sammlung von Experimenten veröffentlicht haben, die dann halt so als, ja, so ein Sensorpaket sozusagen VFox erweitern kann.
Die habt ihr, glaube ich, auch auf der Webseite, oder? Ich hatte dann ein Video gesehen oder war das noch ein anderes Video?
Das hat wahrscheinlich der Kollege in Twitter geteilt. Also das
vielleicht habe ich es da gesehen, ja.
Bevor ich das gleich vergesse, ich muss einem Team eigentlich noch anknüpfen. Also ich habe jetzt ja gerade eigentlich bloß erwähnt, wer es programmiert, weil wo man jetzt wirklich sagen kann, vom festen Team, was jetzt größer geworden ist, haben wir jetzt dank der Hans-Hermann-Voss-Stiftung seit, ich überlege gerade, ja eigentlich auch etwas mehr als ein Jahr jetzt, haben wir halt eben jetzt auch einen Kollegen, der sich ein bisschen darum kümmert, wie wir langfristig halt das ein bisschen besser tragen können, das Projekt, und einen Kollegen, der halt Lehrerfortbildung und Social Media und sowas mit betreut. Und dann ist auf jeden Fall natürlich noch erwähnenswert, wer von Anfang an dabei war, eben, ja, der Leiter unseres Instituts, der Professor Stampfer, wobei der, unser Institut ist halt eigentlich ein Festkörperinstitut, und Professor Heidrun Heinke, die das von der Didaktikseite halt eben noch betreut. Also bevor ich da jetzt nachher jemanden vergessen hätte, weil wir beim Vorstellen jetzt schon bald zu Bluetooth abgebogen sind.
Ja, wir sind schon, du hast jetzt gerade schon so viel angesprochen, weil ich gleich alles noch fragen wollte, also von daher, wir sind auf einem guten Weg. Eine Frage, die sich gerade noch angeschlossen hat, du sagtest, du bist mit deiner Promotion ja fertig, ne? Du bist aber trotzdem noch in Aachen, ne?
Genau.
Bist du da jetzt also, irgendwie fest eingestellt oder?
Ja, sogar verbeamtet. Wow. Also das ist auf jeden Fall, also wenn ich jetzt auch eben angesprochen hatte, dass ein Kollege guckt, wie wir halt langfristig das, also VFox aufstellen können und sowas, die Grundentwicklung von VFox ist gesichert. Ne? Also bevor dann nachher irgendjemand Panik schiebt, weil das halt hoffentlich ja der eine oder andere vielleicht auch wirklich als Lehrer, der zuhört, das im Unterricht einsetzt. Ich bin auf jeden Fall sicher an der RWTH, die werden mich nicht mehr los. Und solange Interesse an VFox besteht, also da haben wir auch Top-Rückhalt, also einerseits halt von so einem Institutsleiter, der ja eigentlich Festkörperphysik macht, ne? Also der jetzt eigentlich keinen Grund hat, einen seiner wenigen sicheren Mittelbau-Mitarbeiter halt auf so ein Projekt zu setzen. Von dem, also der ist da mit Herzblut dabei und auch vom Rektorat haben wir viel Rückhaltung. Also solange Interesse da ist, bin ich da auf jeden Fall auf dem Projekt gesichert. Ne? Also bevor das gleich irgendjemand falsch versteht. Also, ja.
Ich wollte gerade mal fragen, also die Anwender oder die Leute, die so als erstes einmal als Anwender einfallen, sind halt Lehrer, so für Schulunterricht oder vielleicht auch für Vorlesungen, ne? Also für Physikvorlesungen, die sowas machen. Das heißt, eure direkte, wenn man sie mal so nennen möchte, in Anführungszeichen Konkurrenz, sind ja diese Standardexperimente für den Unterricht, die jeder so kennt und hasst, die teilweise auch sehr angestaubt sind. Nichtsdestotrotz, wenn man die neu kauft, also wenn ich mir so die Leibold-Apotheke oder Püwe oder sonstiges angucke, die sind ja schon recht teuer, ne? Mhm. Also wenn ich mir so ein, weiß nicht, von Leibold heißt das Ding, glaube ich, Cassie oder so, da zahlt man für so ein Basismodul alleine irgendwie 1.000 Euro und am Ende hat man da nicht mal einen Sensor dabei. Das ist nur das Ding, wo ich dann Sensoren dran anschließe. Und ihr habt ja jetzt eine Möglichkeit geschaffen, quasi mit dem Handy direkt Versuche zu machen. Ne, habt ihr von den Herstellern, die eigentlich so ein Zeug für Unterrichtsmaterialien so machen und so Experimente bauen, mal irgendwie was gehört? Haben die sich mal bei euch gemeldet und mal gefragt, so was macht ihr da so? Oder mal
also so Kooperation? Normale feindliche Übernahme.
Oder Pferdekopf also vor die Tür oder so?
Nee, also es ist unterschiedlich. Ich glaube, also weitestgehend ist es einfach eine friedliche Koexistenz. So viel haben wir jetzt nicht direkt an Kontakt. Liegt auch daran, dass wir, glaube ich, für die jetzt nicht so eine große Gefahr sind. Einfach deswegen, weil weil natürlich erstmal das Hauptgeschäft von VFox sind natürlich die Sensoren im Handy und da sind dann die Möglichkeiten doch recht eingeschränkt. Ne? Also muss man, das sage ich dann halt immer, wenn die Lehrer dann, wenn ich die angefixt habe und die sind begeistert und sagen, ich will das jetzt einsetzen, kommt dann ein bisschen die Bremse, wo ich dann sagen muss, okay, hier ist die Liste der Experimente, die gut funktionieren. Mhm. Andersrum ist halt meistens schwierig. Also wenn die dann ankommen und sagen, okay, wir haben jetzt nächste Woche, keine Ahnung, dies oder ganz bestimmtes Thema, ja, und was können wir denn da mit VFox machen? Dann muss ich dann meistens mit den Schultern zucken und sagen, boah, ja, schwer, ne? also weil zum Beispiel das meiste, was wir machen, ist halt in der Mechanik so ein bisschen verankert, weil wir haben Beschleunigungssensor, Gyroskop, was haben wir noch? Luftdrucksensor ist meistens Sensor, auch, ja. Genau, geht auch meistens in die Richtung.
Aber da geht ja schon eine Menge.
Also in der Mechanik geht schon eine Menge, genau. Wobei zum Beispiel, was echt schwierig ist und viele Experimente schwierig macht, ist, dass wir eigentlich wenige Mittel haben, um eine absolute Auslenkung, eine absolute Position zu bestimmen. Mhm. Also auf großer Skala haben wir GPS. Wir haben in der Höhe durch den Luftdrucksensor einen interessanten Sensor.
Unglaublich sensibel ist. Ne?
Genau,
also
wer
das schon mal erlebt hat, also im Fahrstuhl eine Etage fahren und du siehst einfach, dass du dich bewegt hast am Luftdruck, das glaubt man ja gar nicht eigentlich.
Ja, ne? Ja oder halt einfach, also wenn man wirklich das vorsichtig handhabt, also bei wasserdichten Gehäusen kann manchmal bei der Handhabung der Druck schon eine Schwankung erzeugen. Aber wenn man da ein bisschen aufpasst, dann kann man wirklich im Stehen einfach das Handy hochhalten, runterhalten und systematisch eine Änderung sehen. Ne? Das ist halt... Als ich das erstmal den ausgelesen habe, habe ich das auch bestimmt 10-mal wiederholt, bis ich geglaubt habe, dass es kein Zufall ist. Das ist echt der Hammer. Mhm. Aber deswegen sind halt, ich glaube, die Lehrmittelhersteller haben da jetzt nicht so sehr ein Problem mit. Und es gibt auch einzelne, die, also jetzt im Rahmen von der Bluetooth-Schnittstelle hatten wir erstmal versucht, ein paar zu kontaktieren und zu fragen. Erstmal, weil wir dachten, okay, die Lehrer haben sowas rumfliegen, lass doch einbinden, ist für alle gut. Haben wir gefragt, ob wir es einbinden dürfen. Manche haben nicht geantwortet. Manche waren eher skeptisch, was wir da machen. Es gibt auch welche, die dann irgendwann sich bei uns gemeldet haben, die allerdings auf WLAN setzen statt auf Bluetooth und dann mir sogar ein Gerät gegeben haben, ob ich das nicht auch einbinden könnte. Okay. Ich muss gestehen, falls das jemand zufällig von denen hört und sich angesprochen fühlt, das habe ich nicht vergessen, das liegt schon eine Weile hier. wir nähern uns der Netzwerkschnittstelle an der Stelle und kriege schon ein schlechtes Gewissen, falls er das gerade hört. Aber es gibt halt wirklich ein paar, die relativ aufgeschlossen sind. Es gibt viele, die uns gar nicht so wirklich so sehr wahrnehmen, weil ich glaube, der Überlapp ist nicht so groß. Also ich sage auch den Lehrern immer, es ist VFox ist natürlich spannend für jede Schule, ob die jetzt viel oder wenig Mittel haben, weil wenn man jetzt wirklich tatsächlich mal ein Experiment ersetzen kann oder halt einfach das Novum da ist, ne? Also ich betone auch immer, ich bin kein Didaktiker, deswegen will ich mir nicht anmaßen zu sagen, was im Unterricht jetzt wirklich gut funktioniert, sondern ich biete halt erstmal die Werkzeuge an. Aber was ich mir dann schon herausnehme, ist zu sagen, ist, dass wenn man als Lehrer vor einer Klasse steht und das Smartphone in einer Salatschleuder steckt, dann hat man wenigstens mal für 5 Minuten die Aufmerksamkeit und das ist auch was wert. Ne? Und wenn man halt eben ein Experiment, was halt sonst man von Leibold dann gehabt hätte, damit ersetzen kann, dann wird das Geld halt woanders Leibold gegeben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wenn die Schulen jetzt,
Ja.
Die wissen schon, wo sie ihr Geld hinstecken und am Ende landen es wahrscheinlich auch trotzdem noch bei den Herstellern dann. Ne? Also von daher glaube ich, ist da jetzt nicht viel Missgunst irgendwo.
Und die Faszination ist ja, dass die Kinder und Jugendliche das dann selber in die Hand nehmen können, ne? Selber in ihrem Smartphone haben und mit nach Hause nehmen können und selber experimentieren können, was du ja bei so einem Leibold-Experiment dann eher nicht machen kannst oder eher selten. Mhm. Ich glaube, da geht auch eine gewisse Faszination von aus.
Ja, das ist vor allem für Projekte und Jugendforsch und so natürlich dann auch spannend. Ne? Ja. Also es ist wirklich sehr vielschichtig. Es gibt ein paar Sachen, die sind einfach spannend als Demonstrationsversuch, weil es ungewöhnlich ist. Es ist spannend, Messwerterfassung zu haben, ohne Geld investieren zu müssen, wenn halt wirklich überhaupt keine Mittel dafür da sind. Es ist auch spannend, einfach mal ein paar Messgrößen zu haben, die man sonst nicht hat. Also tatsächlich, also das mit der Salatschleuder, das ist halt ein Experiment, wo wir die Zentripetalbeschleunigung messen, indem wir halt den Beschleunigungssensor und das Gyroskop vom Handy kombinieren. Das haben wir in der Vorlesung uns vorgeführt, weil also wir haben eigentlich eine tolle Sammlung an der RWTH, also bin ich riesen Fan von, riesen Spielplatz. aber das Experiment haben wir im Handy vorgeführt, weil wir einfach nichts griffbereit hatten, was das so konnte. Ne? Und dann am Ende ist dann noch der Faktor, dass man halt das Gerät mitnehmen kann, das Gerät einfach zur Verfügung hat. Also das sind halt wirklich verschiedene Aspekte in verschiedenen Situationen, die da zusammenkommen. Und natürlich nicht zuletzt jetzt mit Corona, halt ist es halt einfach das eine Gerät, was überhaupt zu Hause verfügbar ist, wenn die Schüler gar nicht erst zur Schule kommen können, um irgendwas in die Hand gedrückt zu bekommen.
Ich hatte, also in der App gibt es ja zum einen Abschnitte, wo du einfach die Sensoren direkt ansprechen kannst und direkt auslesen kannst. Und dann gibt es auch, ich sag jetzt mal so, fertig konfektionierte Experimente, ne, wo du beispielsweise, was haben wir da, eine Kugel fallen lässt und dann irgendwie das Aufhüpfen misst, glaube ich, ne? Das Aufprallen. Mhm. Und dazu habe ich gesehen, habt ihr zum Teil auch Unterrichtsmaterialien auf der Webseite, ne? Also ihr geht da wirklich so den Weg, dass ihr den Lehrerinnen und Lehrern schon direkt Unterrichtsmaterialien anbietet, oder?
Ja, wobei, da hätten wir gerne eigentlich ein ganzes Stückchen mehr. Und da fehlt uns ein bisschen auch immer noch so richtig der einheitliche Weg, also selbst nach 5 Jahren noch, wenn wir das wirklich so anbieten, dass es richtig nützlich ist. Das hat einerseits damit zu tun, dass VFOX natürlich sehr international unterwegs ist. Also wenn wir dann mal erzählen, ey, wir haben inzwischen jetzt fast oder vielleicht drüber, bin ich nicht ganz sicher, so um die 2 Millionen Installationen. Das ist natürlich inzwischen weltweit. In Deutschland mit am stärksten, klar, da haben wir losgelegt und da hilft wahrscheinlich auch der Name RWTH, ein bisschen Vertrauen zu schaffen. Im Ausland klingt RWTH wahrscheinlich eher wie eine Firma. Aber wir haben halt auch Arbeitsblätter, die wir dann zugeschickt bekommen von Lehrern halt weltweit. Und bisher ist unsere Webseite dann englisch- und deutschsprachig. Und dann ist natürlich auch die Frage, man bekommt dann so ein Arbeitsblatt für eine bestimmte Klasse. Das ist dann ein bestimmtes Schulniveau. Dann haben wir natürlich noch das Vergnügen, dass in Deutschland die Lehrpläne auch noch in verschiedenen Bundesländern unterschiedlich aussehen. Und am Ende ist natürlich der Unterricht schon was der Lehrer für sich so macht. Ich meine, wir haben ja alle so eine Vorstellung, dass so ein Lehrer dann, weiß ich nicht, nach 2 Jahren als eine Schublade hat, sich nicht mehr vorbereitet. So ist es dann aber nicht, ne? Sondern die würden halt gerne auch an dem Blatt was ändern. Ja, dann ist natürlich die Frage, laden wir jetzt ein Word-Dokument hoch, dann haben wir jetzt wieder nur Word. Und also ist halt so ein bisschen, sind wir da immer noch nicht ganz sicher, was wir am besten machen. Sondern was wir stattdessen eher eigentlich anbieten, was wir viel haben, wo ich jetzt auch endlich wieder losgelegt habe, ist halt Videos, wo wir die Experimente vorführen, also hauptsächlich das Experiment an sich und halt eben auch Erklärmaterial zu den Experimenten und entsprechend anbieten. Wobei da halt auch zu sagen ist, was du gerade eben sagtest, dass wir halt diese vorgefertigten Experimente haben, die sind auch nicht statisch. Ne? Also jeder Eintrag in VFOX, also wenn man VFOX aufmacht, wer es vielleicht nicht so gut kennt, oben hat man so 6 oder 7 Einträge, wo wirklich die Rohdaten der Sensoren aufgelesen, also ausgelesen werden. Darunter kommen dann mehrere Kategorien, wo dann so Tools sind, wo Frequenzspektrum von nicht nur Audio, sondern auch zum Beispiel vom Beschleunigungssensor aufgenommen werden. Da kann zum Beispiel Drehzahl von der Waschmaschine super auslesen oder sowas in der Art. aber auch Sachen, die sehr spezifisch für Experimente sind, dieses Aufzugexperiment, was dann halt die Geschwindigkeit des Aufzugs auch bestimmt und sowas. Und nichts davon ist hardcoded in der App, sondern wir haben ein eigenes Dateiformat, mit dem die Sachen alle angelegt wurden. Und theoretisch kann halt jeder über einen Editor, den wir auf der Webseite haben, die vorgefertigten Experimente laden und anpassen. Beispielsweise mit dem Aufzug, der arbeitet über die barometrische Höhenformel, holt er sich die Höhe und die Geschwindigkeit und eigentlich, was da entsteht, ist so ein typisch STV-TAT-Diagramm, ne? Also diese Geschwindigkeits-Ort- und Beschleunigungsdiagramme, die halt je nach Schulklasse auch erstmal etwas ist, was man verstehen lernen muss, ne? Wo es dann toll ist, wenn man als Schüler dann halt die Beschleunigung vom Aufzug spürt und gleichzeitig aufgetragen wird, weil es hat eine Bewegung, die man ja komplett versteht. Ja, aber wenn jetzt ein Lehrer dann zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt heute ein Experiment wir haben jetzt nicht das Thema STV-TAT-Diagramm, sondern wir haben das Thema barometrische Höhenformel, könnte er oder sie halt einfach das Experiment im Editor aufmachen, die Formel rausschmeißen, ein paar andere Verknüpfungen wiederherstellen und so im Grunde ein eigenes Experiment erstellen. Und der Editor ist dann noch ein bisschen eingeschränkt, weil der es etwas vereinfacht, aber letztendlich ist das komplette Format von uns sogar Turing vollständig, also im Grunde frei programmierbar. Und darüber ist dann letztendlich auch diese Bluetooth-Schnittstelle drin und auch jetzt die Netzwerkschnittstelle, die wir jetzt inzwischen haben.
Ja, also das ist halt. Ja. Damit kann man dann auch neue Experimente teilen, ne? Weil ich immer wenn ich VFOX wieder aufmache, erschrecke ich mich kurz, wenn ich sehe, dass ich unter der Kategorie Schwurbel das Wöhre-Meter habe und ich immer wieder frage, wie ist das da reingeraten und ist das jetzt bei jeder Installation musst du jeden Leuten erstmal erklären, warum da ein Wöhre-Meter drin ist, aber den habt ihr mal irgendwann mir oder uns zukommen lassen wahrscheinlich, ne? Den habt ihr mal.
Genau, da hast du damals einen QR-Code gescannt, denke ich mal, oder ist über die Webseite geöffnet, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber ich vermute einen QR-Code, das ist das Typischste. Der QR-Code zeigt halt auf diese Konfigurationsdatei, das ist für die technisch Interessierten einfach ein XML-Format, wo es drin definiert ist und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da damals eingerichtet habe. Ich glaube, da habe ich halt einfach eine Axt vom Magnetometer genommen, das ist zum Schwurbeln so immer am besten, irgendeinen Faktor davor gepackt, damit die Zahlen schön aussehen und dann die Achsenbeschriftung angepasst. Ne? Also mehr ist das, glaube ich, nicht.
Ich freue mich immer wieder, wenn ich das sehe und macht natürlich einfach so ein Programm auch ein bisschen seriöser, ne? wenn da eine ordentliche Einheit gemessen wird. wunderbar. Du hattest gerade schon angesprochen, Internationalisierung und Downloads, hattest du schon gesagt, 2 Millionen Deutschland meiste Downloads. In welchen Ländern seid ihr noch stark?
Also im Moment, also was uns seit einem Jahr sehr auffällt, ist Frankreich auch sehr stark dabei. Mhm. Also das ist auch, da haben wir ein paar Kollegen auch kennengelernt, da war ich auch schon mal auf einer Konferenz und habe die auch wirklich persönlich kennenlernen dürfen. Wobei auch noch zusammen mit einem italienischen Kollegen, der auch sehr Smartphone-Experimente voranpusht und auch in Rom auch schon mal alle eingeladen hatte. Mhm. Also da ist sehen wir halt auch wirklich sehr viele Downloads und oft echt tolle Materialien, die machen. Also die haben bei vielen Projekten, die dann gefördert bekommen, halt auch meistens einen Künstler dabei, der dann Zeichnungen und sowas dazu macht. Wow. Da gibt es zum Beispiel ein schönes Heft, das, ich überlege gerade, das, ob wir das auch übersetzt haben. Wir haben so ein paar Poster von denen auch ins Deutsche schon übersetzt und jetzt zuletzt, ich weiß nicht, wie es auf Französisch heißt, mein Französisch leider nicht so toll, so eine Art Escape-Game, was in so einem Steinzeit-Setting gemacht ist, wo man mit VFox Experimente macht und dann Codes freischaltet, mit denen man weiterkommt.
Oh, cool.
Ich weiß, unser Kollege hat es übersetzt mit Smartbone, nee, Moment, nee, das war ein Flintstones angelegt, nee, Smartstones, ja. Er hat das übersetzt und dann haben wir auch die Materialien von denen teilweise schon übersetzt und dann haben die so ein Heft gehabt mit über 40 Methoden, glaube ich, war es, wie man die Höhe eines Hochhauses mit einem Smartphone bestimmen kann, also angelehnt an dieses alte Barometerproblem. Mit ja, typischen VFox-Experimenten, aber auch die Klassiker mit fallen lassen und messen, wie lang es unterwegs ist und sowas in der Art. Also die machen echt tolle Sachen da drüben. Also da profitieren wir dann auch von, übernehmen die Sachen auch wieder und übersetzen ja noch zum Teil wieder zurück.
Ich hatte gesehen, dass ihr auf der Website auch ganz viele Ambassador habt oder ich weiß nicht, wie ihr die genannt habt, aber Unterstützer, Internationale, die halt in anderen Ländern als Ansprechpartner dienen. Da war ich schon schwer beeindruckt und zeigt, glaube ich, auch, wie sehr ihr auch auf diesen internationalen Markt geht. Das heißt, die Software wird auch jeweils immer übersetzt oder habt ihr jetzt eine deutsche und eine englische Version?
Also ich mache die deutsche und die englische Version. Ich hoffe, das Englische ist okay genug. und die, also auch die Übersetzungen stammen halt auch von Freiwilligen. Das ist ein bisschen, hat ein bisschen Schwierigkeit, dass die anderen Sprachen manchmal hinterherhinken. Das ist natürlich bei Freiwilligen, kann man jetzt nicht direkt sagen, wir haben eine neue Version, jetzt mach aber mal. Ne? Und bei manchen Sachen sind die auch eingeschlafen. Also wer jetzt irgendwie einer anderen Sprache mächtig ist oder falls wir jetzt internationale Zuhörer haben, die dann sehen, dass ihre eigene Sprache nicht so vertreten ist, gerne mal bei uns auf der Webseite gucken, da kann man dann uns entsprechend auch kontaktieren und auch mitmachen. Also wir haben so eine Übersetzungsplattform, wo automatisch alle Texte drin landen und wo wir dann Leuten Accounts anlegen können, um mitzuübersetzen. Ja, also, aber das ist halt alles von Freiwilligen gestemmt dann. Und ja, ich glaube, was haben wir jetzt, so 17 Sprachen oder so um den Dreh, glaube ich. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich hoffe, jetzt hier kein Quatsch.
Habt ihr mal über Zubehör nachgedacht? Weil, also ihr macht ja die Software für das Handy, ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel so Experimente sind, wo man irgendwie was rollen muss oder so, dass ihr irgendwie, weiß ich nicht, so 3D-Druck-Files noch anbietet für Halterungen irgendwie für verschiedene Experimente. Habt ihr sowas mal geplant oder mal in Erwägung gezogen?
Ja, also ein Beispiel haben wir sogar gerade konkret. Also wir haben jetzt während der Pandemie einen CO2-Sensor-Bausatz entwickelt.
Oh, cool.
Der nutzt dann auch die Bluetooth-Schnittstelle. Das ist halt erstmal das Ding, also zum Beispiel ein 3D-Druckgehäuse, aber wir haben auch ein Gehäuse, was man mit einem Lasercutter erstellen kann, entsprechend dazu geliefert. Das ist im Grunde erstmal eine Platine. Da arbeiten wir auch mit einigen Schulen zusammen, wo dann wirklich die Lehrer auch teilweise mit den Schülern die Dinger zusammenbauen. Die bestellen sich dann diese Platinen, müssen dann eben den Sensor und einen Mikrocontroller, das hat so ein ESP32, so ein Arduino-kompatibler, da drauf auflöten, das Gehäuse drucken und dann läuft das Ding erstmal als CO2-Ampel. Aber der Vorteil ist eben, auch wenn die Pandemie dann hoffentlich endlich mal vorbei ist und keiner jetzt Bock hat, sich einfach von dem Ding die ganze Zeit sagen zu lassen, wann zu lüften ist, kann man es dann hoffentlich immer noch verwenden, eben als CO2-Sensor, weil wir die Messdaten an VFox senden können, über die Bluetooth-Schnittstelle und zum Beispiel dann auch mal außerhalb der Physik experimentieren können. Also wir haben auch schon ein bisschen gut getestet, dass das mit, jetzt fragt mich nicht, welche Pflanze damit gut funktionierte, aber dass man halt wirklich sehen konnte, dass der CO2-Anteil eben entsprechend dann abgebaut wird von einer Pflanze, die man da irgendwo mit eingeschlossen hat. Und da war halt wirklich dann auch die Überlegung, dass man es halt danach auch weiterverwenden kann.
Gibt es da große Hardware-Unterschiede zwischen den Smartphones? Also gibt es ein Smartphone, was mehr Sensoren hat als ein anderes?
Ja, auf jeden Fall. Da haben wir auch irgendwann jetzt mal so eine, also wer in VFox mal nach ganz unten gescrollt hat, da ist so ein weißer Eintrag Sensordatenbank. Da haben wir inzwischen auch angefangen, von den Nutzern Informationen zu sammeln. Also da kann man halt auch mal so einen Test durchlaufen lassen, wird uns übermittelt und unter VFox.org/sensordb findet man halt diese komplette Liste von allen Geräten. Das ist halt zum Beispiel der Luftdrucksensor, so toll der ist leider halt nur bei den teuren Handys verfügbar. Das heißt, bei einem iPhone, ich glaube, außer das alte SE und ein paar ganz alte Modelle, Software, die gerade noch, wo VFox gerade noch drauf läuft, ist der da fast immer vorhanden. Und bei Android ist dann so, ab dem Moment, wo ein Android-Handy halb so viel kostet wie ein iPhone, ab da ist das dann meistens auch vertreten. Aber da muss man tatsächlich dann auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwo anfängt, Schüler zu benachteiligen, weil die sich kein teures Smartphone leisten können oder wollen. Ne? Also deswegen ist natürlich hart, bei den genau, ne? Also ein Beschleunigungssensor hat eigentlich fast jedes Handy. Das einzige Gerät, was mir jemals begegnet ist, war ein E-Ink-Notiz-Tablet-Teil, ja, was keinen Beschleunigungssensor hat. Gyroskop ist inzwischen auch sehr verbreitet, haben nicht alle. Magnetometer ist relativ verbreitet, weil es halt bei der Navigation als Kompass wirklich dient. Das ist zumindest zu Fuß relevant. Im Auto braucht man es nicht, weil man aus der Folge der GPS-Position eine Richtung bekommt. Aber der Luftdrucksensor, der ist halt wirklich so ein bisschen ein Knackpunkt, wo ich dann halt bei den Fortbildungen auch den Lehrern sage, die so ein bisschen natürlich Fingerspitzengefühl für ihre Klasse da haben, ob man sinnvoll Teams bilden kann, weil es werden nicht alle einen Luftdrucksensor haben. Und da muss man natürlich ein bisschen schauen, ob man, also ich meine, manchmal hat man wirklich in so Klassenverbänden dann so eine Spaltung zwischen den, sagen wir mal, Markenprolls, ja, die dann halt an ihren iPhones rumrennen und denen, die dann halt vielleicht einfach keinen Wert drauf legen. Ne? Und wenn man die jetzt in Teams steckt, kann man schon sich vorstellen, wie sehr die zusammenarbeiten nachher. Ne? Also da muss man natürlich ein bisschen aufpassen.
Ja, ist natürlich gut, die Lehrer zu sensibilisieren. Sag mal, ein Thermometer gibt es in keinen Handys, beziehungsweise die sind nicht sinnvoll auszulesen, weil sie die Innentemperatur wahrscheinlich messen, ne? Weil ein Thermometer vermisse ich häufig.
Ja, also das ist der Grund, warum wir es halt auch nicht so offensiv einbauen. Also tatsächlich VFox unterstützt es, teilweise sogar, wenn das nicht mehr offiziell drin ist. Also man kann unten über dieses Plus-Menü ein, wir nennen es einfaches Experiment hinzufügen. Das ist halt, wenn man nicht über den Editor gehen will, kann man halt dann da auch ein, zwei andere Sensoren auswählen. Ich glaube, auf dem iPhone, ihr beide seid ja iPhone-Leute, ne? Da haben wir, glaube ich, wüsste ich jetzt keine Schnittstelle, um an einen Thermometer zu kommen, aber da ist zum Beispiel auch schon schwierig, an einen Helligkeitssensor zu kommen, der eigentlich immer da ist. Da gibt es einfach keine Schnittstelle für. Unter Android gibt es dann durchaus einige Handys, die ein Thermometer anbieten. Bei ein paar erkennen wir am Namen, dass ein Thermometer ist, obwohl das eigentlich nicht offiziell drin ist. Aber ehrlich gesagt, bei 90% der Fälle, eigentlich noch mehr. Also mir ist noch kein Handy begegnet, wo ich wirklich sagen würde, mit dem Thermometer kann man was anfangen. Man schaltet so ein Handy ein und es wird warm. Es gibt ein paar Geräte, die es rausrechnen wollen, aber das ist dann auch ein bisschen Hokuspokus. Ne? Okay. Also
ich habe gerade auch mal auf mein Handy geguckt. Ich habe zum Beispiel keinen Lichtsensor angeblich.
Ja, das ist genau, was ich meinte. Also den habt ihr. Es gibt halt nur bei Apple keine Schnittstelle dafür.
Ja, genau.
Also gibt ein paar Tricks,
drei Kameras, aber bevor
wahrscheinlich jetzt Kommentare kommen dazu. Da gibt es halt ein paar Wege, wie man halt trotzdem an die Daten kommt. Auch ein paar Apps, die danach aussehen. Also es gibt Apps, die Helligkeitsinformationen bieten. Das geht dann über die Kamera. Es ist ein physikalisch etwas anderer Wert. Es wird jetzt, glaube ich, ein bisschen ausarten. Da ist auch einfach der Punkt, dass wir die Kamera noch nicht unterstützen. Ist geplant, schon seit langem. Müssen wir mal zukommen. Und es gibt auch ein paar Apps, die dann zum Beispiel um die Ecke das machen, die dann halt Helligkeitsänderungen des Displays erkennen, die dann wahrscheinlich durch den Helligkeitssensor kamen. Aber bis heute gibt es da keine direkte Schnittstelle, um die wirklich auszulesen.
Ja, das ist tricky. Okay, wir sind schon wieder viel zu lang dabei, aber es ist eben auch so spannend. Aber was wir unbedingt noch fragen wollen, ist, wo wollt ihr hin mit der App? Also welche Ziele habt ihr so in der näheren Zukunft? Und vor allem, wie kann man euch unterstützen? Was braucht ihr? Also wir haben gerade schon darüber gesprochen, über Materialien, die möglicherweise von Lehrerinnen und Lehrern kommen, würde das helfen? Oder möglicherweise auch die Finanzierung? Also irgendwo muss ja auch Geld für die ganzen Leute herkommen, beziehungsweise für die Entwicklung der App. Wo wollt ihr hin und wie kann man euch unterstützen?
Also wo wir hinwollen? Weltherrschaft. Nee, also wir sind da jetzt, also inhaltlich, technisch sind wir, also ist das nächste größere Ding ziemlich sicher die Kamera. Das hat immer noch lange immer die Frage, wann wir dazu kommen, weil ich tatsächlich der einzige richtige Entwickler bin und es wird jetzt angenehmer dadurch, dass halt wir jetzt ein kleines Team haben, die eben auch viel übernehmen. Also die ersten Jahre habe ich dann wirklich alles gemacht, ne? Diese Videos erstellt, sämtliche E-Mails und Tweets und sonst was beantwortet, plus durch die Welt gereist für Lehrerfortbildungen, plus natürlich dann noch Konferenzen, weil soll ja irgendwas Wissenschaftliches drin sein, parallel zu dem normalen Job mit Lehre und dann halt noch entwickeln, ist halt nicht mehr viel. Ne? Und da haben wir jetzt entsprechend ein paar Kollegen. Und also wo jetzt das finanziell anfragst, das ist halt die Sache, wo wir ein bisschen gucken müssen, wie wir dieses Team halten können. Also die, wie gesagt, meine Stelle ist sicher. Das heißt, wenn da jetzt irgendwas in die Hose geht, heißt das nicht, dass VFox direkt tot ist, aber das heißt halt, dass wir eben entsprechend nicht solche Lehrerfortbildungen anbieten können oder auch eben entsprechend nicht so einen Support bei uns im Forum und so liefern können. Oder halt eben dann auch diese Kooperation mit den Kollegen in Frankreich halt schwieriger wird, weil wir eben nicht die ganze Zeit aufwenden können, um mit denen halt zusammenzuarbeiten, dass diese Schnittstelle halt ordentlich genutzt wird. Und da ist halt der Punkt, wo es halt schwer ist, das von der RWTH irgendwie finanziert zu bekommen. Also wir haben halt, meine Stelle wird halt von der RWTH bezahlt oder beziehungsweise ne, letztendlich unser Institutsleiter ist dann halt natürlich dazu bereit, mich dann, obwohl es halt keine Festkörperforschung ist, dafür halt daran komplett arbeiten zu lassen. Wir haben auch an der RWTH ein paar tolle Projekte, wo halt Lehrinnovationen gefördert werden. Das sind die Exploratory Teaching Space, haben wir schon mehrmals Geld drüber bekommen. Wir haben Top-Unterstützung durchs Rektorat und durchs CLS, das ist unsere Einrichtung, die wirklich, also die für die Digitalisierung der Lehre oder alles, was mit Blended Learning so zu tun hat, zuständig ist. Und wir haben auch eigentlich immer ganz gute Chancen, Projektgelder ranzubekommen. Das heißt, einen Doktoranden zu bezahlen, klappt eigentlich auch immer ganz gut, wenn man sich halt irgendwas Tolles überlegt, weil ja, so typische Forschungsförderung halt dann in der Didaktik. Das Problem sind halt die nicht wissenschaftlichen Stellen. Das heißt also, der Kollege, der halt die Lehrerfortbildung macht, der Kollege, der halt eben entsprechend auch schaut, wie wir halt vielleicht mal über eine Stiftung irgendwo dran bekommen. Da haben wir jetzt dank der Hans-Hermann-Voss-Stiftung, wie ich eben sagte, halt eben diese zwei Stellen geschaffen bekommen. Das Problem ist halt nur, da kannst du alle paar Jahre halt wieder irgendwo zu Kreuze kriechen und gucken, ob du das Geld bekommst. Da müssen die Projekte natürlich auch von der Laufzeit passen. Ne? Also einen Doktoranden kann man aus einer Haushaltsstelle dann mal überbrücken. Oder kennt ihr ja auch, dann hat man dann zwei, drei Stellen an einem größeren Institut und kann da so ein bisschen jonglieren, das geht ganz gut. Aber letztendlich für diese nicht wissenschaftlichen Stellen, diese Servicestellen, gibt es da halt relativ wenig. Und wo wir jetzt da drin sind, ist vom Stifterverband, im Moment läuft da ein Projekt Wirkung hoch 100, nennt sich das, wo dann halt ja, eigentlich 100 Projekte im Moment erstmal gefördert werden, wo es halt da Richtung geht, halt irgendwie so eine, also wir überlegen halt irgendeine gemeinnützige Institution darum zu gründen, beziehungsweise wir haben auch schon einen gemeinnützigen Verein, über den wir jetzt im Grunde auch schon Spenden annehmen können. Und da ist es jetzt so gewesen, jetzt vor einem Monat, da wurde die Sendung jetzt leider zu spät gekommen,
ja, leider,
haben die einen Spendenmarathon gestartet, wo wir halt jetzt, sag mal, das erste Mal jetzt unsere Füße in so einen Crowdfunding-Pool reingesteckt haben, um mal zu gucken, was da zustande kommt. Ich muss sagen, ja, war jetzt noch nicht so die Riesenausbeute, die wir jetzt hatten. Also es ist halt so ein bisschen als, das hat jetzt erstmal so einen Wettbewerbcharakter. Sie haben die, im Grunde die Plattform vorgegeben, das ist jetzt Better Place, das ist auch eine gemeinnützige deutsche Plattform. Also da geht es auch jetzt wirklich um Spenden und nicht sowas wie was man von, wie heißt diese typische Crowdfunding-Plattform?
Kickstarter,
genau. Bei Kickstarter sind ja keine Spenden, sondern bekommt man ja auch Gegenleistungen für. Und das ist halt wirklich so ein reines Spendending. Und jetzt beim Wettbewerb, jetzt gerade, wo wir reden, nächste Woche wissen wir es besser, ist der Wettbewerb vorbei, ne? Sind wir gerade auf Platz 5. Das hat damit zu tun, dass es halt auch vom Stifterverband auch Zuschüsse dazu gibt. Ne? Mhm. Das ist natürlich für uns auch relativ relevant, auch einfach zu zeigen, dass Interesse da ist, weil dieses Wirkung hoch 100 ist auch, hat auch einen Wettbewerbscharakter, da wird dann halt gefiltert, danach bleiben 30 Leute, dann 10, dann 5 und dann glaube ich nochmal 3 Projekte übrig. Nee, die 5 war Quatsch. Am Ende bleiben 3 Projekte übrig und am Ende fließen auch ganz gute Fördergelder dann. Und da sind wir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht ganz so schön oben gelandet sind, aber andererseits wollen wir halt dieses Crowdfunding als eine Stütze auch langfristig laufen lassen. Ne? Also es ist jetzt nicht für uns der Wettbewerb, wäre jetzt spannend, weil da halt entsprechend noch eine zusätzliche Förderung vom Stifterverband dazu kommt, aber langfristig müssen wir einfach mal gucken, was da reinkommt, ob man dann zum Beispiel dann zwischen Projekten überbrücken kann oder sowas, mal gucken, was da realistisch ist. Also so heißen, Spenden nehmen wir gerne an, für uns ist sehr hilfreich, eher eine kleine Spende, die aber dafür kalkulierbar ist, die dann wiederkehrend ist. Mhm. Da haben wir jetzt bisher kaum Werbung gemacht, weil es dieser Wettbewerb war und erstmal viel wollten, um beim Wettbewerb was abzustauben. Ja. Aber in die Richtung hoffen wir, dass man da auch schon ein bisschen was überbrücken kann. Aber abgesehen davon, dass bevor ich jetzt hier nochmal 10 Minuten über Geld anfrage, also wer da interessiert ist, vfox.org/spenden, aber da ist auch ein schöner Button auf der Webseite. Ansonsten, wie man uns auch unterstützen kann, ist natürlich, wir freuen uns über Material. Im Moment eher im Forum, dass man da Sachen austauscht, weil wir da noch nicht so eine schöne Plattform für haben. Wir freuen uns über Übersetzer, da waren über zu wenig. Ne? Und wer gern programmiert, vfox ist Open Source, freuen wir uns auch, wenn da jemand mitmacht. Der Super. Alte Teil von vfox ist ein bisschen unübersichtlich, da muss man jetzt was reinwühlen, aber gebe ich auch gerne eine kleine Einführung, falls da jemand Schwierigkeiten hat. Problem ist, dass Android und iOS separat entwickelt werden, deswegen ist das immer im Grunde doppelt notwendig, aber eigentlich, wir sind in jederlei Hinsicht offen und freuen uns über jeden Beitrag. Also wer eine tolle Experimentidee hat, freuen wir uns auch drüber. Ne? Also wie ihr damals mit dem Kühlschrank oder ich weiß nicht, ob ihr die Sache kennt mit der Flugzeugtoilette.
Nee, aber ich kann, also da misst du wahrscheinlich einen Unterdruck oder.
Sagt euch Physics-Girl was? Das ist eine YouTuberin. Ja, die hat halt irgendwann auf Twitter mal so einen Druckverlauf gezeigt, wo dann halt der Luftdruck plötzlich einbrach und wieder anstieg. Sie schrieb ja auch aus diesem Flugzeug und die Leute sollten raten, was es ist. Und es war die Flugzeugtoilette. Und ein paar Monate später hatten wir dann von einem anderen User auf Twitter so einen ganzen Graph mit lauter Dips drin. Bei dem Flugzeug konnte man scheinbar vom Sitzplatz aus das messen. Und dann gab es halt irgendwie Turbulenzen. Keiner durfte aufs Klo, danach haben die wieder geöffnet und der hat vom Platz dann geguckt, wie dann die Spülung betätigt wurde. Wobei mir auch schon Leute sagten, das geht nicht in jedem Flugzeug. Also okay. So oft fliege ich dann auch wieder nicht, um das nachvollziehen zu können.
Ja, irre. Links schmeißen wir natürlich in die Shownotes. Das heißt, wenn ihr da mal auf die Plattform wollt, möglicherweise zum Spenden oder um zu unterstützen auf irgendeine Art und Weise, dann folgt gerne dem Links, benutzt die Software. Und du weißt ja, wir sind große Fans, also wir werden die Software immer mal wieder vermutlich in der Sendung benutzen. Ich habe sie zu Hause sogar noch öfter in der Hand, um immer mal ein bisschen rumzuspielen. Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal in echt, wenn die Pandemie vorbei ist, weil ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter plaudern.
Würde mich sehr freuen.
Vielleicht
war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung mal, dass ihr antwortet. Also das ist echt etwas surreal gerade. Wenn ich im Auto irgendwo mal was dazu sage, antwortet ihr mir nie. Also deswegen.
Genau, wenn du meckerst, wenn wir mal wieder was falsch sagen. Du steckst ja auch tief in der Physik. Vielleicht sehen wir uns mal an der Uni in Essen oder ich komme mal in Aachen vorbei oder wir kommen mal in Aachen vorbei. Es wird sich sicherlich irgendwann in besseren Zeiten mal wieder anbieten. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und auf bald.
Ja, vielen Dank, dass ich auch mal in die Sendung labern durfte.
Ja, so sieht's aus. Unsere liebste Software, um Experimente durchzuführen. Apropos Experimente.
Wir haben eins heute, für das wir aber nicht das Handy brauchen, sondern etwas anderes. Ich weiß nicht, wie viele Leute das nachmachen können, aber man kann es nachmachen mit Sachen, die man sehr günstig erstehen kann online. Und zwar, man braucht für dieses Experiment ein möglichst hohes, durchsichtiges Glas, Zucker, Wasser und zwei Polarisationsfilter. Da sind die exotischeren Sachen. Und zwar zwei lineare Polarisationsfilter.
Aber Glas, weil du sagtest hoch, also reicht so ein Kölschglas oder muss das schon
Ich hab's mit dem Höchsten probiert, was ich hier habe. Damit ging es ganz okay, aber ich glaube, wenn das Glas höher ist, ist besser. Hm. Also Kölschglas könnte aber auch funktionieren. Müsste man mal ausprobieren. Und zwar, es geht um Folgendes. Wir hatten ja bei unserer Show auch gezeigt, dass wenn man zwei lineare Polarisationsfilter 90 Grad verdreht vor eine Lichtquelle hält, dann kommt da nichts mehr durch.
Ja, kein Licht.
Da kommt kein Licht mehr durch, weil das linear polarisierte Licht, das kann man sich im Grunde vorstellen wie so ein Gitter. Und wenn man die Filter 90 Grad zueinander versetzt, dann kommt da nichts mehr durch. Das haben wir auch schon ein paar Mal erklärt und schon ein paar Mal gezeigt. Wenn man jetzt aber Folgendes macht, man nimmt sich eine Lichtquelle, die man beispielsweise das Display eines Handys, das man vor sich auf den Tisch legt, legt da nochmal einen Polarisationsfilter drauf, auch wenn das Licht schon polarisiert ist, aber ich habe es mit meinem gestern ausprobiert und es war besser, wenn ich nochmal einen Polarisationsfilter draufgelegt habe, der ist wirklich linear polarisiert. Das Licht, das da rauskommt, könnte vielleicht an der Schutzfolie liegen, die ich noch auf dem Display drauf habe oder so. Oder dadurch, dass es ein Touchscreen ist, der dann noch zwischen ist. Na, auf jeden Fall funktioniert es ohne nicht ganz so gut. Auf jeden Fall helle Lichtquelle, Polarisationsfilter drauf, so dass da auf jeden Fall linear polarisiertes Licht aus der Lichtquelle kommt. Dann stellen wir dort ein Wasserglas drauf mit einer Zuckerlösung. Okay. Und da kann man direkt noch ein Experiment machen und mal gucken, wie viel Zucker man denn so in Wasser lösen kann. Und Spoiler, es ist verdammt viel.
Also mit anderen Worten, je mehr, desto besser für das Experiment.
Ja, kann man so sagen. Ich habe ein Wasserglas genommen und ich glaube, ich habe da 3 Esslöffel Zucker drin auflösen können. Also wenn man das noch warm macht, geht noch mehr. Ich habe so lauwarmes Wasser einfach genommen. Also auf jeden Fall eine schöne, ordentliche Zuckerlösung machen. Die stellt man drauf. Und jetzt kann man eine interessante Beobachtung machen. Und zwar, wenn man jetzt den zweiten Polarisationsfilter nimmt und 90 Grad zum ersten dreht und den über den Polarisationsfilter hält, ist wie zu erwarten nichts zu sehen. Außer in dem Bereich, wo das Glas mit der Zuckerlösung steht.
Hm.
da sieht man plötzlich was. Und zwar ist dort das Ganze wieder durchsichtig. Und wenn man dann ein bisschen den Polarisationsfilter dreht, nicht so genau 90 Grad, sondern so, weiß nicht, 87, 88 so ein bisschen, dann sieht man, dass das Licht, das durch die Zuckerlösung zu sehen ist, die Farbe auch noch ändert. Ein bisschen. Nice. Ja. Jetzt können wir uns fragen, okay, warum sieht man da plötzlich Licht, wenn eigentlich zu, also warum sieht man Licht, das durch zwei Polarisationsfilter durchgeht, die zu 90 Grad zueinander verstellt sind, wenn dazwischen Zuckerlösung ist? Das bedeutet ja, dass die Zuckerlösung mit der Polarisation des Lichtes irgendwas machen muss, ne? Also die irgendwie verändert. Und das tut die Zuckerlösung auch, und zwar dreht die Zuckerlösung dass die Polarisationsebene des Lichts, also wenn das Licht, das aus dem ersten Polarisationsfilter rauskommt, sagen wir mal, so polarisiert ist, dass das immer nach oben und unten schwingt, dann kippt die Zuckerlösung das ein Stückchen nach rechts ein paar Grad. Und das kann sehr weit gehen. Das kann 90 Grad oder eigentlich, wenn die Wassersäule lang genug ist, beliebig weit gehen. Ne? Also je länger der Weg durch die Zuckerlösung ist, desto mehr wird es gedreht und auch je höher die Konzentration ist vom Zucker da drin. Warum ist das so? Also warum, also offensichtlich dreht Zucker die Polarisationsebene von linear polarisiertem Licht. Das macht man auch als Experiment im, ich glaube mittlerweile ersten oder zweiten Semester im Physikstudium.
Ist also zu lange mehr.
Wir haben es damals
mir,
im
weiß ich nicht.
Wir haben es ja, bei uns hat das Anfängerpraktikum auch erst im dritten Semester angefangen. Das ist ja mittlerweile anders. Mit Bachelor, Master fängt das im ersten Semester an, dass man Versuche macht. Das ist ein bisschen länger gestreckt und so. Auf jeden Fall, bei uns war es damals, glaube ich, im dritten Semester. Da macht man das auch und dann guckt man nimmt man zwei lineare Polarisationsfilter und dreht den zweiten im Vergleich zum ersten und misst, bei welchem Winkel man wie viel Intensität da rauskitzeln kann und kann dann rückberechnen, wie hoch die Konzentration der Zuckerlösung ist.
Ja, krass.
Dafür wird sowas zum Beispiel benutzt. Damit kann man Konzentration von Zuckerlösungen sehr genau bestimmen. Aber hier in unserem Experiment ist es einfach nur ein schöner Effekt. Wir sehen, dass die Zuckerlösung die Polarisationsrichtung von Licht dreht, also die Polarisationsebene von linear polarisiertem Licht. Jetzt kann man sich lange die Frage stellen, warum oder wie. Ne?
Ja.
Dazu muss man ein bisschen theoretische Vorarbeit leisten. Und zwar, das ist jetzt ohne da was zu sehen sehr schwer vorzustellen, denke ich. Und zwar, man kann sich linear polarisiertes Licht vorstellen als eine Überlagerung von zwei zirkulär polarisierten Wellen. Ja, schwierig. Also wenn man zwei linear polarisierte Wellen hat, die eine läuft links rum, die andere rechts rum und die sich überlagern, dann ist das Resultat davon eine linear polarisierte Lichtwelle, wenn man so möchte.
Mhm.
Und je nachdem, um wie viel Grad Phasen verschoben die beiden zirkulär polarisierten Anteile sind, wird halt die Ebene des linear polarisierten Lichts gekippt. Da gibt es wahrscheinlich kann sich das gerade niemand vorstellen. Wenn man es aber einmal gesehen hat, kann man sich das ganz gut vorstellen. Deshalb zeigen wir das auch im nächsten Stream nochmal. Das Ganze wird in einem Video von Steve Mould, von dem hatten wir schon häufiger was, sehr, sehr schön erklärt. Der macht auch dieses Experiment und hat dann Animationen dazu gemacht. Die zeigen wir dann in der nächsten optisch inkorrekt Folge, wieso zwei zirkulär polarisierte Wellen in der Überlagerung eine linear polarisierte ergeben. Das müssen wir jetzt einfach mal so akzeptieren, ne? Also zwei gegeneinanderläufige zirkulär polarisierte Wellen ergeben eine linear polarisierte Welle. Und wenn der Phasenunterschied von denen variiert, von den zirkulär polarisierten Wellen, dann kippt das die Ebene des linear polarisierten Lichts.
Mhm.
Und da kommen wir der Antwort, warum der Zucker die Polarisationsebene kippt, schon ein gutes Stück näher. Diese Zuckerlösung ist nämlich für die beiden, wenn man sich das als zirkulär polarisierte Wellen vorstellt, nicht gleich. Für rechtsdrehendes oder linksdrehendes Licht, wenn man es mal plakativ so nennen möchte, ist die Zuckerlösung anders und stellt eine andere Barriere dar. Also die Lichtgeschwindigkeit ist anders für rechtsdrehendes oder linksdrehendes Licht, wenn man es so nennen möchte. Und Steve erklärt das in seinem Video wunderschön mit einer Fusilli, wie wir gerade gelernt haben.
Mhm.
Also so eine Spiralnudel, wenn man sich vorstellt, dass die Zuckermoleküle wie so eine Spiralnudel sind, dann kann man sich ja vorstellen, dass wenn die Welle da mit der Drehrichtung der Nudel durchgeht, die einfacher durchgeht, als wenn sie in die andere Richtung, also entgegen der Spiraldrehung der, der Nudel durchgeht. Ist das verständlich? Also stellen wir uns vor, wir haben einen Korkenzieher und wir bewegen uns entlang eines Korkenziehers. Wenn wir mit der Drehrichtung des Korkenziehers uns bewegen, ja, kommen wir ohne Probleme dadurch. Ja. Wenn wir uns entgegen der Drehrichtung bewegen, stoßen wir andauernd gegen den Korkenzieher und werden langsamer.
Okay.
Und genauso ist das für das zirkulär polarisierte Licht in der Zuckerlösung. Jetzt könnte man fragen, aber in dieser Zuckerlösung sind doch Millionen, wenn nicht Milliarden von Molekülen und da werden wir doch immer welche treffen, die mal günstig und mal ungünstig liegen. Ne?
Ja, und zwar unabhängig davon, ob wir uns rechts rumdrehen oder links rumdrehen eigentlich. Ne?
Ja, das könnte man glauben, aber genau das ist nicht der Fall, weil also im Mittel statistisch verteilt sind alle Ausrichtungen des Moleküls vorhanden. Ne? Aber Zucker ist ein, also die, ich glaube, alle Zucker oder die meisten Zucker sind ein, haben ein, also sind rechtshändige Moleküle, wenn man das so nennen möchte. Das bezeichnet man in der Chemie auch als Chiralität.
Mhm.
Dass es Moleküle gibt und deren Spiegelbild, also deren an einer Ebene gespiegeltes, die chemisch und physikalisch unterschiedlich sind, obwohl sie gleich aufgebaut sind, sie sind nur in der Geometrie anders, aber nicht überlagerbar. Ein einfaches Beispiel für Chiralität sind unsere Hände, so als wenn man was Greifbares, ja, haben möchte. Ne?
Okay.
Die sind zwar gleich, also an der Ebene gespiegelt auch genau gleich, aber trotzdem, wenn man sie übereinander hält, wird man sie nicht zur Deckung bringen. Ne? Also ne? Also wenn, ja, ja, du sie so gespiegelt übereinander hältst schon, aber wenn beide Handflächen nach unten zeigen, kriegst du die nicht zur Deckung gebracht, mhm, weil die halt spiegelsymmetrisch sind. Und genau sowas gibt es bei Molekülen auch und das nennt man dann Chiralität, ne? Dass die halt rechtshändig und linkshändig, wenn man es nennen möchte. Wahrscheinlich sind jetzt alle Chemiker gerade schreien, zünden ihren Computer an und hauen mit der Tastatur auf die Wand oder auf den Kopf. Aber es gibt dort Moleküle mit einer, also mit einer Vorzugsrichtung rechts oder links. Ne? Und diese Zuckermoleküle sind alle gleich, die haben alle halt diese Rechtshändigkeit und deshalb verhalten die sich für rechts- oder linksdrehend polarisiertes Licht halt unterschiedlich. Mhm. Und das egal, in welcher Form halt das Licht dem Ganzen begegnet. Ne? Es, egal wie es trifft, es wird nie, das linksdrehend polarisierte Licht wird nie so gut da durchkommen wie das rechtsdrehend, mhm, polarisierte. Und deshalb wird das linksdrehend polarisierte immer ein bisschen verlangsamt, ne? Also das linkspolarisierte, der Anteil dieser Überlagerung von dem linear polarisierten und deshalb kippt das die Ebene des linear polarisierten Lichts.
Faszinierend.
Und für alle, die jetzt ausgestiegen sind, empfehle ich in der nächsten Folge optisch inkorrekt mal reinzugucken, weil das ist, das ist ein schönes Experiment, wenn man es sieht. Also der Effekt ist bei dem Glas, das ich hatte, so mittelgut, aber sichtbar. Und die Erklärungen mit den Animationen, die Steve Mould dazu gemacht hat, die sind wundervoll. Also dann ist es auch wirklich leicht zu verstehen, was ich gerade mit vielen, vielen Worten versucht habe zu erklären.
Aber spannend ist ja auch, dass du dann offensichtlich über das Licht als dein Testmedium Informationen über den molekularen Aufbau von Zucker bekommst. Ne? Also klar, ja, du musst es dann noch verstehen, genau, was du da beobachtest. Aber dann ja, lernst du, weil eben das Licht wechselwirkt mit den Zuckermolekülen, lernst du etwas über den Aufbau des Zuckers und zwar auf der molekularen Ebene. Da ist es schon echt abgefahren.
Ja. Das ist witzig, ne? Ich weiß gar nicht, ob diese Öxle hier Zuckergehalt-Dinger, ob die genau so funktionieren.
Ja, weißt du das? Nee, ich weiß gar nicht, wie die aussehen.
Das sind diese Dinger, wo man Zuckertropfen drauf macht, zuklappt und dann halt in eine Lichtquelle guckt,
ah,
und dann den Zuckergehalt von Traubensaft und sowas bestimmen kann. Und das klingt doch sehr danach.
Das
grade,
klingt sehr,
oder?
Danach, ja.
Ja, also ich weiß es jetzt nicht, aber ich hätte gedacht, dass das funktioniert. Naja, auf jeden Fall schönes Experiment, sollte man mal gesehen haben. Guckt euch entweder unseren Stream an oder das Video von Steve Mould, der das wundervoll erklärt, das verlinken wir auch noch. Ja, das wäre unser Experiment der Woche. Mal wieder etwas schwieriger, zumindest nachzuvollziehen.
Ja, aber sehr spannend. Also sofern man irgendwie die Hände an Polarisationsfilter kriegt.
Ich habe dafür einen von meinen Gameboy-Bastelsachen zerschnitten, ja. Weil ich hatte keinen mehr hier. Also ich hatte keine, die großen von unserer Tour, die liegen ja irgendwo bei dir im Keller, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Mit denen müsste man das super zeigen können, weil da kannst du nämlich das Wasserglas wirklich komplett draufstellen und hast noch einen Bereich drumherum, den du siehst, mhm. neben dem Wasserglas. Also mit denen müsste das richtig gut gehen.
Ja, das
und
dann, ist natürlich gut,
weiß
ja.
nicht, Wenn du das mal in einer, wenn du das mal in der Uni machen solltest, bei irgendwie, bei irgendeinem Tag der offenen Tür oder so, mit der Lampe, die wir hatten und den beiden Polarisationsfiltern, sollte das richtig gut funktionieren. Wenn du dann noch so einen Messzylinder irgendwo aus dem Chemielabor klaust, ja, damit müsste das super gehen. Nun ja,
ja
so viel
cool.
zum Experiment.
Gut, dann machen wir weiter. Mit dem Thema Nummer 3 in der heutigen Sendung. Und da haben wir tatsächlich aus aktuellem Anlass noch ein Interview, weil wir in der Presse, wir haben heute schon über Presse von Hochschulen gesprochen, weil ich in der Presse gelesen hatte, dass es eine Veröffentlichung gab, die uns, glaube ich, alle im Moment sehr interessiert, nämlich die Veröffentlichung Putting the Social Back into Physical Distancing, the Role of Digital Connections in a Pandemic Crisis. Also wie wir technische Möglichkeiten nutzen können und sollten in der Pandemie, um uns nicht sozial distanziert zu fühlen. Und da hatten wir das große Glück, mit Philippa Stojanova sprechen zu können, die in diesem Gebiet geforscht hat an der Universität Duisburg-Essen. Und da hören wir doch mal rein, was die lieben Kollegen rausgefunden haben. Fürs nächste Thema haben wir wieder einen Gast und diesmal einen besonderen, denn er kommt von der gleichen Universität wie ich, von der Universität Duisburg-Essen. Ich begrüße Philippa Stojanova. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
Fangen wir vielleicht erstmal ein bisschen allgemein an, bevor ich sage, wie wir auf dich aufmerksam geworden sind. In welchem Gebiet forschst du an der Uni Duisburg-Essen und was hast du studiert vielleicht?
Vorweg möchte ich ganz kurz erwähnen, wo es gerade um die Zeit ging. Ich muss unbedingt meinen Kollegen Jan-Philipp Kluck erwähnen, der eigentlich Erstautor bei uns, auch wenn es noch nicht darum geht, um welche Studie es geht. Auf jeden Fall ist das der Erstautor, der gerade in der finalen Phase seiner Dichts sich befindet und dessen geschuldet darf ich heute ihn hier vertreten und ja, viel Glück noch, Jan. Auf jeden Fall, was ich studiert habe, ist angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften an der Uni Duisburg-Essen mit Bachelor und Master. Und ich habe dann noch anschließend promoviert am Lehrstuhl für Sozialpsychologie, Medien und Kommunikation unter der Leitung von Professor Dr. Nicole Krämer. Und woran ich geforscht habe, also in meiner Diss ging es letztendlich darum, wie ein System für kleine online lernende Gruppen sein sollte, um möglichst gut angenommen zu werden. Mhm. Also nicht nur, wie es aussehen soll, sondern auch, wie es kommunizieren darf, um auffordernde Nachrichten und potenzielle Gruppenkonflikte aus den Gruppen wegzuschaffen sozusagen.
Aber also ist das so eine Software wie Moodle oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder eher ein kleineres System?
Ja, das ist so eine Art Add-on in Moodle, woran wir gearbeitet haben in einem interdisziplinären BMBF-Projekt über 3 Jahre. Und tatsächlich haben die Informatiker-Kollegen sich um, ja, um das Technische gekümmert und ich durfte dann den sozialpsychologischen Fokus da legen und irgendwie ein bisschen helfen in Sachen, ist es ein Agent, der menschenähnlich gestaltet wird oder ist es vielleicht doch besser, wenn es ein abstraktes, namensloses und aussehensloses System ist und wie streng darf es zum Beispiel sein, wenn es dann schon sagt, du hast deine Arbeit in der Gruppe nicht geleistet, was wir ja sonst immer innerhalb den Gruppen selbst übernehmen und uns unbeliebt machen. Genau, und so darum ging es.
Wann hast du deine Promotion abgeschlossen?
Wann oder ob?
Ja, wann. Ja, ob hoffe ich mal, aber.
Ja, doch, das habe ich tatsächlich jetzt im Oktober, Ende Oktober 2020 abgeschlossen.
Aber also ich frage tatsächlich, weil ist ja interessant, dass über Corona dann dieses Thema nochmal extrem aktuell vermutlich geworden ist, oder? Das konntest du ja gar nicht ahnen, als du das Thema angefangen hast, oder?
Ja, in der Tat, das war echt ein guter Zufall. Dadurch ist es noch etwas wichtiger irgendwie oder alltagsrelevanter geworden. Ja. Aber das Thema stand noch vor Corona fest und dank Corona durfte ich mir auch ein paar Monate zusätzlich nehmen, um das zu bearbeiten.
Sehr gut.
Genau.
Gut, aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, warum ich dich eingeladen habe, weil ich eine Pressemitteilung unserer Universität gelesen habe, wo eure ja vermutlich neueste Publikation besprochen wurde. Und zwar lautet der Titel dieser Publikation Putting the Social Back into Physical Distancing, The Role of Digital Connections in a Pandemic Crisis, veröffentlicht in International Journal of Psychology 2021, also hochaktuell. Also was ich da so rauslese, geht es um die Bedeutung der digitalen Technologie in einer Pandemie. Was ich schon mal ganz spannend fand, als ich diese Pressemitteilung gelesen habe, war, dass ich von einer Theorie zum ersten Mal gehört habe, also dass es die gibt in eurem Paper, die ich, von der ich glaube, dass ich sie selber schon erlebt habe am eigenen Leib, nämlich die Propinquity-Theorie. Kannst du mir sagen, was das ist? Oder kannst du den Hörerinnen und Hörern nochmal erklären, was das ist?
Ja, gerne. Also die Propinquity-Theorie, tatsächlich liebe ich auch den Begriff und seine Aussprache. diese Theorie besagt letztendlich, dass die empfundene körperliche, aber auch psychologische Nähe, vor allem zwischen den Kommunizierenden, dadurch erhöht wird, durch die Reichhaltigkeit der genutzten Kommunikationskanäle. Kleines Beispiel, ob es jetzt nur textuelle Kommunikation wäre oder doch reichhaltiger in Richtung Video, wo wir schon mehrere Sinnesorgane damit ansprechen. Und tatsächlich heißt es dann, also nach dieser Theorie wäre dann die Kommunikation über reichhaltigere Kanäle halt ja, würde uns näher bringen sozusagen, also zumindest das Empfundene.
Ich finde es ganz spannend, weil das ist eine Sache, die ich an mir beobachtet habe und von der ich, und zwar vor jetzt mittlerweile Jahrzehnten, nämlich als ich meine Frau kennengelernt habe, da fand ich es ganz toll, sie auf möglichst vielen Kanälen anzuschreiben. Also ich habe ihr Briefe, also handschriftliche Briefe geschrieben, ich habe ihr E-Mails geschrieben, ich habe sie natürlich angerufen. Und ich hatte immer das Gefühl, wann immer wir einen neuen Kanal erschlossen haben, habe ich mich ihr noch näher gefühlt. Und das war insbesondere in der Phase, wo wir zusammenkamen, haben wir auch die ersten Handys bekommen. Das Haus zu verlassen und zu wissen, ich kann ihr jetzt noch SMS schreiben und ich kann sie noch anrufen, hat sich so toll angefühlt. Und ich habe mich wirklich seit 20 Jahren gefragt, ob das ein Gefühl ist, was ich in mir getragen habe oder ob es dafür eine psychologische Beschreibung gibt. Und das scheint mir so ein bisschen diese Theorie zu sein. Würdest du sagen, das passt da so in die Richtung rein?
Nein, also irgendwo ist es nicht alleine die Anzahl der Kanäle, sondern tatsächlich, ob sie reichhaltiger werden. In dem Fall mit dem Handy und mit den SMS-Nachrichten ist es tatsächlich so, da unterscheidet sich das ja dann doch nicht so sehr von einem geschriebenen, handgeschriebenen Brief. Und in der Hinsicht gebe ich dir da nur teils recht.
Ah, okay.
In der Tat ist es, also dann irgendwie, ob du dann doch jemanden anrufst oder ob es tatsächlich auch Videotelefonie, was jetzt irgendwie damals auf den Handys noch nicht war, aber heute irgendwie gang und gäbe ist, das wäre der ausschlaggebende Unterschied nach dieser Theorie.
Ah, okay, ja. Okay, dann habe ich das verstanden. Also Video würde zum Beispiel zusätzliche Informationen mir bieten und damit würde ich mich näher fühlen. Aber das ist, okay, das ist genau. So die Ausgangsbasis oder die Hypothese, weil dann wäre es ja so, dass wir die Frage stellen können, hat sich das in der Pandemie bestätigt? Weil wenn ich mir so jetzt so angucke, wie viel ich per Videoplattform kommuniziere mit Arbeitskollegen, dann sind da ja viele, viele Kanäle neu geöffnet worden irgendwie. Oder mit meinen Eltern. Meine Eltern habe ich ein altes iPad von mir gegeben. Wir machen viel mehr Videotelefonie als vorher. Man könnte also vermuten, dass wir uns näher fühlen. Kann man das bestätigen in der Pandemie? Vermutlich eher nicht.
Ja, geht so. Also wir haben tatsächlich mit unserer Studie herausgefunden, dass es nicht unbedingt der Fall ist, dass diese reichhaltigere Videokommunikation letztendlich die audiovisuelle Hinweisreize bietet. Mhm. Dass sie dann zufriedenstellender ist. Eigentlich haben wir herausgefunden, dass das Gefühl der sozialen Unterstützung, also so gesehen, ich bin mit jemandem verbunden, jemand interessiert sich für mich und ich interessiere mich für jemanden und ich stehe sozusagen in Kontakt. Und wenn ich möchte und Unterstützung brauche, hätte ich die Kontakte und die sind da, die existieren. Dieses Gefühl war höher, also dieses Gefühl haben die Menschen empfunden mit mehr textueller Kommunikation. Mhm. Also tatsächlich haben wir da die Messenger gemeint, ich möchte jetzt keine Namen erwähnen, aber die haben wir alle, ob online oder auch tatsächlich auch SMS, das wäre auch eine textuelle Kommunikation. Und dadurch war auch die Lebenszufriedenheit, also diese generelle Zufriedenheit höher und die Bereitschaft, die Isolationsmaßnahmen letztendlich einzuhalten. Also in dem Sinne hat sich das eher nicht bestätigt mit der Propinquity-Theorie. Ja. Im Gegenteil. Also eigentlich hieß es bei uns, interessanterweise sind die audiovisuellen Kommunikationskanäle nicht näherbringender, im Gegenteil, dann die textuellen, also die weniger reichhaltig sind.
Oh, das ist ja spannend, ja. Kannst du mir als Physiker erklären, wie man sowas rausfindet? Also ich vermute mal, ihr habt irgendwie Umfragen gemacht oder wie, genau. Wo kommen die Daten her?
Die Untersuchung haben wir als Online-Studie gestartet, und zwar im Frühling 2020 in dem ersten Lockdown,
oh, okay.
Weil wir insbesondere den Umstand des Lockdowns nutzen wollten, wo jeder von uns zu Hause gefangen war und möglicherweise tatsächlich keine physischen Kontakte hat oder die wenigsten mit den Nächsten, mit der Familie letztendlich aus dem eigenen Haushalt. Und so haben wir einen Online-Fragebogen aufgestellt, den die Probanden insgesamt 4-mal in Bezug auf die letzten 5 Tage ausgefüllt haben. Wie sie sich fühlen, welche Kontakte sie hatten, welche Themen da besprochen wurden, so grob. Und irgendwie die Anzahl der Kontakte, was für Kontakte da sind, ob es die Nächsten sind, eher Kollegen, also so... mir mittelnahe Menschen oder ganz entfernte Bekanntschaften. Genau. Und das haben wir, wie gesagt, in der Zeit dann versucht zu erheben, damit wir möglicherweise auch so Entwicklungen in der Zeit erforschen können.
Und wenn du sagst Entwicklung in der Zeit, über welchen Zeitraum reden wir jetzt? Du hast gesagt Frühjahr 2020, aber kannst du sagen, bis wann die Daten dann reichen? Also oder welchen Zeitraum ungefähr? Reden wir eher über 3 Monate oder 3 Wochen?
Nee, das waren tatsächlich circa 2 Monate, wenn nicht noch weniger. Ich muss noch ein bisschen überlegen, wie genau das war. Also auf jeden Fall, wenn man, sagen wir, am 1. März angefangen hat, wobei, Moment, der Lockdown fing doch Mitte März damals an. Und ich glaube, 2 Wochen später, 1 oder 2 Wochen später, haben wir die Studie gestartet. Und da haben wir tatsächlich gebeten, alle 5 Tage, also haben wir dann einen erneuten Einladungslink zu unserer Online-Studie verschickt, mit der Bitte, dass man tatsächlich die Angaben über die letzten 5 Tage eingibt. Und das fand 4-mal statt, also sprechen wir grob über 20 Tage für jeden Probanden. Und je nachdem, ob man jetzt direkt am 20. März angefangen hat oder doch eher 2 Wochen später, haben sich diese 20 Tage eben gezogen.
Ja, du musst mir mal eben erklären, wie sieht so eine Situation aus, also da kommt auf uns so eine Pandemie zu oder wir sind in den Anfängen einer Pandemie und ihr seht jetzt, da könnte möglicherweise ein Lockdown kommen. Das ist ja eine spannende Situation für euch als Psychologen. Ne? Habt ihr euch dann irgendwie in der Arbeitsgruppe zusammengesetzt und gesagt, so jetzt passieren hier wirklich spannende Dinge, jetzt können wir etwas lernen über die nächste Situation. Habt ihr dann sozusagen so Arbeitsgruppentreffen zusammengerufen, um zu sagen, so welche Studien können wir jetzt auf den Weg bringen, aus denen wir dann über Jahrzehnte wahrscheinlich noch Paper schreiben können. Also seid ihr so richtig hektisch geworden, könnte ich mir persönlich vorstellen.
Ja, also ich bin recht hektisch geworden mit Kita-Kind zu Hause. Ja, das war sehr hektisch. Es gab keine Notsitzung, in der wir besprochen haben, wie können wir diese außergewöhnliche Situation nutzen. Aber tatsächlich war die Idee bei mir entstanden, wir haben jetzt eigentlich in jedem einzelnen Haushalt mehr oder weniger Laborbedingungen, weil man sich eben isolieren soll und kann und eigentlich gar nicht anders, gar keine anderen Möglichkeiten da sind. Und da haben wir tatsächlich, sind wir mit der Idee losgegangen, tatsächlich mit diesem Gedanken, das ist eine einmalige, wie wir jetzt leider gelernt haben, keine einmalige Situation, aber tatsächlich, wir sollten das nutzen und diese Isolation auch als Chance ansehen, dass wir da mehr erfahren, als wenn wir die Leute sonst bitten, sich vorzustellen, dass sie isoliert wären und sonst keinen Kontakt hätten. Das ist dann natürlich nicht so aussagekräftig. Also, und es ist umso schwieriger, so viele Menschen in Laborsettings einzuladen. Das ist dann wiederum.
Also ich glaube, als Proband ist so eine Umfrage schon wahnsinnig spannend, weil ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, dass du erzählt hast, welche Fragen die Probanden beantworten mussten. Also beispielsweise, mit wie vielen Leuten hatten sie Kontakt, wie nah sind die Kontakte? Da habe ich überlegt, mit wie vielen Leuten hatte ich wohl in den letzten 5 Tagen Kontakt? Mit wie vielen Leuten habe ich geschrieben in den letzten 5 Tagen? Ich weiß gar nicht, ob ich das vernünftig beantworten könnte. Ich müsste halt erstmal nachgucken und dann wäre ich vermutlich auch überrascht und lerne schon alleine über mich etwas in dem Moment, wo ich an eurer Umfrage teilnehme. Abgesehen davon, dass ihr natürlich auch etwas aus den Daten lernt. Also von daher finde ich es auch schon spannend für die Leute, daran teilzunehmen, weil sie möglicherweise ihr Kommunikationsverhalten auch ein bisschen hinterfragen, so in der Pandemie.
Ja, in der Tat. Also da ist man besonders achtsam, wenn man dann feststellt, was habe ich eigentlich anderes gemacht, als mit diversen Menschen zu schreiben und zu kommunizieren. Aber ja.
Du hast gerade so in so einem Halbsatz schon etwas gesagt, was mich total überrascht hat, als ich euer Paper durchgesehen habe. Da hast du gesagt, dass diese Art der Kommunikation, die du jetzt vorgestellt hast, ne, also diese kurzen Nachrichten quasi, also diese Messenger, die man benutzt, dass die auch unterstützen, dass man bereit ist, die Maßnahmen der Kontaktreduktion mitzutragen. Habe ich das richtig verstanden? Also könnt ihr das aus den Daten rauslesen, dass die Leute eher bereit sind, sich an diese Kontaktreduktion zu halten, wenn sie denn viele Kontakte haben, also Messenger-Kontakte?
Ja, in der Tat. Also zumindest war das im Gegensatz zu Videokommunikation, zu audiovisuellen Kommunikation, hat es tatsächlich dazu geführt, das wäre jetzt falsch auszusagen, die Kausalitäten sind tatsächlich schwer zu deuten und über Kausalitäten sollte man eigentlich nicht reden. Aber in der Tat hatten die Textkommunikation genutzt haben, ein erhöhtes Empfinden von sozialer Unterstützung, von Lebenszufriedenheit oder Zufriedenheit generell und auch Bereitschaft, die Maßnahmen einzuhalten. Also die Fragen, die ich erwähnt habe, bezogen sich eher darauf, wie wir die Kontakte erfragt haben. Mhm. Aber natürlich haben wir dann auch so Sachen erfragt wie Lebenszufriedenheit, wie zufrieden sind sie insgesamt mit der Situation oder mit ihrem Leben momentan, aber auch inwieweit hat man, also empfindet man die soziale Unterstützung? Das sind dann so Fragen wie, inwieweit habe ich Kontakt zu Menschen, die mir Unterstützung geben würden, die mir gegebenenfalls positives oder negatives Feedback geben würden, oder auch eben zu den Einschränkungen und die Bereitschaft, die einzuhalten, inwieweit wäre man bereits die Maßnahmen, unabhängig davon, wie lange sie anhalten, tatsächlich einzuhalten, oder eben solche Aussagen wie: Ich würde in nächster Zukunft mich mit anderen treffen in der physischen Welt. Solche Sachen waren dann da und die haben wir dann ausgewertet.
Und wenn ich das Paper richtig verstanden habe, geht es dann auch bei diesen Textnachrichten nicht darum, dass man jetzt mit einer Person oder mit mehreren Personen viele, viele Nachrichten austauscht, sich also stundenlang unterhält, sondern teilweise sind es die kurzen Nachrichten, so vom Inhalt, ich bin bei dir oder ich denke an dich oder was tust du gerade. Also es geht nicht immer um ganze Gespräche, die sich dort abbilden müssen, sondern es geht um kurze Nachrichten, du bist nicht, die sozusagen signalisieren, du bist nicht alleine, sondern ich bin da und denke an dich.
Nein, also wir haben so spezifisch den Inhalt und die Länge der Nachrichten nicht, nicht untersucht. Das wäre nur möglich, wenn wir jetzt in der kurzen Zeit noch schnell eine App oder so aufgestellt hätten, die dann tatsächlich sehr viele private Daten, aber auch die Inhalte und die Länge der Nachrichten editiert hätte. Das haben wir nicht gemacht. Aber die Probanden durften und sollten sich erinnern, inwieweit sie besonders diesen Kanal genutzt haben. Und tatsächlich, wenn wir die wenn es sich um textuelle Kommunikation wenn es um die textuelle Kommunikation ging, haben wir Beispiele gegeben mit den gängigen Messengern. Und da ist es tatsächlich so, dass man sich eher mit kürzeren Nachrichten austauscht über den Tag verteilt, würde ich sagen. Und das sind nicht immer Romane oder wie handgeschriebene Briefe, sondern eher kurze Meldungen, die uns aber scheinbar zu verstehen geben: Die Menschen sind da, die denken an mich und ich denke an sie und ich habe halt die Möglichkeit, diese soziale Unterstützung mir zu holen oder sie ist da, die sind alle da, auch wenn ich sie jetzt nicht real treffe.
Habt ihr jetzt irgendwie vor, diese Studie irgendwie nochmal zu wiederholen oder laufen vielleicht sogar Studien, um auch ein bisschen die Tendenz zu sehen, wie sich dieses Verhalten, diese Wahrnehmung über die Pandemie, die sich ja jetzt immer länger und länger zieht, wie sich das entwickelt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, Abnutzungseffekt von so Textnachrichten, dass sich das Verhalten einfach ändert oder die Wahrnehmung ändert über ein Jahr Pandemie. Also gibt's da noch Daten oder gibt's da Nachfolgestudien, die ihr macht?
Ja, in der Tat, auch wenn wir das eigentlich uns alle nicht wünschen, hat der Lockdown und der zweite Lockdown doch noch was angehalten. Und da kamen wir jetzt auf die Idee, eventuell die letzten Wochen des Lockdowns hier noch zu nutzen, um eine sozusagen Folgestudie zu starten. Für uns selbst war das sehr überraschend, dass die audiovisuelle Kommunikation nicht als reichhaltigeres Medium eben befriedigender in der Hinsicht war. Und da kam uns die Idee, dass es eventuell an so einer Art Sehnsucht liegen könnte, dass diese Sehnsucht größer wird, wenn man die audiovisuellen Kanäle genutzt hat, dass man dann besonders irgendwie auflegt und vielleicht das Verlangen hat, die Menschen, die man gerade fast real gesprochen hat, mit so vielen, also Audio- und Video-Hinweisreize, die man real wahrnimmt, dass man dann tatsächlich auflegt und umso trauriger ist, dass man diese Menschen jetzt am liebsten sofort noch real begegnen würde. Und da wollen wir eigentlich genau diesem Phänomen eventuell auf den Grund gehen. Es fragt sich nur, wie lange hält noch die Situation an? Irgendwo wünscht man sich eigentlich möglichst schnell ein Ende und wieder normale Kontakte. Andererseits wäre es für die Studie, die wir jetzt versuchen, auf die Schnelle zu starten, wäre es besser, wenn der Lockdown vielleicht noch eine Woche oder so anhält, damit wir die Bedingungen eben ausnutzen können. Aber wie gesagt, das wünschen wir eigentlich keinem.
Nein, natürlich.
Und das würden wir auch so post-pandemic sozusagen trotzdem versuchen, weil es tatsächlich eine Fragestellung ist. Also vielleicht etwas subjektiv, aber also ich persönlich habe es des Öfteren jetzt so empfunden, meine Verwandtschaft in Bulgarien zum Beispiel, mit denen kommuniziere ich sowieso online des Öfteren und das bin ich auch gewohnt und das ist der einzige Weg. Aber Kollegen und Freunde, die in der Nähe wohnen und die ich jetzt kurioserweise tatsächlich online sprechen darf und nicht real, da ist die Sehnsucht nach dem Auflegen in einer Videokonferenz tatsächlich höher.
Das ist,
und das könnte tatsächlich irgendwie das Frustrierende sein, was hinterher dazu führt, dass man die soziale Unterstützung eben bei diesen textuellen Nachrichten höher wurde und bei den Videokonferenzen durch diese frustrierende Sehnsucht am Ende doch irgendwie nicht so wirkte.
Ist das vielleicht auch etwas, was hinter diesem Zoom-Fatigue steht? Also das ist ein Begriff, den ich auch durch die Pandemie gelernt habe und auch erlebt habe und auch spüre, dass wenn ich, also wir haben in der Arbeitsgruppe, haben wir montags eigentlich durchgehend fast Meetings und zwar schon vorher gehabt, ne? Also real mit echten Menschen im gleichen Raum und das war schon anstrengend, aber ich habe jetzt festgestellt, also dieser Montag mit den ganzen Zoom-Meetings, den empfinde ich nochmal als anstrengend. Also ich bin fix und fertig eigentlich montags abends. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgelesen, habe gesehen, dass es dieses Zoom-Fatigue gibt und dass ich auch, also möglicherweise ein paar Gründe dafür gibt, psychologische Gründe, warum mich das so auslaugt. Könnte das auch ein bisschen dahinter stecken, was du gerade erzählt hast? Oder wo siehst du den Ursprung von diesem Zoom-Fatigue, von dieser Müdigkeit nach den Videokonferenzen?
Ja, also dazu haben wir tatsächlich nicht geforscht, also zumindest ich nicht. Da ist Professor Dr. Nicole Krämer vielleicht auch erfahrener, auch in der Hinsicht. Aber nichtdestotrotz, ja, ich erlebe es auch tagtäglich. Und ich glaube tatsächlich, also psychologisch gesehen ist es einfach für das Gehirn belastend. Das ist ja dann tatsächlich diese Erschöpfung nach so einer Videokonferenz, die eigentlich genauso lange dauert wie unser gewöhnliches Team-Meeting mit genauso vielen Menschen, jedoch in einem Raum und nicht über Videotelefonie. Und es liegt daran, dass es einfach das Gehirn belastet, weil das Gehirn tatsächlich nach allen nonverbalen Hinweisreizen sucht und die analysiert, was aber in einer Videokonferenz nicht immer möglich ist. Manchmal hat man dann so einen Bildschirm mit über 10 kleine Kacheln, genau, wo unser Gehirn, was wir sonst mit unserer peripheren Sicht aufgenommen hätten und automatisch analysiert hätten, das passiert dann nicht und das Gehirn nimmt sich jede einzelne davon vor und versucht da Sachen herauszufinden, die aber teilweise fehlen, weil die Ansicht einer Person viel zu klein. Meistens ist Gestik gar nicht aufgenommen, weil es sich doch irgendwie auf das Gesicht fokussiert. Wenn das Gesicht fokussiert wurde, dann ist aber die Mimik doch nicht so ganz klar zu deuten, weil es vielleicht doch kleiner ist oder die Qualität ist nicht so gut. Und diese Hinweisreize helfen unserem Gehirn aber, dass die Kommunikation umso einfacher uns fällt letztendlich.
Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Genau. Also manchmal ist es ja ein kleiner Blick, ne, oder ein ganz kurzes Lächeln und du weißt, dein Gegenüber ist dir positiv eingestellt. Also sagen wir mal, ich unterhalte mich mit meinem Chef und ich habe kein Gefühl dafür, ist er jetzt gerade zufrieden mit mir oder ist er nicht zufrieden mit mir?
Genau.
Und wenn wir in einem Raum wären, dann würde ich einfach an seiner Haltung schon sehen, ob er ob er gerade unzufrieden ist, ob ich mehr tun müsste, könnte oder wie auch immer. Und dieses kurze Lächeln, das Anschauen, das wirklich aktive Anschauen in einem Raum fällt ja auch weg. Ne? Entweder ist man erschlagen von diesen 10 Kacheln, die scheinbar alle einen angucken, oder man ist, hat das Gefühl, keiner schaut einen da so richtig an, weil der Blick halt allzu häufig ins Leere geht. Also genauso hatte ich es mir auch als Laie erklärt eigentlich, aber das ist gut, mal von einem Profi zu hören, dass du auch sagen würdest, ja, das ist genau dieses Suchen des Menschen nach diesen Mimik, Gestik, also diese nonverbale Kommunikation eigentlich, die jetzt zu kurz kommt, ne?
Ja, super. Was ja wiederum anderen Menschen auch zugutekommen kann, die vielleicht dadurch irritiert sind, wenn mehrere im Raum sind oder die Kommunikation etwas reichhaltiger wird. Es gibt tatsächlich autistisch veranlagte Menschen, die davon profitieren würden, wenn sie 1:1 in einer Videokonferenz mit jemandem sprechen und die vielen Reize nicht belastend dann da sind. Mhm. Aber
ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil wir hatten darüber auch mal so lose diskutiert. Und dann habe ich eine Zuschrift von einer Hörerin bekommen, die dann auch geschrieben hat, Nicola, es ist ja gut, dass du dich mal nach einem Meeting oder nach mehreren Meetings so ausgelaugt fühlst, weil sie sagte, das geht ihr immer so, weil sie als Autistin schwer einordnen kann, wer wie emotional ihr gegenüber gerade eingestellt ist. Und das heißt, sie sucht die ganze Zeit nach diesen, also im normalen Leben, nach diesen Informationen und kann die nicht finden und ist deswegen nach solchen Gesprächen total ausgelaucht. Und mir begegnet es jetzt im Leben zum ersten Mal in diesen Videokonferenzen. Und das war unheimlich gewinnbringend für mich, das mal zu hören, weil ich mir jetzt viel besser vorstellen kann, wie erschöpfend Gespräche sein können, insbesondere bei so einer Reizüberflutung, wenn ganz viele Leute da sind. Also war extrem spannend für mich.
Ja, ganz genau. Und also auch dieses, was du gerade erwähnt hast, das mickrige Nicken, was man eigentlich so in der Videokonferenz gar nicht wahrnimmt, aber in Natur eventuell bemerkt hätte. Also dieses Fällen von Feedback, während wir unseren Vortrag oder sonst was machen, während wir von etwas berichten in der Videokonferenz, da ist dieses direkte Feedback auch etwas, was fehlt. Mhm. Klar, besser ist es halt in der Videokonferenz, wo es trotzdem eventuell da ist und einigermaßen was mitzukriegen ist. Menschen versuchen dann auch explizit deutlicher einen Daumen hoch zu zeigen oder sonst irgendwie Signale von sich zu geben, etwas übertrieben sozusagen, weil sie eben wissen, man braucht es und es ist nicht da, aber nichtdestotrotz, es fehlt. Insgesamt ist es einfach nicht wie Face-to-Face.
Ja, spannend. Man fragt sich, ob man da irgendwie technisch was draus lernen kann, ob es jetzt irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass wir für die nächste Pandemie oder also ich hoffe ja mal, dass Homeoffice auch weiterhin Teil unserer Arbeitswelt sein wird, dass man da irgendwas lernt, wie wir technisch das noch etwas besser kompensieren können, dass wir da also auch diese Cues, diese Hinweise irgendwie besser übertragen bekommen. Aber also ich habe da natürlich jetzt keine Idee, aber ich bin auf dem Feld ja auch nicht. Ja.
Ja, aber generell finde ich, ist es etwas schade, dass zum Beispiel bei den Empfehlungen bisher auch von der Politik aus eher so rübergebracht wurde, dass man tatsächlich über audiovisuelle Kommunikation einiges kompensieren könnte. Und spätestens jetzt hat unsere Studie gezeigt, dass auch die textbasierte Kommunikation auf gar keinen Fall unterschätzt werden sollte. Und das wäre tatsächlich ein Weg, dass man vielleicht sich selbst, aber auch andere ermutigt, diese kleinen Nachrichten zu verschicken und auch vielleicht Menschen, die man sonst nicht so oft kontaktiert, weil man sich umso mehr im Klaren ist, dass das etwas Positives bewirkt und unser Dasein sozusagen signalisiert und irgendwie andere ermuntert.
Da nimmst du meine Schlussfrage vorweg, weil ich hätte dich jetzt gerade als Expertin noch genau das gefragt. So, was rätst du uns für die letzten Wochen Lockdown, wie wir jetzt psychisch gesund noch durchkommen? Aber du hast es jetzt im Prinzip schon gesagt, ne? Achtet auf eure Kontakte oder Freunde, schickt ihnen kurze Nachrichten, unterschätzt nicht das Textliche, zeigt Leuten, dass ihr da seid und an sie denkt. Das kann man vermutlich so zusammenfassen, oder?
Ja, genau. Also bis auf das man sich wünscht, irgendwie, es wäre noch mehr digital und online möglich, was jetzt unsere Kinder betrifft. Was uns natürlich umso mehr das Leben schwer macht, weil es eine absolute Zumutung ist, der Arbeit, dem Kind und der Beschulung irgendwie recht zu werden, alles gleichzeitig. Aber ganz abgesehen davon, also ich persönlich habe tatsächlich seit der Studie und den ersten Ergebnissen noch vor der Veröffentlichung für mich dann irgendwie beschlossen, na gut, dann versuche ich meinerseits tatsächlich die Videotelefonie nur dann einzusetzen, wenn es wirklich über physisch weit entfernte Freunde geht und wenn es eben die sind, die in der Nähe wohnen. Also ich für mich habe tatsächlich diese Sehnsucht danach so deutlich gemerkt, dass ich dann irgendwann gemeint habe, es ist A, sehr anstrengend, so eine Videokonferenz überhaupt zu organisieren. Gleiche Zeit, auch wenn jeder an seinem Ort bleibt, ist irgendwie nicht immer einfach. Und dann zieht sich das auch oft, weil eben die Reihenfolge nicht ganz klar ist. Man unterbricht sich, dann gibt man sich ständig noch irgendwie das Recht sozusagen, nee, sag du jetzt, nee, sag du jetzt. Und bis man dann die paar Sachen ausgesprochen hat, vergehen Stunden. Und danach bin ich persönlich dann tatsächlich etwas traurig. Ja, dann warten wir halt das Ende des Lockdowns ab und schicken uns Textnachrichten lieber. Und ich meine, da kann man auch so kreativ heutzutage sein. Mhm. Dann hat man die ganzen GIFs und Memes und kleine Videos, auch irgendwie Sekundenlänge, die man sich auch später, wenn einem vielleicht doch noch ein bisschen die Sehnsucht erwischt hat, dass man das dann doch wieder abspielt und sich anschaut. Also gesehen ist es echt eine schöne Sache eigentlich.
Ja, vielen, vielen Dank, Philippe. Das war ein echt tolles Gespräch. Ich hoffe, bist du eigentlich festangestellt an der Uni oder machst du gerade einen Postdoc auf absehbarer Zeit und verlässt die wieder?
Ich habe die Uni Duisburg-Essen gerade Mitte April schon etwas verlassen sozusagen. Ich bin jetzt an der TH Köln und habe da gerade ein Projekt angefangen als Postdoc. Aber ich bleibe der Wissenschaft treu sozusagen.
Sehr gut, dann haben wir vielleicht nochmal die Gelegenheit. Also vielleicht, also ich finde diese gerade als Physiker, der ja aus einem ganz anderen Feld kommt, finde ich das immer extrem spannend, wie ihr euch diesem viel komplizierteren Feld der menschlichen Psyche eigentlich nähert und wie viel wir da noch draus lernen können und müssen. Also denn solche Situationen werden uns ja immer wieder ans Limit bringen. Also vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne. Und ich verspreche zu berichten, sobald wir die Studie mit Professor Dr. Krämer, die neue, tatsächlich in Kooperation durchgeführt haben. Und
dann nehme ich dich beim Wort. Das würde mich sehr freuen, da nochmal ein Update zu kriegen. Vielen, vielen Dank. Ja, da sind wir wieder. Das war das Interview. Ich habe im Nachklapp nochmal eine E-Mail gelesen. Philippe hatte ja über die Nachfolgestudie gesprochen und da würden die sich tatsächlich freuen, wenn einige von euch da mitmachen würden. Die gibt es natürlich noch nicht, die wird gerade erdacht, aber wir werden dann nochmal einen Link raushauen. Das wäre ja lustig, wenn wir da noch ein paar Leute draufwerfen können. Das würde mich ja freuen. So.
Ja. Ich frage mich bei sowas immer, verfälscht das nicht die Messergebnisse, weil wir schon eine gewisse, also vielleicht hört uns auch der Durchschnitt der Gesellschaft, aber ich würde mir Sorgen machen, wenn 20% unserer Hörer AfD wählen.
Das glaube ich, ist nicht der Fall, hoffentlich. Ja. Da können wir vielleicht nochmal wann anders was drüber, da können wir nochmal drüber reden, aber nicht jetzt.
Ja.
Ja. Weil dann verfälscht wer weiter.
Deswegen ja, stimmt.
Aber eine gute Frage natürlich. Genau.
Dann würde ich sagen, mache ich einfach mal mit dem letzten Thema weiter. Es ist
kurz, aber schön,
unschön,
ne?
Aber kurz. Ja.
Unschön sogar.
Nein. Ja, wobei, also es geht um eine der Grundprinzipien der Wissenschaft und da ist es eigentlich irgendwie auch schön. Und zwar. Thema 4, zu viele Freunde. Man kennt das, oder wir kennen das zumindest, auf jeden Fall ist es uns bewusst geworden, das erste Mal, als Facebook aufkam oder StudiVZ oder so. Ne? dass man Freunde hatte und Freunde. Also zumindest ist mir das erste Mal bewusst geworden, weil bei Facebook hatte man halt ein soziales Netz aus Freunden. Ne? Was heute, glaube ich, aber auch anders ist, als es damals war, weil heute sind es ja auch mehr Follower als Freunde, oder? Also damals hieß es halt Freunde, heute heißt es, glaube ich, immer noch Freunde bei Facebook. Ich weiß nicht, ich benutze Facebook nicht. Also ich habe immer noch meinen Facebook-Account, weil ich da unter anderem unsere Veranstaltung erstelle und so, aber ich benutze Facebook aktiv nicht. Andererseits Instagram ist am Ende der gleiche Laden.
Ja, aber da hatte ich halt nie das Gefühl, also Instagram oder Twitter habe ich ja nie das Gefühl gehabt, dass ich ausschließlich Freunden folge, sondern das sind Leute, die mich interessieren oder sogar welche, die ich verabscheue, aber trotzdem. Also man muss ja wissen, was die andere Seite denkt, so manchen folgst du ja aus den Gründen. Also, aber da würde ich ja. Aber natürlich sind da auch Freunde drunter, klar.
Ja, genau. Aber man kennt das da, man hat da, Follower-Freunde, also wenn du irgendwann bei Facebook 2.000, 3.000 Freunde hast, kannst du überlegen, wer ist das? Ne? Also soziale Medienkontakte sind ungleich sozialen Kontakten.
Ja.
Also das ist halt was anderes. Eine Frage jetzt so bei, wenn du irgendwie ein paar tausend Follower oder so hast oder Freunde, ne, wie viele, also da drängt sich ja irgendwo so ein bisschen die Frage auf, wie viele soziale Kontakte hat man als Mensch denn wirklich?
Oh, das ist, glaube ich.
Also so im richtigen Leben. Und gibt es da eine Grenze? Oder ein Durchschnitt oder so?
Also eine Grenze muss es ja auf jeden Fall, würde ich sagen, geben, ne? Weil du hast ja nur begrenzt Zeit. Also mit wie vielen Leuten willst du irgendwie sinnvoll Zeit verbringen? Da würde ich dann schon, da wäre das höchste Limit. Aber
dann ist Freund vielleicht zu fest gefasst. Es ist eher die Frage nach festen sozialen Kontakten, also soziale Kontakte, die man auch pflegen kann oder ja, pflegen kann.
Also ich glaube auch, dass das ein Limit gibt, weil Kontakte pflegen kostet Mühe, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Und du wirst irgendwann erschöpft sein und du wirst gar nicht so viel, du hast so einen inneren Kreis an Leuten, wo du Bock und Energie aufbringen willst, mit denen Kontakt zu halten und mit manchen anderen eben nicht. Also ich bin mir sicher. Aber eine gute Frage, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie groß denn dieser Kreis ist. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, beschränkt er sich stark auf die Familie und einige wenige enge Freunde, ja.
Ja, aber auf der Arbeit hast du ja auch soziale Kontakte, was jetzt nicht unbedingt Freunde sind. Also es geht hier, ich habe nochmal geguckt, in einem anderen Paper nennen sie es stabile soziale Kontakte.
Stabile soziale Kontakte.
Ja, mein Gott, also sowas wie Arbeitskollegen gehört dann auch mit dazu, mit dem man jetzt keine Freundschaft oder so hat, aber ein stabiler sozialer Kontakt halt. Ne? Arbeitskollegen oder
Finde ich schon ein schönes Kompliment, ne? Reini, möchtest du mein stabiler sozialer Kontakt sein?
Ich glaube, da gehört auch, weiß ich nicht, der Verkäufer an der Kasse zu, dem man einmal die Woche begegnet, wenn es immer der gleiche ist.
Aber sozialer Kontakt wäre das ja dann erst, wenn du anfängst, auch zwei, drei Worte zu wechseln. Dann würde ich sagen, schon. Die Frau an der Wursttheke zum Beispiel, die ist ein stabiler sozialer Kontakt, weil mit der redet man. Kassierer geht ja manchen
definitiv.
Mit dem Kassierer geht es ja manchmal auch wortlos. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das jedes Mal, nur weil da immer der gleiche sitzt, muss das nicht gleich ein sozialer Kontakt sein. Aber wenn du ein Pläuschen hältst, würde ich sagen, auf jeden Fall, klar.
Frau an der Wursttheke, wir haben ja letztens kurz über den Tura-Grill gesprochen, ne?
Oh ja.
Da haben uns mehrere Leute geschrieben und auch in die Kommentare geschrieben. So, es gibt eine kurze Doku über den Tura-Grill in Essen-Altendorf und ich habe Bilder davon gesehen und wirklich, es ist exakt genau so, wie ich mich dran erinnere.
Können wir vielleicht im Stream auch nochmal gucken, oder? Den Tura-Grill?
Ja, können wir super gerne mal. Also Tura-Grill, beste. Da möchte ich jetzt aber auch eine Currywurst mit Pommes essen, wenn wir das zeigen. Zurück zu den stabilen sozialen Kontakten. Der Anthropologe Robin Dunbar hat Anfang der 90er Jahre mal die These aufgestellt, dass wir durchschnittlich 150 soziale Kontakte haben.
Wow.
Also ein durchschnittliches Maximum von 150 Kontakten. Jetzt müssen wir überlegen, was durchschnittliches Maximum heißt. Das heißt jetzt nicht, dass es maximal, sondern so durchschnittliches Maximum wäre dann sowas wie, wir haben meistens nicht mehr als 150 soziale Kontakte. Mhm. Wenn man das so sagen möchte. Jetzt können wir fragen, wie ist der darauf gekommen und warum sollte das so sein? Ne? Dunbar hat gesagt, dass unsere kognitiven Fähigkeiten eine natürliche Grenze für die Gruppengröße, in der wir sozial leben, darstellt oder darstellen müsste. Jetzt fragt man sich, wie ist der darauf gekommen? Warum die kognitiven Fähigkeiten? Er hat verschiedene Affenarten beobachtet in verschiedenen sozial lebenden Gruppen und hat dort einen Zusammenhang, eine Korrelation gefunden zwischen der Größe des Neokortex bei den Affenarten, also das ist der Bereich des Gehirns, der bei sozialen Interaktionen besonders aktiv ist, und der sozialen Gruppengröße. Je größer der Neokortex, desto größer die Gruppe. Die soziale,
oh,
in der
krass,
die Affen
okay.
leben.
Oh, krass.
Jetzt müsste man, also klingt erstmal toll, jetzt muss man überlegen, so Korrelation, Kausalität.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht, ja. Ja.
Ja. Naja, egal. Bleiben wir an der Stelle mal. Was hat Dunbar dann gemacht? Der hat, ist natürlich jetzt stark vereinfacht, was ich hier wiedergebe. Ich habe die Sachen von Dunbar aus den 90ern nicht gelesen. Die werden hier auch nur zitiert und kurz eingeführt in dem Paper, das ich eigentlich vorstellen möchte. Dunbar hat dann das Volumen des Neokortex auf den Menschen hochgerechnet und halt quasi einfach linear interpoliert. Du lachst plötzlich. Warum lachst du? Okay, ja.
Das ist schon ein bisschen hemdsärmlich, aber ich finde es ja gut. Um mal so eine erste Abschätzung hinzukriegen, finde ich ja schon mal ganz gut.
Also der hat das Ganze hochgerechnet und kam zum Schluss, dass unsere Gruppengröße, also stabile soziale Kontakte, im Schnitt so bei 150 liegen müsste.
Okay, ja gut.
Ich habe mir hier in meine Notizen schon dahinter geschrieben, ich finde diese These hier ja recht gewagt. Auch, also, ne, wie gesagt, ich stelle das, glaube ich, sehr stark vereinfacht dar oder so, aber selbst wenn, also, ne, selbst wenn ich das stark vereinfacht darstelle, ich finde es trotzdem so nach dem ersten Gefühl schon sehr gewagt, sowas von Affen, also von Menschenaffen zu interpolieren auf halt den Menschen, dann noch sowas wie Gehirnvolumen mit sozialen Kontakten ist schon, naja, sagen wir es mal, nennen wir es gewagt.
Ja.
Also Anfang der 90er. Trotzdem hatte diese Zahl, die nennt man auch Dunbar-Zahl, diese 150, sich in der Wissenschaft und in der, also in der Wissenschaft, die, also in der Sozialwissenschaft und der Popkultur so festgetreten, dass sie bei vielen als gegeben, quasi als bewiesen angesehen wird. Ja. Manche Unternehmen haben danach sogar ihre Unternehmensstruktur aufgebaut.
Oh, krass. Also Teamgrößen maximal, na gut, also 150 kannst du ja nicht nehmen, weil muss ja noch davon ausgehen, dass die Leute zu Hause nochmal irgendwie 50 Kontakte haben oder 100.
Ja, da sagst du jetzt was. Ich greife mal kurz vor, was hier in dem Paper steht. Das Paper hier ist aus Schweden und die sagen sogar an einer Stelle, jetzt mal gucken, wo ich meine, da ist es, das schwedische Finanzamt hat ihre Büros daran angepasst.
Ach du Scheiße.
Die haben Büros mit maximal 150 Mitarbeitern.
Ernsthaft?
Ja, ja. Wobei auch hier in dem Paper schon steht, so, wir gehen mal davon aus, dass sie trotzdem davon ausgehen, dass die Menschen noch soziale Kontakte außerhalb der Arbeit haben.
Vielleicht war, vielleicht war das die Idee, dass die Mitarbeiter dann da in den Büros sitzen und sagen, nö, das reicht mir eigentlich, mehr brauche ich nicht,
genau,
ich bleibe hier,
muss nicht.
Ich gehe nicht mehr nach Hause.
Mehr, genau, mehr muss nicht.
Oder man müsste jetzt mal so die, was war das, Büroangestellte oder
Finanzamt.
Finanzamt.
Die Büros des Finanzamts wurden so angepasst, dass da immer irgendwie 150 Leute die maximale Gruppengröße ist.
Müsste man dann mal schauen bei Finanzbeamten der zweiten, dritten Generation, ob der Neokortex dann gewachsen ist, so, weil du gelernt hast, mit noch mehr Leuten auch außerhalb noch Kontakt zu haben.
Naja, also wahrscheinlich durch die überspitzte Darstellung von mir oder so sind wir beide schon an einem Punkt, wo wir sagen, es ist schwierig wahrscheinlich.
Ich bin immer noch bei, ist interessant. Also ich finde das trotzdem noch sehr spannend.
Okay, ein paar Forscher aus Schweden haben sich die Erkenntnisse von Dunbar ein bisschen genauer dann nochmal angeguckt und haben versucht, die Berechnungen von Dunbar mit mehr Daten und also aus verschiedenen Datenquellen mit verschiedenen statistischen Methoden das mal zu replizieren. Ne? Also die haben halt Datensätze gehabt von Menschen, deren soziale Interaktion und deren Neokortex, also die Vermessung des Gehirns. Mhm. Ne? Also so Abfälle von anderen Studien benutzt, ne? wenn man das so nennen möchte. Und haben daraus ein Paper gemacht, wo der Titel schon sehr viel darüber sagt, was rausgekommen ist. Und zwar Dunbar's Number Deconstructed.
Mhm, okay. Sie setzen sich kritisch damit auseinander.
Genau, erschienen in Biology Letters am 5.5. diesen Jahres. Wie gesagt, die haben sich haben mehr Daten genommen und versucht mit verschiedenen statistischen Methoden, die man halt auf so eine große Datenmenge anwenden kann, dieses Ergebnis von einer Gruppengröße von 150 Personen bei Menschen halt auch in diesen Daten zu finden. Ne? Also die haben versucht, Dunbar's Number zu bestätigen. Ja? Also ja. Die haben nicht versucht zu zeigen, hier das ist Quatsch, sondern haben gesagt, okay, wenn das stimmt, dann müssen wir das ja in dieser großen Datenmenge auch wiederfinden und so. Ne? Also ganz klassisch was man in der auch in der Physik, in der Chemie überall macht, in den Sozialwissenschaften, man versucht, ein Experiment zu rekonstruieren oder nicht mal ein Experiment zu rekonstruieren, sondern eine Entdeckung zu bestätigen. Mhm.
Ja.
Na, und wenn man sie nicht bestätigen kann, vielleicht widerlegt man sie dabei. So, deren Ergebnis ist, je nach Methode, die sie angewendet haben, ist die soziale Gruppengröße bei den Menschen, die sie untersucht haben, liegt die bei der einen statistischen Methode zwischen 69 und 108, bei der anderen Methode, also bei der anderen statistischen Methode, zwischen 16,4 und 42.
Oh, das ist aber eine gewisse Abweichung, oder?
Im Mittel, das ist so die mittlere Größe, also das ist auch das, was Dunbar halt sagte, das, was ich vorhin so meinte mit, das ist nicht das Maximum 150, sondern das ist der, wenn man so möchte, der Mittelwert, ne? Also da bewegt es sich irgendwo, also es ist keine obere oder untere Grenze, diese 16,4 und die 42 oder auch die 69 und die 108, sondern das sind so die Mittel, also die Größen, die sozialen Gruppengrößen, die dort aus der Statistik rausfallen, wenn man sie auf die gleiche Datenmenge anwendet, also auf die Daten, die sie hier für diese Studie genommen haben. Um jetzt eine wirkliche obere oder untere Grenze zu finden, nimmt man ein anderes Mittel, man definiert etwas, das nennt sich Konfidenzintervall.
Mhm.
Und ein 95-prozentiges Konfidenzintervall, das bedeutet, dass der wahre Wert, der in dieser statistischen Erhebung vorkommt, liegt für 95% aller Stichproben in diesem Intervall.
Ja.
Das nennt man ein Konfidenzintervall. Und wenn man sich mit dieser Variante mal die Datenlage anguckt, sieht es für die Dunbar-Zahl nicht so gut aus, sage ich mal. Denn selbst wenn sie das Ganze so statistisch erfassen, dass sie mit einer Methode, mit der sie in die Nähe dieser Dunbar-Zahl kommen, ne, also von 150 Kontakten, dann ist die Streuung hier so groß, dass das Konfidenzintervall, diese 95% Konfidenzintervall, das reicht dann von 3,8 bis 500 oder von 2,1 bis 300. Also, ne,
das ist eine bisschen schwache Prognose. Ne? Also deine sozialen Kontakte bewegen sich irgendwo zwischen 3 und 500.
Ja, also sagen wir so, der Wert, der wirklich quasi dieser Mittelwert ist, liegt mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit irgendwo da drin. Das heißt so viel wie gar nichts.
Ja, genau.
Also das ist halt, man könnte das als statistisches Rauschen bezeichnen. Oder kurz gesagt, hier eine bestimmte Zahl anzugeben, ne? Also zu sagen, die Gruppengröße ist so und so groß, ne? Also maximal im Durchschnitt, so, ist totaler Quatsch. Also statistisch nicht haltbar. Das heißt aber im Folge auch, dass diese Dunbar-Zahl statistisch, also nicht nur von der Methodik, wo wir schon so gesagt haben, so, ne, extrapolieren von Menschenaffen dann einfach linear weiter auf Menschen mit der Gehirnmasse ist schon schwierig, ne? Das ist nicht nur, also nicht nur das ist Quatsch, sondern auch statistisch da etwas, also auf diese Zahl zu kommen, ist Quatsch.
Ne? Ja, man könnte sich einfach auch gut vorstellen, dass das ganz stark auch davon abhängt, also da glaube ich schon mal, dass das von Ländern abhängt, ne? Also ich glaube, andere Länder haben möglicherweise viel ganz andere Gruppengrößen als die Deutschen oder Städte, ja, und Dörfer.
Ich sag nur Indien.
Ja, genau, Indien
als
zum Beispiel.
Wir da waren.
Ja, genau. Ja. Oder Dörfer und Städter sind, glaube ich, auch anders. Die Städter kennen den nächsten Nachbarn nicht und in einem Dorf, was nicht zu groß ist, da kennt jeder jeden, glaube ich. Da musst du die soziale Gruppe wahrscheinlich relativ groß annehmen.
Ja, also im Grunde ist das hier, also ist dieses ganze Paper eigentlich nur eine Bestätigung dafür, dass diese Dunbar-Zahl nicht haltbar ist.
Okay. Ja,
also dass das Quatsch ist. Die haben das hier mit den statistischen, also die haben einfach eine große Datenmenge genommen und das an statistischen Methoden gezeigt, dass es statistisch schon Schwachsinn ist, was da, ne, also an dieser Zahl festzuhalten. Sagen wir auch, dass auch es reichlich Untersuchungen gibt, die auch zeigen, also die sehr einfach zeigen, dass einfach das Gehirn des Menschen und das vom Affen halt anders funktioniert und dazu extrapolieren halt nicht sinnvoll ist, ne? Und zusätzlich auch noch viele andere Sachen, also Beobachtungen bei indigenen Völkern lassen die Beschränkung von Gruppengrößen zwar auch erkennen, so wie Dunbar die gesagt hat, ne? Also so in der Größenordnung zumindest, allerdings ist die Erklärung, also das auf eine, also auf die Größe des Neokortex zurückzuführen, halt schon eine sehr, also nicht die erste Idee, die man haben sollte. Es gibt ganz viele andere Parameter, die das viel eher erklären sollen. Ne? Also da sind wir hier im Bereich Occam's Razor. Ne? Warum sollte ich das erklären mit der kognitiven Fähigkeit und der Größe des Neokortex, wenn ich es genauso gut damit erklären kann, dass da einfach nicht mehr Platz oder mehr Nahrungsangebot ist in der Gegend.
Ja,
ne?
Ja.
Jetzt könnte man sich aber dann die Frage stellen, warum zur Hölle ist Dunbar's Number, also diese 150, warum ist die so unglaublich erfolgreich, wenn das eigentlich relativ offensichtlich nicht haltbar ist? Und das schon, ne, also das ist ja nicht erst jetzt gezeigt, also das Paper ist zwar aktuell, aber wie schon gesagt, es gibt viele andere Studien, die an dem Vorgehen und den Ergebnissen und so schon reichlich zweifeln, ne, und sagen, so eine feste Größe zu definieren an sozialen Kontakten, die wir haben oder im Durchschnitt haben, ist gar nicht möglich. Warum ist trotzdem Dunbar's Number so festgetreten in der wissenschaftlichen Literatur teilweise, wo sie einfach zitiert wird, oder halt auch in der Popkultur? Wie gesagt, das schwedische Finanzamt hat die Büros daran angepasst. Warum ist das so? Die Antwort ist eine psychologische oder vielleicht sogar auch eine soziale, und zwar diese Zahl von 150 Leuten ist sehr konkret und damit sehr leicht greifbar. Ne? Sie ist trotzdem falsch und die Studie hier soll halt helfen, dieses falsche Ergebnis aus dem allgemeinen Gedächtnis zu entfernen bzw. zu korrigieren. Aber man kann sich trotzdem vorstellen, dass sie so erfolgreich ist, weil es halt leichter ist also es ist halt eine leichte Antwort. Ne? Es ist so 150, mehr können wir kognitiv nicht erfassen.
Ja, ja,
ne?
Das kann man sich schon vorstellen.
Ist eine glatte
vorstellen.
Zahl,
ja,
mit der kann man was anfangen. Die richtige Erklärung oder das richtige Ergebnis wäre eher sowas wie, kommt drauf an. Also die richtige Antwort so, hat halt viele, also kann man so leicht nicht sagen, hat viele äußere Umstände, viele Einflussfaktoren. Das ist nicht so leicht greifbar wie, ja, 150 ist Ende. Ne?
Ja gut, das Finanzamt wird wahrscheinlich auch gedacht haben, so die sagen ihren Leuten, ja, ihr sitzt jetzt in Büros, da passen 150 Leute rein. Dann sagen die Leute, das ist aber hier ein bisschen laut, ich kann hier gar nicht arbeiten. Dann sagen die, doch, Dunbar's Zahl sagt, 150 geht. Passt. Also das wird jeder so für sich auslegen. Und wenn du mir jetzt gesagt hättest, da gibt diese Zahl, 150 Leute, kann man sich sozial, ist dein Gefüge so, mit so vielen Leuten umgibst du dich? Wenn mich das jetzt gefragt hättest, hätte ich so nachgedacht und hätte gesagt, ja, das könnte schon hinkommen. Also der Begriff, also Freunde ist es ja nicht, ne? Aber wie heißt es, nähere Bekannte oder so, das ist ja dehnbar, ne? Zähle ich jetzt die Kassiererin noch rein oder nicht, ne? Irgendwie kommst du dann schon auf 150. Deswegen glaube ich auch, dass das schon sehr verführerisch ist, wenn du so eine Zahl anbietest, dass du dann sagst, ja, das kommt ungefähr hin, plus minus.
Ja. Ja, es ist halt also leicht in Anführungszeichen. Ne? Man kann sich das, also das ist greifbar, ja, während das andere weniger greifbar ist. Ich finde es aber schön, dass hier mit diesem Paper quasi mal wieder gezeigt wird, dass das wissenschaftliche Korrektiv funktioniert. Mhm. Ne? Also, dass man sich die Erkenntnisse oder die Methodik einfach nochmal nimmt, mal mit anderen Methoden oder versucht auf eine größere Datenlage anzuwenden und sieht, nee, stimmt nicht. Ne? Also deckt sich auch mit anderen Sachen, die wir rausgefunden haben, kann so nicht stimmen. Das Schlusswort im Paper möchte ich an der Stelle noch vorlesen, das fasst das Ganze nämlich ganz schön zusammen. In summary, extrapolating human cognitive limits from regressions on non-human primate data is of limited value for both theoretical and empirical reasons. It is our hope through perhaps futile, that this study will put an end to the use of Dunbar's number within science and in popular media. Dunbar's number is a concept with limited theoretical foundation lacking empirical support.
Da war aber einer sauer. Nee, aber kann ich natürlich verstehen. Also wenn immer wieder falsch oder ja eine sinnlose Zahl zitiert wird und so populär ist, kann ich das natürlich verstehen, dass du da aufklären möchtest. Ja, krass.
Ja, aber ne, wie du auch schon mal sagst oder ich weiß gar nicht, wer es als erstes gesagt hat, Wissenschaft irrt sich vorwärts. Von wem ist das?
Weißt du, das ist, glaube ich, wahrscheinlich habe ich das nicht gesagt. Gute Frage. Ich guck mal eben. Oder guckst du auch gerade?
Ich gucke auch gerade.
Na gut, dann guck du mal eben. Dann kann ich nämlich schon mal gucken, wo wir im Sendungsplan sind. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Wir irren uns empor.
Aha. Und wer war das?
Das ist hier in der NZZ oder es steht hier mehrfach, aber da steht nicht Nietzsche. Nein, das glaube ich nicht, oder?
Nee, ich dachte.
Nein.
Ich dachte, das wäre sowas wie Newton gewesen oder irgendwie sowas. Naja. Ich habe es neulich noch grade gelesen.
Ich sehe hier auf wissenschaftskommunikations.de und zwar wichtig, also dieses Kurzergebnis von Google, da steht dann drunter, und zwar wichtig zu vermitteln, wir als Forschende irren irren auch vorwärts, vertun uns und können falsche Ansichten haben. Und dann steht dahinter Remforte Doppelpunkt.
Ja, gut. Weißt du.
Ja, nee, warte mal, warte mal, von wem war das denn? War das Richard David Brecht erzählt? Okay, warte mal. Vorwärts. Robert Musil, entscheidend der Schriftsteller, Ingenieur und Philosoph einer Person, war von ihm stammt der schöne Satz, wir irren vorwärts.
Was, wer?
Okay, Robert Musil. Habe ich noch nie gehört. Ich habe auch erst Robert Müsli gelesen, aber...
Okay, ich dachte, muss ich nochmal nachgucken. Ich dachte, das wäre irgendjemand
Robert
anders gewesen.
Musil.
Na gut,
ist 1880 egal. Geboren, österreichischer Schriftsteller.
Okay. Guck an.
Naja.
Gut, sollen wir mal schnell die Zusammenfassung machen, was wir heute gelernt haben?
Ja, bitte.
Gut.
Achso, ich muss anfangen. Wir haben gelernt, dass es in unserer Milchstraße nicht nur Sterne, sondern höchstwahrscheinlich auch Anti-Sterne gibt.
Total faszinierend. Genauso wie dein zweites Thema, wo du gezeigt hast, wie wir platzsparend Pasta verschicken können, um sie dann beim Kochvorgang aufquellen und sich krümmen zu lassen. Ja. Wie geht jetzt der Satz zu Ende? Also jedenfalls kann man, krümmen sich die Fusilli erst dann, wenn wir sie kochen.
Das klingt so ein bisschen wie nach einer italienischen Version der Transformers.
Stimmt, ja. Ja, stimmt. Ja.
Dann haben wir gelernt, dass die Pandemie sehr schlimm ist, aber manche Forscher sich auch ein bisschen darüber freuen können, weil sie ein riesiges Labor haben.
Das fand ich auch spannend. Und du hast uns gezeigt, dass es eine fast klassisch überlieferte Zahl im Fachbereich, was denn eigentlich, Psychologie oder was ist das für ein...
Ich glaube Sozialwissenschaften
gibt, dass wir 150, jetzt wiederhole ich das wieder, das ist natürlich das völlig falsch, ne? Jetzt wird die Zahl schon wieder weg, sowas passiert, sowas kommt von sowas. Also, dass es keine feste Anzahl von Kontakten gibt, die wir Menschen haben können, sondern dass das von sehr, sehr vielen Faktoren abhängt. Und dass die Zahl 150 auf jeden Fall falsch ist.
Ja.
Genau. Kommen wir noch zum Schwurbel. Da wurde uns was Schönes geschickt, was mir sehr gut gefallen hat. Ich beschäftige mich ja unter anderem auch mit Bodenbelägen gerade für die Renovierung des Hauses. Und da kommt man ja auf...
Das habe ich gar nicht erzählt. Ich habe im Bad weiter renoviert. Ich habe unser Klo getauscht. Das erste Mal, dass ich ein hängendes Klo getauscht habe.
Oh.
Und es hat funktioniert.
Wie, es war schon vorher hängend und nachher auch, oder?
Ja, ja, genau. Also an so einem Spülkasten festgemacht und so. Also eins, das nicht auf dem Boden steht. Das Neue hat eine andere Art der Befestigung. Also ich kannte das sonst nur so, dass man zwei Gewindestangen in der Wand hat, da die Toilette drauf schiebt und dann halt Muttern drauf und das damit festmacht. Das jetzt funktioniert anders. Da musst du die Gewindestangen auf eine gewisse Größe kürzen, die in der Wand sind, also reinschrauben. Oder bei uns in dem Fall, weil der Mensch, der hier vorher das Bad gemacht hat, die schön mit dem Fliesenkleber einbetoniert hat. Deshalb durfte ich den Dremel rausholen und die kürzen auf die richtige Länge. Da werden dann so Hülsen drauf geschraubt mit so einer Vertiefung drin. Dann schiebst du die Toilette über diese Hülsen drüber und schraubst in der Toilette von oben so Madenschrauben rein, die in diese Vertiefung reingehen und dass die Toilette dadurch an die Wand ziehen.
Ja.
Hat den Vorteil, dass man von außen nachher nichts mehr sieht, weil diese Löcher, durch die man vorher die Madenschraube oben festgemacht hat, da wird nachher auch der Toilettendeckel drin befestigt.
Ah, sehr schön, ja.
Das heißt, du siehst nachher nichts mehr von der Halterung. Ich hatte aber natürlich Angst, dass das vorne und hinten nicht funktioniert und nachher alles einfach nur tropft und wir keine Toilette mehr haben. Aber es hat gut funktioniert und ja, ansonsten habe ich noch ganz viel Fliesen lackiert. Kann ich demnächst mal was von erzählen, wenn es fertig ist.
Und diese hängenden Toiletten kann man ja viel besser von unten sauber machen, ne?
Ja,
kannst
richtig.
Jetzt besser durchwischen.
Das ist der
Toll.
Punkt. Wir haben halt nur noch hängende Möbel im Badezimmer. Also
sehr
auch unser
gut.
Spültisch wird hängend und der Schrank daneben und so. Aber wie gesagt, bei
wir
Gelegenheit.
Auch. Wir auch, aber zum ersten Mal jetzt auch in unserem Leben. Bisher war alles, alles Murks.
Ja.
Aber jetzt wird alles gut. Okay, aber wir haben uns natürlich auch mit Bodenbelägen beschäftigt und auch wenn es für uns nie in Frage kam, aber ich bin dem natürlich auch begegnet, nämlich dem Material Kork. Das war, glaube ich, auch mal irgendwann so in den 70ern oder 80ern war das, glaube ich, mal etwas beliebter. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob meine Eltern mal einen Korkboden hatten oder ob ich irgendwo anders einen Korkboden auch mal erlebt habe. Also, das Schöne ist natürlich, Naturbaustoff Kork ist aus so einer Rinde gemacht. Und hat sehr gute Isolationseigenschaften. Ne? Also wenn du jetzt da drauf läufst, fühlt sich das immer angenehm warm an. Ich finde es jetzt optisch nicht so spannend, aber ist egal. Also ist auf jeden Fall ein schöner Werkstoff erstmal. Unter anderem auch zum Dämmen, aber genau. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, da das so ein Naturbaustoff ist, kommen natürlich Leute auf die Idee zu sagen, dass man das auch in Bio-Qualität haben kann. Und das finden wir natürlich erstmal grundsätzlich gut. Bio ist ja gut. Das Problem ist ja nur, leider, wann immer Bio irgendwo draufsteht, sind die Schwurbeligen nicht weit, kommen um die Ecke und verschwurbeln das Ganze, die ganze gute Idee. Und das ist hier auch so beim Naturbauhaus Mengler. Die verkaufen nämlich Kork, Bio-Kork, aber mit einer ordentlichen Prise Schwurbelei. Wir fangen mal so an, lieber Padawan. Wenn du dir jegliches Leben auf diesem Planeten anguckst, ne, also sowohl Tiere, Menschen, Pflanzen, alles, und du müsstest die in zwei Kategorien einordnen, alle Lebewesen, zwei Kategorien, was würdest du sagen?
Ja. Da gibt's dieses schöne T-Shirt von QWERTY, ist es glaube ich auch, oder es gibt's da zumindest. Es gibt zwei Arten von Menschen, die aus Daten extrapolieren können.
Sehr gut.
Ja.
Okay.
Ja.
Aber man merkt schon, ist schwierig. Ne?
Schon eng. Also ein bisschen Schubladendenken.
Ich muss da schon mit dem Finger auch ein bisschen auf dich zeigen. Trotz deiner naturwissenschaftlichen Ausbildung bist du nicht in der Lage, diese zwei Kategorien zu erkennen. Ne? Das ist schon ein bisschen enttäuschend auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sag's dir natürlich. Wenn du das machen möchtest, diese zwei Kategorien, sind natürlich die Kategorien Strahlungssucher und Strahlungsflüchter. Ist ja klar, ne?
Ja, klar.
Also was bedeutet das? Wir haben ja natürliche globale Strahlungsvorkommen überall, ne? Und die können sich gesundheitlich positiv, aber auch negativ auswirken. Und das hängt halt davon ab, ob du gerade ein Strahlungssucher bist oder ein Strahlungsflüchter. Möchtest du wissen, was typische Strahlungssucher sind? Ja, möchtest du?
Zum Beispiel, möchte ich.
Deine Katze ist zum Beispiel ein Strahlungssucher. Die lebt, die sucht die Strahlung. Deswegen liegt die zum Beispiel gerne in der Sonne. Aber auch Ameisen beispielsweise oder Holundersträucher. Wenn du,
ich muss jetzt kurz erwähnen, der Kater liegt am liebsten auf der kalten Granitfensterbank. Das ist
ja, kann ich dir auch erklären, warum liegt das daran? Weil möglicherweise dort eine Wasserader unter deinem Haus herläuft. Und deswegen,
wir wohnen im Wasserturm.
Ja, damals. Deswegen fühlt sich die Katze jetzt seit neuestem sehr wohl bei euch im Haus, weil er Strahlungssucher ist. Wenn du jetzt beispielsweise nach einer Wasserader suchst, kannst du gucken, wo Holunder wächst oder wo Ameisenhügel sind. Darunter ist die Wasserader. Ganz einfach. Und jetzt kommen wir zu den Strahlungsflüchtern. Wer gehört zu den Strahlungsflüchtern? Hunde, Pferde, Apfelbäume, aber natürlich auch
Apfelbäume,
ja.
Das ist schön. Hunde, Pferde, Apfelbäume. Ne? Man kennt sie ja, ne? Hunde rennen weg, Pferde rennen weg, Apfelbaum, der sieht Strahlung, zack, nimmt er die Wurzeln in die Hand und rennt weg.
Das nicht, aber was hier tatsächlich auf der Webseite steht, ist, wenn du einen Apfelbaum siehst, der merkwürdig gekrümmt ist, ne, oder in eine Richtung geneigt ist, dann weißt du, er neigt sich weg von der Strahlungsquelle, denn er ist ja Strahlungsflüchter. Und deswegen, daran siehst du, wo die Wasserader zum Beispiel ist. Immer da, wo der Apfelbaum weg will von. Oder wenn du im Baum zum Beispiel so überwucherte Geschwülste siehst, dann weißt du auch, der steht auf einer Wasserquelle. Das gefällt ihm auch nicht. Und wir Menschen sind natürlich auch Strahlungsflüchter. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns abschirmen. Zum Beispiel gegenüber Wasseradern und so. Deswegen verkauft hier diese Schwurbelseite zum Beispiel Kork, damit du deine Bude damit auslegst oder insbesondere unterm Bett Kork hinlegst, damit du besser schlafen kannst und diese Störzonen und Erdstrahlen, die nichts anhaben können. Das ist doch gut, oder?
Ja, top. Erdstrahlung? Wirklich Erdstrahlung?
Erdstrahlung, ja. Und deswegen heißen diese Dinger auch, die hier verkaufen auf der Webseite, die Korkplatten, ESK, Erdstrahlenschutz Korkplatte, ESK. Und jetzt ganz wichtig, ne? Ich lese einfach von der Webseite vor, aber es ist mir jetzt ganz wichtig, dass das auch noch rüberkommt. Bitte beachten Sie, dass Sie die nachfolgenden Ausführungen ausschließlich auf unsere Korkplatten beziehen. Es können und dürfen hieraus keine Schlüsse und oder Vergleiche mit anderen auf dem Markt befindlichen Produkten gezogen werden. Das ist ja immer das Schöne, ne? Sie sprechen hier nämlich von der Erfahrungsheilkunde. Und das Schöne an der Erfahrungsheilkunde ist ja, du kannst ja immer behaupten, dein Kork ist gut, das Kork von dem anderen Baumarkt, das ist nicht gut gegen Erdstrahlen. Genau das behaupten die hier in der Erfahrungsheilkunde. Und sie gehen sogar noch einen Schritt weiter. Auf der Webseite steht da noch, das finde ich, also das war wirklich das absolute Highlight. Vorsicht vor Scharlatan. Kork ist nicht gleich Kork. Lassen Sie sich bitte nicht belügen, dass zum Beispiel die Korkplatten anderer Anbieter angeblich nicht mit Zusatzklebern verbunden sind. Dies ist schlichtweg unwahr. Dann geht es irgendwie um die Klebstoffe. Und nur dieser Kork bei denen ist Erdstrahlenschutzkork. Geil, oder?
Alter. Hast du mal hier dieses unbedingt Lesen noch auf der Seite mit den Erdstrahlen? Da sind Nachrichten von Kunden.
Ja, die sind gut.
Und zwar Wunschelrütengänger. Wollte Ihnen mitteilen, dass ich Ihre Korkplatten nur empfehlen kann. Teste die Platten schon seit längerer Zeit bei mir zu Hause und bei Kunden, auch im Preis-Leistungs-Verhältnis. Optimal. Besser wie überteuerte Produkte aus dem Internet. Dieses Internet.
Der beste Leserbrief war der hier, den wollte ich dir auch noch vorlesen, weil der zeigt mal wieder, da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, ich fände es ja gar nicht so schlimm, wenn die Schwurbler sich irgendwas kaufen und dann damit wenigstens glücklich sind, aber das Problem ist, es wird ja für die immer schlimmer, die werden ja dadurch, dass sie eine Korkplatte kaufen, dann nicht, die leben dann ja nicht fortan glücklich, sondern es wird ja immer schlimmer und das ist ein gutes, und deswegen finde ich Schwurbelei und diese Produkte halt so verwerflich, weil du die Leute in eine Abhängigkeit von diesen Produkten ziehst und es wird halt nicht mehr besser. Hier ist zum Beispiel ein Leserbrief, der das ziemlich schön demonstriert. Es ging um 4 Platten, die unter das Bett gelegt wurden. Die Bettsituation war bedingt durch eine Straße, die im Bach hieß. Also ein Untergrund, der jede Menge mal mehr, mal weniger aktive unterirdischen Wasserführungen hatte, denen man nirgends in der Wohnung entgehen konnte. Besonders hart war immer die Zeit der Schneeschmelze. Da lief vom umliegenden Bergrücken halt mehrere Tage alles Wasser zusammen und an Schlafen war nicht zu denken. Eine Lage Korkplatten entschärfte die Situation spürbar. Will sagen, es kehrte merklich Ruhe ein. So, da könnte man sagen, ja super, hat ihm geholfen, ist jetzt, wäre wahrscheinlich auch billiger gegangen, aber ist egal. Also es hat ihm geholfen. Aber nein, es geht weiter. Als später ein Funkmast in der Nähe aufgestellt wurde, Funkwellen reflektieren auf Wasser und schaukeln sich auf, reichten die 2 Zentimeter Kork lange nicht mehr. Es wurde eine weitere Schicht drüber gelegt, also insgesamt 2 Zentimeter Kork. Oder müssten dann eigentlich 4 sein, oder? Aber ist egal. Das war schon deutlich besser. Aufgrund der immer mehr werdenden Sendeleistungen mit immer abstruseren Netzen, wie schließlich der Digitalfunk per UTMS, reichten die 2 Zentimeter Kork lange nicht mehr. Ich hatte rumprobiert und festgestellt, dass etwa 7 Zentimeter es hätten abfangen können. Aber da es die ganze Wohnung betraf und, abgesehen von den Kosten, die Terrassentür, ein Aufbau in solcher Höhe, einen Riegel vorschob, bin ich dann 2016 doch lieber umgezogen. Aber der Kork ist unberufen gut und wirksam. Wahnsinn, ne? Also diese Leute sind dann auch in einer psychischen Abhängigkeit von diesen Produkten. Und das ist eigentlich das, was so verwerflich ist.
Wahnsinn. Also ich habe auf der Seite auch noch mal ein bisschen rumgeklickt. Die machen das seit 1969. In dem Shop sind die Menglers ESK-Korkplatten. Das Produktbild hat immer so einen Buddha, der da drauf sitzt. Die sind unglaublich teuer. Ein halber Quadratmeter kostet 35 Euro.
Oh, wow, okay.
Von der dünnsten Platte.
Okay, ne? Das ist ja schon mal mehr als ein exquisites Parkett, ne? Also wo liegen wir da? 70 Euro pro Quadratmeter. Du hast jetzt gesagt, was, ein halber Quadratmeter?
Ein halber. Halber Quadratmeter, 33,95 Euro zuzüglich Versandkosten.
Ja, okay, dann kommen wir in so eine Richtung. Ja, das ist doch nicht schlecht.
Ja, das sind die guten Korkplatten. Und die haben da ja auch noch viel, viel mehr auf der Seite. Ne? Das ist das Einzige, was jetzt direkt so ESO-mäßig ist. Und zwar richtig hart ESO. Mhm. Ne? Übrigens von führenden Heilpraktikern empfohlen.
Ja, sehr gut.
Sehr schön. Ich würde auch noch gerne 2 kurze Leserbriefe und die Antwort auf den zweiten vorlesen.
Oh, es gibt eine Antwort.
Ja, hallo Herr Mengler, die Patientin hat mir den fremdgekauften Kork zum Testen gebracht. Es hat sich bestätigt, dass der Kork für unsere Zwecke nicht geeignet ist. Oh. Bleiben Sie gesund. Also Fremdkork ist ein Problem. Und jetzt kommt noch einer mit Antwort. Guten Morgen, Herr Mengler. Einer Patientin mit Strahlenbelastung habe ich empfohlen, den Bettplatz mit ESK-Strahlenschutzkork abzuschirmen. Sie wollte es sich überlegen und kam jetzt zur Nachkontrolle. Vor allem Nachkontrolle. Oh. Wie sieht denn so eine Nachkontrolle? Bei der Untersuchung habe ich festgestellt, dass sich gar nichts verändert hat. Wow. Daraufhin sagte die Patientin, dass sie bei Amazon Kork bestellt hat. Und es hätte sich normalerweise bessern müssen. Schauen Sie sich das bitte an. Vielleicht ist Ihnen ja die Firma ja bekannt. Viele Grüße, Anita K., Heilpraktikerin.
Oh Gott.
Jetzt kommt die Antwort. Ganz lieben Dank für den uns sehr wichtigen Hinweis, Frau K. Die genannte Firma kenne ich sehr gut, da diese früher bei uns gekauft hat. Dann waren wir wohl zu teuer. Es wurde jedoch der Kork mit unseren Qualitätsmerkmalen vertrieben. Darauf haben wir Firma A erfolgreich abgemahnt und Schadensersatz erhalten. Leider ist gegen die Aussagen dieser Firma bezüglich der Eigenschaften des von dort vertriebenen Korks rechtlich nichts zu machen.
Ein Skandal.
Wir bleiben jedoch nach wie vor bei unseren, nicht zuletzt durch Sie anerkannten, erstklassigen Produkten. Ihnen eine schöne Zeit wünscht Peter Mengler.
Ja, Peter, das ist halt blöd, ne? Wenn du schon jeden Scheiß behauptest für deinen Kork.
Dann dürfen die anderen das auch.
Dann andere das auch dürfen. Das ist natürlich ärgerlich, ja.
Ja, das übrigens, der Kork kann auch Radonstrahlung abschütteln.
Ja, selbstverständlich, klar.
Das ist, ja.
Aber nur der Mengler-Kork.
Nur aus der Jungfernkorkrinde. Alter, ist das alles kaputt.
Oh.
Wie skrupellos diese Menschen sind.
Ja, vor allem, wenn du dann auch noch siehst, die Leute in so einer Abhängigkeit, die dann die nächste Lage darüber knallen, ne? Also dann musst du da irgendwann mal sagen, na gut, aber wenn das dein Geschäftsmodell ist, ja, traurig, kann man nicht anders sagen. Ja. Also für mehr Bildung, würde ich sagen. Weniger Kork, mehr Bildung.
Ja.
Gut, dann sind wir eigentlich durch. Hausmeisterei haben wir noch. Da wollten wir noch. Also wir hatten ein bisschen Probleme mit der Auslieferung, ne, unserer
iTunes ist immer noch kaputt. Also ehemals iTunes, jetzt heißt es Apple Podcast. Wenn ich das richtig sehe, ist gerade, ich habe länger nicht mehr reingeguckt, ehrlich gesagt. Wir sind aber nicht die Einzigen. Probleme haben mehrere Leute. Alle Folgen anzeigen. Mal gucken, was zeigt er mir jetzt. Es sieht heute wieder anders aus als gestern. Ich bin gespannt. Jetzt lädt es. Also jetzt gerade sehe ich nur die letzte Folge, die 190. Und die anderen nicht mehr.
Oh Gott.
Irgendwas ist hier wirklich richtig, richtig kaputt.
Aber wir können nichts dafür.
Bedingt. Also nee, so richtig nicht. Also, dass bei uns das Blog kurz kaputt war, war auch nicht so gut. Aber dass da jetzt gar nichts mehr geht, ist ein bisschen blöd. Ich habe mich auch durch diverse Formulare geklickt und habe irgendwann das Kontaktformular bei Apple gefunden, um halt mal nachzufragen. Ne? So, ja. Hallo, hier.
Könnte wir.
Da ist was kaputt und so, ne? Also an Apple Podcast geschrieben und habe eine Antwort bekommen.
Oh.
Ich versuche gerade, ob ich die noch finden kann. Dann würde ich die gerne vorlesen, aber
bestimmt total persönlich, ne? Hallo Reinhard.
Ja. Ah, hier. Your support advisor has a follow-up message for you. Our engineers are working to resolve this issue as soon as possible. No additional information is needed at this time. Please try again later.
No additional information is needed. Wie geil.
Ja, es ist, rufen Sie mit uns an, wir rufen Sie an.
Kommst du nicht noch mehr Details?
Ja, also es kann sein, dass der gerade gar keine Folge mehr anzeigt, außer die letzten. Also irgendwas, und wir haben nichts geändert in den letzten Tagen. Also irgendwas ist da wirklich, wirklich kaputt. Also ich habe keine Ahnung was, aber das betrifft euch auch tatsächlich nur, wenn ihr über Apple Podcasts hört oder wenn ihr einen Podcatcher benutzt, der das als Verzeichnis nutzt, das iTunes-Verzeichnis, das ehemalige. Ihr könnt unseren Podcast immer noch abonnieren oder auch hören, also auch die alten Folgen, wenn ihr den Feed einfach von unserem Blog direkt abonniert. Da sind die Feed-Adressen unter dem Reiter Feeds zu finden. Wenn ihr einen ordentlichen Podcatcher habt und das da reinwerft, dann findet ihr auch den, also dann findet der Podcatcher das auch und ihr könnt diesen Feed einfach abonnieren. Mhm. Das Problem wird Apple Podcasts aber weiterhin haben, solange bei Podcast Connect heißt es jetzt, dieses Feed-Problem nicht gelöst ist und irgendwie, also da scheint gerade sehr viel kaputt zu sein bei denen. Und bevor jetzt irgendwie Tipps kommen, wie ihr müsst in den Feed das Copyright eintragen, damit die das finden, ja, haben wir alles schon gemacht, ne, ich habe keine Ahnung, warum es nicht will. Wie gesagt, wenn ihr den Feed direkt abonniert, existiert das Problem nicht. Wenn ihr uns über Spotify hört, existiert das Problem nicht. Wenn ihr es auf der Homepage hört, existiert das Problem nicht. Nur im Apple-Verzeichnis existiert dieses Problem. So. Naja.
Gut. Dann sind wir eigentlich durch, oder? Fällt dir noch was ein?
Nee, damit sind wir durch. Erstmal.
Dann war das Methodisch Inkorrekt, Folge 191 vom 14.05.2021. Wir enden mit einem Rausschmeißer, nämlich einen Vorschlag von Chris. Ein Lied über Bipolartransistoren. Das ist doch wohl
das
etwas.
Das klingt nach dem nächsten Sommerhit.
Sehr gut. Das fände ich gut, wenn wir im Strand das Lied hören würden. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also viel Spaß mit dem Sommer in 2021. Bis dann.
Es folgt ein Lied über Bipolartransistoren in der Leistungselektronik, das so vollgespickt ist mit Insidern, dass es keiner versteht. Also die Gitarre ist nur Show. Das ist eine geklaute Melodie. Und ich performe es als A-Cappella-Version. Jetzt mal eben das Playback starten.
Ja, ich frag mich immer wieder, warum gibt's so wenig Lieder über Leistungselektronik oder Halbleiterphysik? Das sind Themen, die bewegen. einen Antrieb oder Strom. Betriebszustände, active, desert, failure, off and on. Mein schöner Bipolar-Transistor leitet vorwärts richtig gut. Auch sein Steuerstrom ist kraftvoll, Treiber bauen kostet Mut. So viel kann dabei passieren, wer soll das dann reparieren? Desert-Schutz und Bypass-sicheres Booting, das macht Spaß. Jeder Popel schaltet MOSFETs, jeder Affe IGBT. Jeder Blödmann schaltet JFETs, jeder Arsch verbaut eine Schottky. Jeder Spinner setzt auf Silizium, jeder Depp nimmt Gallium Arsenid. Nur Genießer schalten Bipos aus Siliziumcarbid. Diese Manager, die meinen, Transistorforschung darf nicht bleiben. Hör nicht die Physiker Proteste, unser Bipo ist der Beste. Ingenieure sollen's bauen, ihr schafft das, hab Vertrauen. Zu spät, der Bipo ist vom Markt verbannt, obwohl zu Recht total verkannt. Jeder Popel schaltet MOSFETs, jeder Affe IGBT. Jeder Blödmann schaltet JFETs, jeder Arsch verbaut eine Schottky. Jeder Spinner setzt auf Silizium, jeder Depp nimmt Gallium Arsenid. Nur Genießer schalten Bipos aus Siliziumcarbid.
Dankeschön.
So let me explain. Once upon a time gab es nur die Bipolartransistoren und die waren total in. Dann kam der MOSFET, irgendwann der IGBT und der Bipolartransistor war dann nur noch oldschool. Bis irgendjemand auf die Idee kam, statt Silizium, Siliziumcarbid als Halbleitermaterial zu verwenden. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo die Forschung an dem Siliziumcarbid Bipolartransistor in der Leistungselektronik eingestellt wurde, hatte dieses Bauteil mit Abstand die größte Leistungsdichte im Vergleich zum SiC-MOSFET und auch dem IGBT. Naja, es kam, wie es kommen musste. Der Markt hat den Bipo nicht akzeptiert. Und er geriet schnell in Vergessenheit. Obwohl er ja eigentlich der Beste war, das einzig Schwierige an dem Bipolartransistor war ja das Bauen der Treiber für die Leistungselektronik, aber ey, ganz ehrlich, warum bist du Ingenieur geworden, wenn du sagst, das ist mir zu kompliziert? Du musst sagen, ja, das kann ich, das mache ich, das ist eine Herausforderung. Und ich nehme mich lieber das, was ich kenne. Feldgesteuerte Bauteile sind mir da doch sympathischer. Von wegen. Ihr werdet es noch sehen. Ich bringe den Bipo wieder voll raus.
Doppelseitig gekühlt.
So, F-Version, Female-Version. Mit Blümchen. Das hier hat auch Schmetterlinge.
Kann man die Hand erkennen? Hier muss man, glaube ich, so. Nee, wie geht? Muss man drauf? Du musst irgendwie draufdrücken hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Geht doch. Au.